Wow.
Max, wir müssen reden.
Ah, und wir müssen trinken.
Genau. Wir müssen trinken und zwar, das ist Premiere bei WMR. Wir trinken Sekt.
Genau. Zu mir hat es nicht zu schaffen, das hat es nicht gereicht.
Das Ploppen war Sekt.
Nö, aber du machst die Gläser auch schön voll.
Wir machen hier schön den teuren. Nicht diesen Champagner, sondern den teuren Rotkäppchen.
Den teuren Rotkäppchen vom Späti.
Genau.
Ich auch ein Glas? Achso, ja, genau. Danke. Ich dachte, du nimmst das, du stellst
Max,
ein Glas zur Seite.
Prost. Auf WMR 100.
Auf die 100.
Auf die 100. Wir haben jetzt, das ist die 100. Folge, meine lieben Hörer und Hörerinnen.
Und zur Feier des Tages verschluckt sich Michi live ins Mikrofon.
Ich kann aber keinen Sekt trinken.
Oh Gott, muss ich den jetzt trinken? Zur Feier des Tages
doch, ich kann trinken.
Haben wir uns an einen alten Ort unseres Schaffens wieder zurückbegeben.
Genau, wir sind hier nämlich aus der Metaebene, also aus Tim Pritloffs ganz ureigenster Infrastruktur.
Das ist der Trockner?
Das ist der Trockner, ja.
Nee, das ist halbtrocken.
Oh.
Ich wollte schon sagen.
Ich dachte, das wäre der Trockner. Ich kann noch nicht mehr, ich kann nicht Sekt trinken und ich kann nicht Sekt kaufen.
Okay, also falls ihr jemals irgendwie romantischen Abend mit Michi, bringt euren eigenen Sekt mit.
Genau. Bring your bottle.
Bring your own champagne.
Bring your own champagne. Das packe ich in mein Tinder-Profil. Bring your own champagne. Na gut. Wo waren wir eigentlich
stehen? Wir sind hier in der Metaebene.
Genau, wir sind in der Metaebene. Und was die wenigsten wissen, ist, dass wir wirklich sehr, sehr lange aus der Metaebene heraus gesendet haben, als wir noch kein eigenes Equipment hatten.
Also zuerst haben wir probiert mit eigenem Equipment, indem ich nämlich so einen aufgesplitteten Kopfhöreradapterkabel dran. Das war aber
mit ganz schrottigen Mikros.
Ja, wer hätte gedacht, das klang scheiße. Das klang scheiße, wer hätte das gedacht?
Wir hatten keine Ahnung von nichts, aber irgendwie dicke Fresse. Und
das ist bis heute im Wesentlichen so geblieben.
Genau, aber
manches ändert
jetzt haben wir noch ein bisschen Technik dazu. Genau. Naja, aber da wir wir hatten irgendwie Tim angehauen, ob wir hier wieder rein können. Und Max ist ja eigentlich in Kalifornien, deswegen habe ich zwar ein Podcast-Setup, das reicht aber eigentlich nur für mich selber. Jetzt werden einige Leute einwenden, ja, aber doch letztens hatten wir doch schon diesen Podcast mit Die Wucht, das war auch mit meinem Equipment. Ja, da musste ich mir aber von Ralf Stockmann erst einmal noch einen zweiten Kopfhörer für leihen, damit das ging.
Außerdem musste ich den Flug bezahlen, damit wir heute hierher kommen können. Das war ganz schön teuer, insofern flattert uns, Leute. Flattern. PayPal-Spenden-Button, was das Zeug geht. Ich meine, wir werden nur einmal 100, ne?
Genau. Deswegen ist Max jetzt extra hergekommen
genau.
Für die Folge 100.
Nee, ich bin natürlich noch Späßchen, ne? Ich bin natürlich noch, weil ich bin ja ein bisschen länger hier, habe ja Vaterschaftsurlaub gerade so ein bisschen länger gemacht und darum waren wir über Weihnachten hier. Ihr habt ja hoffentlich schon die Folge vom Kongress gehört. Wenn nicht, dann tut sie euch an. Ich fand die großartig. Hat total viel Spaß gemacht, so mit auch mal zu sehen, was so unsere Zuhörer, wer so eigentlich unsere Zuhörer sind und was für geile Sachen die so machen die ganze Zeit über.
Ja, war wirklich sehr spannend.
Und
Folge 99, wir müssen mit euch reden.
Ja. Genau. Und bin jetzt noch hier, fliege nächste Woche, Ende nächster Woche wieder zurück in die Sonne. Es war echt eine scheiß Idee, im Januar herzukommen. So.
Ich sag mal so, Berlin ist in bestimmten...
Naja, die Geschichte dahinter ist eigentlich, wir hatten überlegt, ob wir im Mai kommen, aber uns wurde gesagt, flieg nicht mit einem Baby, wenn es krabbeln kann. Also es gibt halt so eine so eine Phase, in der möchtest du es nicht haben. Hm. Und darum sind wir halt ein bisschen früher gekommen. Jetzt ist es aber so, dass er den Eindruck macht, als ob er jeden Moment anfängt zu krabbeln. Also es könnte durchaus sein, dass er bis Ende nächster Woche schon krabbelt und dann im Flugzeug halt auch die ganze Zeit rumkrabbeln will, was es ein bisschen anstrengender macht.
Tja, keine Ahnung, vielleicht betäuben bis dann oder so.
Das ist eine gute Idee. Wodka.
Wie Wodka.
Machen wir doch sonst auch immer. Menschenskinder hätten wir früher drauf
gemacht. Ja. Einfach mal Leute fragen, die keine Kinder haben, die haben da relativ pragmatische Lösungsvorschläge.
Was ich noch mal erzählen, wo wir hier mal wieder in der Metaebene sind, muss ich ja mal eine Kritik an Ralf Stockmann absenden. Also auf der einen Seite sehe ich, dass hier inzwischen Reaper und Ultraschall eingesetzt wird. Was ich weiß, dass ich gegen Reaper Tim mit allem, was er zur Verfügung hatte, gewehrt hatte. Ich habe da diese Diskussion teilweise mitbekommen. Also gut, dass Ralf, also das ist erstmal so jetzt das Lob. So gut, dass du das geschafft hast, ihn dazu zu überreden. Aber ich sehe hier keine vernünftige Beamer-Leinwand. Ich schaue hier auf ein Beamer-Bild. Wie so Tiere schauen wir hier auf ein Beamer-Bild mit eurem Chat drauf, was auf eine normale Tapete gedingst ist. Und nicht so mit geil, also hast du mal Ralf Stockmanns Beamer-Leinwand-Setup gesehen? So
mit, ja.
Mit Raumfahrttechnologie und weiß der Teufel was zusammengehalten. Und
ist grau und nicht weiß,
nicht,
weil wegen Kontraste.
Weil weiß will man ja gar nicht.
Nee.
Und halt drumrum irgendwie, also tatsächlich irgendein Samtmaterial aus was normalerweise in Teleskopen verwendet wird, was perfekt das Licht schuckt, sodass du so einen perfekt schwarzen Rand um dein Bild drumherum hast.
Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Oh gut, ja.
Also es ist hier insofern, Ralf, walte deines Amtes und überzeugt Tim, dass er doch
Ralf Rakete.
In 5 Jahren sagen kann, habe ich doch schon immer gesagt.
Wir nennen Ralf jetzt immer nur noch Ralf Rakete oder Ralf Raketentechnologe.
Und uns wurde auch empfohlen, dass wir StudioLink nehmen sollen in Zukunft, was...
Genau, das werden wir beherzigen, wir werden das machen und dann hoffen wir, dass wir eine fast ähnliche Qualität hinbekommen, wie wir jetzt haben, wenn wir uns gegenüber sitzen, über den Atlantik hinweg. Das wäre doch mal der Hammer. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir haben uns so ein bisschen vorbereitet, also wir haben uns gedacht, wir feiern uns jetzt einfach mal in dieser Folge selbst. Letzte Folge durftet ihr uns feiern, jetzt feiern wir uns selbst. Und insofern, dass wir halt tatsächlich so eine Art, ja, WMR-Rückblick machen, dass wir so ein bisschen zurückschauen in die Geschichte von WMR und uns auch darüber so ein bisschen Gedanken machen, was aus uns geworden ist, was aus den Diskursen geworden ist, über die wir uns damals die Köpfe eingeschlagen haben ja, was so auch so die wichtigsten Stationen waren, glaube ich, von WMR, weil 100 ist jetzt halt auch einfach, da kommt man einfach ins Grübeln. 100 Folgen WMR, wo kommt das her, wo geht das hin, was macht das mit einem und da habe ich mir gedacht,
da legst jetzt die Latte so hoch. Ich bin wirklich einmal im Wesentlichen durch die Liste durchgescrollt, nur bis 70 rückwärts, weil weiter bin ich noch nicht gekommen.
Ja, ich bin auch nicht so weit gekommen, ganz ehrlich. Also ich bin halt nur von der anderen Seite losgescrollt.
Du hast vorne angefangen, was schlau ist.
Genau, ja, beziehungsweise ja, also ja. Ich kann leider bis heute nicht richtig rekonstruieren, wann die erste Folge war, weil wir haben das Datum nicht eingestellt.
Warte mal, das sollte sich doch rauskriegen lassen.
Ja, das
geh mal hier im
Backend, muss man das mal nachgucken.
Live gucken. Live gehen wir jetzt in Backend.
Aber ich sage jetzt mal ganz grob, es war im Herbst 2009, begab es sich, dass der Max und ich uns bei ihm zu Hause trafen und eine vage Idee, die wir vorher so lose bei einem Bierchen besprochen hatten, wahr werden lassen. Und zwar
ich erinnere mir, dass die erste Folge bei dir war.
Ich glaube, die war bei dir.
Ja?
Ja, die zweite Folge war, glaube ich, bei mir.
Okay.
Ich glaube, die erste Folge war bei dir. Damals noch in der alten Wohnung in Friedrichshain. Mit den zerkratzten Tapeten.
Die hatte aber nicht ich zerkratzt, das waren die Katzen.
Nee. Das war die Freundin, die raus wollte.
Also der erste hier, welches Jahr hattest du gesagt?
2009.
Gut, 12.10.2009.
12.10., sag ich doch, Herbst 2009.
Ja.
Ich habe das noch komplett im Kopf, das war Herbst 2009. Man muss das so ein bisschen beschreiben, was war das für eine Zeit? Ich würde sagen, das war so die Zeit der beginnenden Formung der Netzpolitik-Szene. 2009 war auch das Jahr von Zensusula.
Oh mein Gott, ernsthaft?
Ja.
Okay.
2009 war das Jahr von Zensursler. 2009 war auch das Jahr, wo du, Max, diesen berühmten Spruch getwittert hast. Ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik für draußen.
Waren wir damals noch jung.
Ja, genau. Aber das war das Feeling. Also es gab keinen einzigen Tweet auf der ganzen fucking Welt, der das so gut ausgedrückt hat, was wir damals gefühlt haben und nicht nur wir gefühlt haben, sondern ganz, ganz viele Leute gefühlt haben. Ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politikverdrossen. Denn es gab
Danke.
Aus der digitalen, sich gerade amorphen, Masse formenden Szene da.
Schmeckt plötzlich so scheiße, eben
diesen politischen Aufbruch mit dieser Idee, beziehungsweise mit dem Gefühl, dass man ja doch etwas bewegen kann. Und zwar nicht nur etwas bewegen kann für das Internet, denn es war ja irgendwie so Internet Freedom im weitesten Sinne, wofür gekämpft, sondern es war das Gefühl, dass wir auch mit dem Internet was bewegen können, weil diese Kampagne ja auch tatsächlich schon so eine totale Grassroots-Kampagne war, in dem Sinne, dass sie komplett dezentral und selbstorganisierend war. Tausende von Blogs haben sich eigene Aktionen ausgedacht. Jeder hatte irgendwie eine eigene Idee, wie er diesem ganzen Ding opposen kann, und irgendwie fühlten wir uns alle empowered und so weiter und so fort, und es war so.
Und die erste erfolgreiche Petition.
Ja, genau. Aber ich glaube, das kam erst später. Ich glaube, das war so im Vor. Ich glaube, es war im Vorabend der Petition.
Ach, dieser, dass ich diesen Tweet abgesendet habe. Oder dass das.
Ich weiß nicht, also unsere erste Folge meine ich. Ich meine jetzt unsere erste Folge.
Das war im Vorabend der Petition?
Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß noch jemand, wann diese Petition war?
Das wäre ja spannend.
Das muss ich jetzt auch erstmal. Franziska Heine Petition. Franziska Heine, auch ein Name, den man nicht mehr so häufig.
Ja, die hat sich.
Nee, das war tatsächlich. Ah, okay. Das war doch schon gelaufen. Das war nämlich im April. Das war nämlich im Frühjahr 2009. War diese Petition. Das heißt also, wir sind noch sozusagen im Nachgang, also noch sozusagen auf dieser Welle, die gerade erst losgestartet war, dieser Euphorie, die daraus entstanden ist, sind wir in unseren Podcast gestartet.
Ich muss hier nebenbei noch einen Filmtermin, Kinotermin planen, das ist auch wichtig gerade, sorry.
Nee, klar, Kinotermine sind auch wichtig.
Ist jetzt, ich meine, ich weiß, okay. Ja, ist
Folge okay. 100. Max spricht
warte mal, ich muss
Kinotermin ein. Genau. Ja, und das war halt auch so Zinsosula, Netzsperren, diese ganze Debatte, das war dann auch am Anfang relativ bestimmt für den Podcast. Interessanterweise gab es dann aber auch schon.
Aber es ist echt krass, wie sich die Themen so nicht geändert haben, oder? Oder
total, oder?
Ja, also irgendwie schon, aber irgendwie auch überhaupt nicht.
Wann haben wir das letzte Mal über netzpolitische Themen geredet, Max?
Naja, aber wann? Also ich meine, so aktuell sind die doch immer noch. Also wir reden einfach nicht mehr drüber, weil sie uns so langweilig geworden sind.
Ja, genau, aber wir reden über aktuelle Themen. Aber wir reden zum Beispiel über. Genau. Das ist doch der Punkt. Also es geht doch hier um WMR.
Ach so, es geht gar nicht um die Welt, es geht um uns.
Genau.
Ach so.
Wir reden hier gerade über WMR. Kennst du diesen Podcast? Kennst du? Naja, also wir hatten dann natürlich auch noch andere Themen. Also Liquid Democracy hatten wir in Folge 4. Das iPad kam in Folge 4 auch.
Ich habe auch ein iPad dabei.
Und ich glaube, das allererste iPad wurde da nämlich released.
2010 war das dann, glaube ich.
2010 schon, ne? Das war dann Folge 4. Wir hatten damals ja noch relativ unregelmäßig. Also es war
im Gegensatz zu heute,
wir haben 2 Monate oder so dann nach der ersten Folge nichts mehr gemacht und dann irgendwie, keine Ahnung was. Auf jeden Fall Folge 4 war wahrscheinlich dann ja 2010, haben wir über das iPad geredet.
Am Anfang wollte ich ja sowieso ein total radikales Konzept. Ich wollte ja keinen richtigen Namen haben für den Podcast und ich wollte auch keine Webseite haben für den Podcast. Ich wollte Twitter als einziges Verbreitungsmedium für diesen Podcast haben.
Ja,
dass
ja.
Die, und dann braucht man aber doch natürlich irgendwie ein RSS-Feed relativ schnell.
Ich habe das, glaube ich, zuerst bei mir im Blog eingebunden. Es gab nämlich mspro/wmr hatte ich damals noch.
Okay.
Ich glaube, die ersten 3-4 Folgen oder so waren irgendwie bei mir im Feed.
Genau, also quasi so ein Podcast ohne Heimat. Und dann wollten natürlich die Leute RSS-Feeds haben und dann
halt. Stimmt, die haben wir relativ spät angelegt, diese Domain, ne? Wir müssen reden, dann haben wir auch noch verschiedene Sachen ausprobiert und dann war irgendwie alles. Ich glaube sogar, dass die wir müssen reden.de, also die richtige normale Adresse, wir müssen reden.
Genau.
Die war nämlich noch ungefähr 2 Wochen, bevor wir unsere registrieren wollten, war die noch zu haben. Das hat man nämlich zwischendrin mal gecheckt und dann war die eigentlich noch da. Und dann wurde sie dann irgendwann weggeklaut.
Und Du glaubtest nämlich, dass sie, dass du sie gekauft hättest, aber hattest irgendwie was, hattest dich verklickt oder sowas?
Ah, ja, genau.
Und dann hatten wir sie
ja,
doch
ja,
nicht.
Ja, 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 genau. Bei meinem Provider muss man nämlich irgendwie erst irgendwie, keine Ahnung, so ein Virtual Host dafür einlegen und dann kann man sich die erst klicken. Und irgendwie habe ich nur den Virtual Host oder so eingelegt und dann vergessen, dann den zweiten Schritt noch zu machen oder so. Das, sowas war das, ja.
Stimmt. Aber wir
ja,
haben genau. diese Sendung, das war irgendeine Sat1-Sendung oder sowas damals.
Genau, genau.
Und die haben wir offensichtlich überlebt, weil ich bin eben gerade mal auf wirmüssenreden.de gegangen, ohne irgendwas. Und da steht nur so ein dämlicher Strato-Hinweis, dass diese Domain reserviert ist. Wir können mal gucken, wem sie gehört. Vielleicht holen wir sie ja. Vielleicht kann man ja, vielleicht gibt es ja da jemanden, der die uns rausrückt. Aber ich bin ja sowieso, das nächste Konzept ist ja, dass wir ausschließlich eine Facebook-Page haben. Da bist du doch total dafür, oder?
Total, total. Also zu dem Thema kommen wir noch. was dann so 2010 auch passierte, das war irgendwie auch so ein wichtiges Jahr, fand ich. Also weil da kam dann halt auch zum Beispiel dieser ganze Post-Privacy-Diskurs kam dann hoch. Das kam dann auch vor allem so von diesem Politcamp. Da gab es dann einen Vortrag zu, ich glaube von Plom. Also Plom hatte schon vorher hatte da schon vorher drüber geredet mal, aber irgendwie wurde es da gerade aktuell. Genau, ich glaube, ich war da auch schon dann irgendwie bei der FAZ relativ schnell. Stimmt, das war auch im Frühjahr 2010 bin ich dann auch zur FAZ gekommen.
Und dann bist du nach Amerika gegangen, ne?
Genau, aber das ist erst ein bisschen später, also naja, egal. Genau, dann kam die Streetview-Debatte.
Oh Gott.
WikiLeaks, 2010 war das krasse Jahr. Ne? Das war das, also wir hatten sozusagen diesen Aufwind durch dieses Zensusula-Ding. Und dann kam plötzlich dieses krasse Jahr, wo irgendwie Street View, Post-Privacy und WikiLeaks, irgendwie kam alles aufeinander und plötzlich war plötzlich alles in Frage gestellt. Gibt es in Zukunft noch Staatsgeheimnisse? Können Staaten überhaupt überleben? Das waren solche Fragen, die man sich gestellt hat, ja.
Wird jetzt
alles transparent, ja? Wird jetzt keine Information? Und da kam dann eben meine Idee des Kontrollverlustes, dass ich dann eben in dem FAZ-Blog entwickelt hatte, dazu die Theorie des Kontrollverlustes, also die damals noch keine Theorie war, sondern die tatsächlich erstmal nur so eine These war, die dann halt irgendwie so nach und nach so unterfüttert wurde und genau.
Und ich erinnere mich.
Genau, die Streetview-Debatte,
da haben wir ganz viele Folgen drüber gemacht. Ich wollte gucken, wo das Haus ist. Also ich wollte gucken, ob in dem Haus, wo wir jetzt unsere Ferienwohnung haben, ob da ein bestimmter Laden drin ist oder nicht. Und gehe so auf Streetview und sehe ein verpixeltes Haus und das ist so ein, ja, ach Deutschland. es reicht ja nicht mehr, sich aufzuregen oder sowas. Sondern so, ach stimmt, ja.
Ja, ja, ja.
Und du hattest damals erzählt, dass in New York, dass du so oft genutzt hast und sowas und
genau,
und
genau. Da war ich ja noch gar nicht in New York.
Ach so.
Das war damals noch in dieser Vordebatte. Da gab es nämlich, das war halt, als diese Autos rumfuhren, ne? Da gab es dann ja schon die großen Aufschreie, so in der Bild, bei Zeit Online, überall wurde da irgendwie.
Und wir wissen, wie recht sie hatten.
Ja.
Alle Länder, die Streetview haben, existieren nicht mehr.
Das ist praktisch die Zivilisation, das ausgelöscht.
Darum kommen sie jetzt auch her. Das ist.
Google hat Syrien kaputt gestreetviewt.
Wäre. Ohne Streetview wüsste der Assad gar nicht, welche Häuser er angreifen müsste.
Der Assad sitzt da jeden Tag vor Streetview und sagt so, dieses Haus, da, das sieht schon so kacke aus. Da hau ich jetzt nur eine Fassbombe rein. Genau. Also diese Diskurse waren dann plötzlich total virulent. Und dann kam dann meine Zeit in New York, das war dann so ab Folge 9. Da haben wir natürlich so ein bisschen über New York geredet und so weiter und so fort. Ja. Es gab dann so ein paar Sachen wie Diaspora, das kam dann plötzlich auch.
Stimmt, dieses total erfolgreiche Netzwerk, das wir heute alle nutzen.
Genau. Da haben wir damals aber schon ordentlich drüber abgelistet.
Neulich habe ich mal so.
Da hatten wir recht einfach, Max, würde ich sagen.
Hin und wieder, wenn ich mal Lust auf schlechte Laune habe, hin und wieder, wenn es mir zu gut geht, da lese ich mir Kommentare von besorgten Bürgern durch. Und also manchmal, also, oder wenn man irgendwo auf wenn man irgendwo so einen Hasskommentar liest, so, dann leben wir im 21. Jahrhundert und haben wir, was treibt der Typ eigentlich sonst so in seinem Leben? Und dann klickt man mal einfach aufs Profil und guckt sich das so an.
Kenn ich auch nicht mehr.
Und da war einer, der dann so, also ich habe jetzt hier dieses Diaspora entdeckt. So, vor 3 Stunden.
Geil. Also ich bin da total dafür. Liebe besorgte Bürger.
Genau.
Diaspora ist genau das, der Shit für euch. Und zwar völlig egal, was Facebook für eine Kommentarpolicy einbringt, ja. Genau. Dieses Lügen-Facebook, das euch sowieso nur betrügt von diesem Juden Mark Zuckerberg, ja, also dass, wie ihr das überhaupt aushaltet, ja, wo, also da geht doch mal zu Diaspora. Da habt ihr.
Oder zu App.net.
Da kann da euch niemand löschen, das ist total gut. Ihr macht euch einen eigenen Pod, heißt das, glaube ich, macht ihr euren eigenen Pod aus. Irgendwie sowas wie pegida.diaspora.com oder so oder die oder org.
Ich guck mal, ob die idioten.de noch frei ist.
Das ist total geil. Geht da mal hin. Das ist müsst ihr ausprobieren.
Ja,
das ist der neueste heiße Scheiß.
Genau.
Gutenberg, ja. Weißt du noch? Gutenberg, das war ein großes Thema. Folge 19.
Oh mein Gott.
Folge 19 Gutenberg. Da haben wir, also wir haben mehrere Folgen über Gutenberg geredet.
Mhm.
Aber was ist eigentlich aus dem geworden?
War der nicht auch mal Internet, bla bla bla, bei der EU?
Ja, der war so ein Berater. Der war dann zwischenzeitlich Berater von der EU. Und dann, er hat aber irgendwie, ich weiß nicht, ob er noch immer noch dort lebt, also er ist irgendwie in den USA.
Lebt denn Gutenberg eigentlich noch?
In den USA ist er irgendwie. Und dort hat er dann irgendwie auch so, keine Ahnung, springt da rum und fühlt sich wichtig. Hat ganz schön zugelegt, hat eine andere Frisur. Also er hat im Endeffekt diese Diekmann-Metamorphose von Gelhaar zu Strubbelhaar durch einen Amerika-Aufenthalt. Also genau diese Metamorphose hat er im Endeffekt vorgemacht. Insofern hat er immer noch einen großen Einfluss, ne? Also zumindest auf die Frisur von Kai Diekmann.
Und worauf möchte man Einfluss haben, wenn nicht auf die Frisur von Kai Diekmann?
Ja, hallo, das ist jetzt nicht gering.
Das ist jetzt, was ist so.
Was man bei von Gutenberg oder zu Gutenberg oder wie der heißt.
Ich weiß also, ich sehe hier noch, dass er irgendwann die Brille dann los war.
Genau, aber er hatte nie einen dicken Bart oder so, ne? Das fehlte eigentlich noch.
Doch, ich habe hier ein Foto von ihm mit Bart.
Ah, das auch, okay.
Ja.
Ich sag dir, ey, ich manchmal habe ich das Gefühl, das sind dieselbe Person. Diekmann und Gutenberg.
Ja, da ist doch jetzt dieser, bei der CSU ist doch jetzt dieser Handel, dieser Gutenberg für Arme, ich weiß nicht, wie der heißt, der ist auch so, also ich meine.
Weißt du, ich glaube, das ist einfach so eine Sache. Diese ganzen Konservativen, die sind ja auch alle Transatlantiker, also das gilt so.
Die werden ja alle geklont, das muss man wissen.
So wie Gutenberg, wie auch Diekmann sind ja auch Transatlantiker und das Interessante ist, wenn sie dann aber tatsächlich sozusagen ihren transatlantischen Gefühlen nachgeben und dann wirklich nach in die USA gehen, dann werden aus ihnen echt viel entspanntere Leute.
Ich weiß ja nicht, wo der hingegangen ist, aber das ist auch nicht weiter schwer, in Kalifornien entspannter zu sein als hier.
Ja, ich glaube, das liegt daran, ne? Ich glaube, du bist auch viel entspannter geworden, oder?
Ja.
Ja.
Das ist auch wirklich. Also es ist,
warum hast du keinen Bart eigentlich?
Weil ich keinen Bartwuchs habe, weil ich halb Indianer bin und.
Aber du bist. Aber du hattest ja auch nie Gelhaare, insofern.
Weißt du, wie ich in Kalifornien rumrenne? Das wird jetzt. Ab Dienstag wird zurückgegelt. Also das ist, nee, Quatsch. Aber ich habe einfach, es reicht bei mir nicht zum Hipsterbart. Das ist, ansonsten würde ich das vielleicht auch mal, genau, Andreas Scheuer heißt er.
Wer ist das?
Ja, das ist dieser Gutenberg-Lookalike.
Ach, der heißt so? Ich kenne ihn nicht.
Also. Ja, das ist so, wenn du irgendwie von der CSU einen dämlichen Kommentar liest, dann ist er wahrscheinlich von einem CSU-Mitglied.
Also ich würde sagen, dass die schöpfen aus dem Vollen.
Die schöpfen aus dem Vollen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es von diesem Andreas Scheuer ist relativ hoch. Okay. Das ist, der hat sich da was vorgenommen. Der arbeitet schon an seiner Doktorarbeit und dem sehe ich eine ganz große Karriere voraus.
So, die große Revolution kam dann in der Folge 21. Weil wir da unseren allerersten Gast hatten. Und zwar Tim.
Ja.
Tim Pritloff war der allererste Gast bei uns.
Er hört uns heute nur zu. Ich hatte so ein bisschen. Ich wollte jetzt nicht zwingen, aber ich dachte, wenn es sich so ergibt, dann wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn er heute auch Gast gewesen wäre. Aber jetzt ist er anders nicht abkömmlich.
Ja, und also wenn du noch Zeit hast, Tim, komm einfach vorbei.
Komm einfach rüber, wir haben ja noch Bier, wie du weißt. dein Bier. Genau, das war ja mehr so ein Versehen, dass Tim sich hier so reingesetzt hat. Und irgendwie war er einfach da, oder? Das war so.
Ja, also wir waren ja auch in der Mieterebene.
Genau, das war.
Und nee, und dann kamen wir irgendwie ins Quatschen und dann war das so ein spontanes Ding irgendwie so. Hey, genau. Setz dich doch einfach dazu und wir haben doch Wein. Wir hatten damals Wein. Wir haben damals Wein getrunken.
Weil ich abnehmen wollte.
Oder du abnehmen auch. Wolltest?
Ich glaube ja, das war auch so ein Grund. Warum?
Wegen was?
Ja.
Wein zum Abnehmen.
Ich wollte so ein bisschen, naja, ist halt mehr Promille pro Kalorie.
Okay. Weiß ich nicht. Ist es so?
Ich glaube schon. Vielleicht ist es alles. Ich habe ja auch nicht abgenommen. Insofern vielleicht.
Hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt.
Das obwohl Tim den ganzen Wein ausgetrunken hat.
Auf jeden Fall war Tim ziemlich schnell, ziemlich strahl.
Genau, das war sehr lustig. Aber Tim war unser allererster Gast 2000 und wann war das? 11 oder so? Keine Ahnung. Das müsste schon 2011 gewesen sein, denke ich mal.
Das sollte sich ja nun echt mal rauskriegen lassen. Tim Pritlove, ich
muss ja mal die Folge 21, WMR21 gucken.
Achso, WMR21, okay. Ups. 21, achso, jetzt, oh Gott, jetzt steht hier wieder, aber das ist ein bearbeiteten Link, den habt ihr hoffentlich alle nicht.
So.
Das war am 19. April 2011.
Ja, sag ich doch, ne? April 2011, okay, krass. Genau. Noch ein denkwürdiger Gast, den wir dann bald drauf hatten, war in der Folge 22, gleich der nächste Gast. Da waren wir nämlich eingeladen, was denn in Leipzig?
Stimmt.
Bei den Medientagen.
Oh mein Gott.
Die haben mich übrigens wieder eingeladen jetzt gerade, aber zu einem Talk oder sowas.
Achso, nicht wieder zur WMR?
Nee.
Achso.
Sonst hätte ich dir Bescheid gesagt.
Wenn sie wieder WMR machen sollen, solange sie die Reisekosten bezahlen, können wir da gerne drüber reden.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich da auftrete. Ich habe erstmal eine normale Honorarforderung dahin geschickt und seitdem haben die sich nicht wieder gemeldet.
Also wie gesagt, WMR machen wir auch für reine Reisekosten. Das ist kein Problem. Das ist
so, ja, klar. Also reine Reisekosten. Nur kurz mal eben von. Ja.
Hallo?
Genau, aber da waren wir in Leipzig bei den Medientagen und wir hatten einen besonderen Gast, das war Robin Meyer-Lucht, der danach, relativ kurz danach, gestorben ist. Robin Meyer-Lucht, ganz großer, der große von den großen Internetdenkern oder Mediendenkern oder wie auch immer.
Er hatte damals dieses Blog ist jetzt eigentlich, ist jetzt.
Der Kater, er hat Kater gegründet, genau. Damals und er hatte das Institut, ich glaube irgendwie das Berlin-Institut für Medien oder sowas hieß das. So eine Art Think Tank. Damals hat noch Sandra für ihn gearbeitet. Glaube ich, zu der Zeit. Jedenfalls Robin Meyer-Lucht, damals einer seiner, ich weiß nicht, ob sein erster und einziger Podcast wahrscheinlich.
Damals gab es ja sowas noch gar nicht. Heute macht ja jeder einen Podcast, aber damals waren wir ja noch relativ weit vorne dran, sage ich jetzt mal, so im Nachhinein, oder?
Genau.
Wir haben es zwar nie gut gemacht, aber wir waren wenigstens früh dabei.
Über Bitcoin haben wir auch sehr früh geredet, Folge 24, also auch noch 2011.
Über Bitcoin habe ich neulich einen Artikel gelesen von einem der, aus dem Kernteam, einer der Entwickler. Dass er aus, also seine Begründung, warum er aus Bitcoin ausgestiegen ist.
Stimmt, das habe ich auch gesehen, ja. Also das ist jetzt eigentlich, das wird so als der Tod von Bitcoin jetzt gerade so ein bisschen auch als
transportiert. Außer von denen, die noch viele Bitcoins haben.
Ja, nee.
Also man weiß es natürlich nicht, ob das jetzt der Tod ist oder sowas. Aber
ich glaube, seitdem ist der Kurs total abgestürzt.
Ich weiß nicht, ich hab mittlerweile, ich weiß nicht mal, wo man nachguckt, wie viel der Bitcoin noch wert. Immerhin, also sagen wir mal so, es gibt's noch.
Hast du Bitcoin?
Nee.
Ich auch nicht.
Also ich hatte mal irgendwie 0,0003 Bitcoin per, okay. Nö, das sieht hier eigentlich, achso, das ist, nö, es sind hier höchstens, das ist hier nur ein Nachlass um 10%. Oh, innerhalb der letzten, what?
20 Minuten.
innerhalb des letzten Tages. Okay, das ist doch ein ganz schöner, warte mal. 48 Stunden. Aber kann man hier nicht irgendwo einschalten, dass man gerne
die Entwicklung der letzten zwei Wochen oder
die Entwicklung seit der letzten Jahre haben möchte, sowas? Die Bitcoin Deutschland AG.
Ja, Bitcoin. Jedenfalls, ich habe damals 2011 prophezeit, dass dieses Ding im Endeffekt nur hochgehen kann, weil es ein einziger Deflationsding ist.
Ja.
Und ich hatte recht und habe aber trotzdem nicht gekauft. Das ist wieder so typisch wie ich.
Ja, ich habe damals den totalen Denkfehler gehabt. Nee, es ist also ist jetzt gar nicht so schlimm. Also es fluktuiert ganz ordentlich, so zwischen in den letzten, seit November kann man hier rückwärts gucken, so zwischen, naja, zwischendurch war es auch mal, fing an bei 280, ging dann hoch bis auf etwas über 400 und ist jetzt bei 360 oder sowas. Also jetzt
stabilisiert sich wieder.
Naja, also ich meine, so zwischen 260 und 400 innerhalb von einem halben Monat finde ich jetzt nicht stabil. Ja,
aber ich meine, Fluktuation war das immer schon immer krass, ne?
Ja, ja, klar. Aber ist jetzt nicht so, dass es total wegbricht oder sowas. Also
kann, okay.
Also ihr könnt weiterhin eure Drogen bei Bitcoin, ich weiß nicht, was man, keine Ahnung. Und
ich kaufe damit immer nur Auftragsmorde.
Wartest du mal, du sagst dem Sniper aber okay, und dann, wenn der Bitcoin-Kurs am niedrigsten ist, sagst du abdrücken, oder was? Ja. Das findest du. Moment, jetzt noch nicht, jetzt noch. Ich kann es mir gerade nicht, jetzt.
Ach du.
Bitcoins. Ja, das war, ich habe damals bei Bitcoins, irgendwann hatte ich das Prinzip verstanden, wie es funktioniert, nachdem mir Dennis hier, da war ich ja noch bei Mobile Max, das zum ungefähr 120. Mal erklärt hatte. Und dann war ich so an dem Punkt, wo ich so, ja, aber das heißt ja, dass ich im Endeffekt wird es immer darauf, also das beim Mine sozusagen, dass die Kosten, wird sich ja immer einpendeln, dass du genauso viele Stromkosten hast oder ganz knapp, also sozusagen, es wird immer der Gewinn am Ende, die Bitcoins, das Mining, der die geringsten Stromkosten hat sozusagen.
Mhm.
Und darum die meisten Hashes produzieren kann pro Watt sozusagen, ja, pro Watt oder pro Preis des Watts. Und dann hat Dennis so nach einer Weile, also das haben wir nicht in der Sendung, glaube ich, sondern ich glaube nach der Sendung hat er so ein bisschen drüber nachgedacht. Dann, ja, eigentlich schon. Und damit habe ich so gedacht, na, das kann ja gar nichts werden. Das ist ja so, dass man die auch irgendwie meinen könnte, diese Bitcoins, oder auch einfach kaufen, man muss sie ja gar nicht meinen, und dann liegen lassen und dann hoffen, dass sie mal total abgehen. Auf die Idee bin ich auch nicht gekommen.
Hm.
Aber ich glaube, hätte ich auch nicht getraut. Und ich weiß nicht.
Ja, ich hätte es mir trauen sollen. Ich habe aber nie Kohle, weißt du, das ist das Problem.
Ich
habe auch immer gesagt, so, ey, hier, ich
habe
vor 20 Jahren immer so Apple irgendwie, das wird voll abgehen und so. Aber ich einfach mal kaufen, so, nee.
Das ist ja, glaube ich, bei mir, wäre es so, dass ich dann irgendwie bei 100 eingestiegen wäre, bei 200 wieder ausgestiegen wäre und würde mich den Rest meines Lebens ärgern, dass ich nicht noch bis 1000 gewartet habe. Weißt du, sowas in der Richtung.
Ja, ja, ja.
Und ich habe so das Gefühl, dass so dieses, also wenn man sich so diese Ideallinie anguckt, da hätte man einsteigen müssen, da, oh Gott, was war ich für ein Idiot. Ja, aber hätte man das überhaupt durchgehalten? Ganz ehrlich. Also ich halte mich jetzt für kein Finanzgenie.
Der Punkt ist halt der, weißt du, so, wenn du sowas machst, dann musst du dieses Geld überhaben. Ne?
Genau.
Und das ist halt einfach, ich lebe seit Jahren so, dass ich nie Geld überhabe. So, ich habe halt immer von der Hand in den Mund oder halt mal auch keine Hand in den Mund, wenn halt einfach nichts da ist.
Manchmal muss man auch einfach die Hand in den Mund stecken, weil ansonsten hat man nichts zum Kauen, zum Beißen.
Naja, also deswegen, ich würde ja gerne, also wenn ich so Geld überhabe, dann würde ich glaube ich schon.
Wenn du reich wärst, würdest du Bitcoins kaufen.
Ja, nee, beziehungsweise wenn ich reich wäre, dann würde ich halt meine Predictions, sag ich, put the money where the mouse is, ja? Also wenn ich Money hätte, würde ich es dort putten, wo
ist. Deine Maus ist?
Wo meine Maus ist, genau.
Hast du kein Trackpad? Ach, Bitcoins.
Ja, Bitcoin.
Aber
irgendwo habe ich letztens gelesen, dass ein Bitcoin zu minen mittlerweile einen größeren Carbon Footprint erzeugt, als einmal einen Transatlantikflug zu machen.
Das kann nicht sein.
Das habe ich irgendwo gelesen. Einen einzigen Bitcoin zu schürfen ist größer als ein Transatlantikflug.
Ah, okay, also nicht für den Einzelnen, sondern für das gesamte Netzwerk.
Also ein Bitcoin zu machen ist ja mittlerweile schon echt aufwendig, das muss man schon sagen, ne? Also
na, es ändert sich ja immer wieder, wie aufwendig das ist.
Aber immer nach oben.
Nee, es ging auch schon wieder nach unten. Das ging auch mal nach unten zwischendurch. Nämlich in dem Moment, in dem es dann irgendwie, wenn der Bitcoin-Wert zu weit fällt, dann lohnt sich's ja irgendwann. Also wenn der Preis halt fällt, dann lohnt sich's irgendwann nicht mehr. Dann musst du so viel,
dann hast du
so eine hohe Stromrechnung,
ja, okay,
dass es sich gar nicht lohnen kann, sozusagen zu investieren. Und darum schalten dann einige ihre Miner ab. Und dann ist es, dann nimmt die Komplexität wieder ab.
Ah, okay, okay.
Also das ist schon passiert.
Ich finde das ja interessant, also diese, das hier, die haben ja eigene Hardware dafür designt, ne? Diese FPGAs sind ja, glaube ich, reine für Bitcoin.
Das sind schon lange keine FPGAs mehr.
Nee, oder nee.
Das ist wirklich spezialisierte Hardware dafür.
Ich dachte, FPGAs waren schon spezialisiert.
Das war die erste Stufe, aber das sind mittlerweile sind, also soweit ich weiß, kannst du mit FPGAs echt nichts mehr reißen. Das ist,
ja, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich.
Das ist wirklich speziell dafür entwickelte Hardware. Das ist wirklich so ziemlich das Bescheuerste, was man sich vorstellen kann, dass Leute speziell designte Hardware kaufen, die rund um die Uhr läuft und Strom verbraucht, um Zahlen zu berechnen, die keiner braucht.
Ja.
Und das wird als die Zukunft des Finanzwesens verkauft.
Also
Douglas Adams hätte es sich nicht besser ausdenken können.
Ich habe immer so eine Doku gesehen, wo sie da irgendwie in so einem chinesischen Mining-Ding da sind. Ne? Ich meine, da werden dann halt auch echt Leute, ich meine, das ist dann meistens in irgendwelchen das war in so einer leerstehenden Fabrik, die so irgendwie runtergekommen war. Da hatten sie dann halt irgendwie die Server-Racks. Und dann hatten sie dann irgendwie irgendjemanden, der dann halt wirklich auf so einer schmutzigen Matratze schlief in dem Serverraum, der dann halt immer irgendwie, keine Ahnung, die Kühlflüssigkeiten da ausgeleert hat und so administrative Geschichten gemacht hat. Das sah so prekär aus, dass ich echt dachte so, wow, okay, da werden jetzt also die Bitcoins gemeint. So sieht das aus.
Ja, das macht echt... Ich weiß nicht, so Bitcoin, also ich meine, ich finde es technisch ist es ja irgendwie ganz spannend. Ich find's auch spannend, das nach wie vor zu sehen. Also dieser Typ, der da ausgestiegen ist, der dann auch so quasi geschrieben hat, so über die Politik.
Was war denn seine Argumentation?
Eigentlich? Na, seine Argumentation war, dass Bitcoin halt schlecht geworden ist. Insofern, dass halt eine Transaktion.
Stimmt.
Eine Transaktion dauert sehr lange.
Ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Ja.
Und
bis zu mehrere Minuten, ne?
Mehrere Minuten, teilweise kommen sie gar nicht durch.
Okay.
Und werden immer teurer. Also du zahlst mittlerweile für eine Bitcoin-Transaktion mehr als für eine entsprechende Kreditkartentransaktion, okay, wenn du sie halbwegs schnell abgewickelt haben möchtest. Oder zumindest zu bestimmten Stoßzeiten so. Und er meinte, das müsste man beseitigen, indem man die, ich glaube, was so in eine Transaction rein kann, an Bitcoin, also an Transaktionen, also gibt es ja mal, also sozusagen in einem Abschnitt, müsste vergrößert werden.
Eine Payload.
Quasi pro was auch immer.
Transaktions,
pro Block.
Ja, okay.
Und das
würde dann aber die Chain nochmal aufblähen wahrscheinlich.
Naja, ich meine, das ist ja sowieso, da kannst du vielleicht noch komprimieren oder sowas, aber da kannst du ja nicht so irre viel dran ändern, weil die wird, je mehr Transaktionen du hast, desto länger werden die Blöcke. Ist halt, kannst du nichts dran ändern. Das ist ja ein Gegebenes.
Klar, das ist anberechnet.
Da ist die einzige Hoffnung, die
aber
du hast.
Aber wenn du die Payload auch nochmal erhöhst, dann hast du aber dann...
Nee, das ist ja quasi. Also bisher ist sozusagen der eine Block, die Payload für den einen Block ist begrenzt und die ist zu klein und die müsste vergrößert werden und daran haben einige kein Interesse. Und nach seiner Theorie sind das nämlich, dass die wesentlichen Miner alle mittlerweile in China sitzen, und weil da halt Strom am billigsten ist und so weiter und darum haben die relativ viel Einfluss und darum kriegen die sehr, sehr viele Bitcoins. Und die haben auch relativ viel Einfluss dadurch, weil im Endeffekt ist...
ja klar, wer die meisten Rechenkapazitäten hat, hat am meisten Einfluss.
Wenn niemand den Code einsetzt, den gefixten Code sozusagen, also jemand macht einen Fix, und solange niemand den gefixten Code einsetzt oder den verbesserten oder veränderten Code, wird er halt nicht angenommen. Und sobald genug Leute den einsetzen, ist es automatisch so, dann hat er halt gewonnen.
Ah, okay,
und die setzen das halt nicht ein. Und seine Theorie war, warum das nicht der Fall ist, weil halt es von sowieso schon extrem kompliziert ist, auch von China aus zu meinen, weil halt durch diese Firewall die Daten so langsam durchkommen. Und dass deren Angst ist, wenn diese Blöcke noch größer werden, dass diese Blöcke niemals rechtzeitig durch die Firewalls durch wären und die dadurch nicht minen können mehr.
Das ist ja auch so, dass halt konkurrierende Bitcoins, die generiert werden, der gewinnt, der als erstes sozusagen hier schreit und als erstes irgendwo registriert wird. Ne?
Als erstes sozusagen
sich spreadet.
Die Mehrheit hinter sich hat. Also,
genau, ja.
Also bitte alles.
Da ist man natürlich in China, durch die Firewall ist man dann natürlich irgendwie auch gefickt, oder?
Ja, offensichtlich funktioniert es im Augenblick noch relativ profitabel. oder zumindest profitabel genug, weil die nämlich, weil das irgendwie sechs Chinesen, also sechs unabhängige Chinesen sind, die wohl über 50% der Rechenpower haben. Also wenn die sich mal alle überlegen, ach, wir übernehmen jetzt mal die Währung, dann haben sie es auch. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob diese Theorie stimmt. Klingt für mich jetzt erstmal, okay, ist eine Theorie. Kann ich nicht viel zu sagen. Aber das ist auf jeden Fall hyperpolitisch geworden, dieses ganze Ding. Und das ist, obwohl es halt eine total kleine und eher unbedeutende Währung ist, hast du offensichtlich da schon massive politische Verwerfungen. Also diese ganze Idee, die ursprünglich mal da war, so von wegen, ja, wir bauen da diese Blockchain und plötzlich kann niemand und niemand kann mehr Steuern nehmen und alles offen und
unkontrollierbar.
Und es gibt wohl mittlerweile, haben sie auch ein Feature eingeführt, dass man Transaktionen wieder rückgängig machen kann.
Okay.
Was auch, wo der auch total dagegen war. Was natürlich sozusagen, wenn dir dein Geld geklaut wird, eine gute Sache ist, dass wenn du es rechtzeitig mitbekommst, dass du das Geld wieder zurückführen kannst. Was natürlich aber dazu führt, wenn du das auch bei einem Kauf, dass du den einfach wieder rückgängig machen kannst und dem Händler das Geld wieder wegnimmst. Also irgendwie.
Gibt es da wenigstens so eine Zeitfrist, wie lange man das rückgängig machen kann?
Weiß ich nicht.
Okay.
Weiß ich nicht. Ich glaube, da gab es irgendeine Zeitschrift, aber ich weiß es im Zweifelsfall nicht. Das habe ich jetzt alles nur aus diesem einen Artikel rausgenommen. Also nehmt das alle mit einer Prise Salz. Genau. Man fängt so an, wenn man da länger drüber lebt, dann auch die Sprichwörter und so zu nutzen. Take it with a grain of salt.
Nee, es sagt, also weiß ich nicht, vielleicht, ich hör das aber auch auf Deutsch.
Ja? Okay, ich dachte, das sagt, ja, also.
Ja, keine Ahnung, kann sein, dass es importiert.
Überprüft es. Schlagt nochmal in der Wikipedia eurer Wahl nach, ob das, wie das aussieht. Und aber Bitcoin ist jetzt Blockchain ist das neue Cloud.
Ja, habe ich auch gehört, ja.
Ich habe so
viele Leute gesprochen, die da total begeistert von sind.
Ich habe irgend so ein israelisches Startup, was sowas wie Uber ist, aber ohne Geld aber die Sachen, die werden nicht auf einem Server gespeichert, sondern die werden alle in der Blockchain, weil Blockchain ist voll die Future. Und irgendwie scheint das jetzt so gerade zu sein, dass so alle diese Marketing-Fuzzis so in ihre Slides durchgehen und überall Cloud rausstreichen und da Blockchain reinpappen.
Jein, also.
Fürs Venture-Kapital.
Also, was ja dieses Versprechen der Blockchain ist, ne? Ist ja im Endeffekt eine Gegenstrategie zu haben, die der Zentralisierung, die wir momentan im Internet erlebt haben die letzten Jahre, entgegensteht. Mhm. Also ich meine, die Ursprungsgedanke des Internets ist halt irgendwie, wir haben ein gemeinsames Protokoll und wir können dann halt sozusagen distributed unsere Kommunikation organisieren. Es gibt kein Zentrum mehr und so weiter und so fort. Die ganzen Utopien, die daran geknüpft wurden, und heraus kam Facebook, ja. Und
das ist doch super.
Jetzt mal, ja, ich finde jetzt, ich will jetzt auch gar nicht Facebook verteufeln, aber es ist halt einfach definitiv nicht das, was die Leute sich vorgestellt haben. Das ist definitiv das Gegenteil.
Hängt davon ab,
von dem, was man sich sozusagen erhofft hatte. Und es geht alles in Richtung Zentralisierung, und der Grund dafür ist natürlich die Datenhaltung. Du brauchst, für die Nutzer und für jeden, der irgendwie daran Interesse hat, Sinn aus Daten zu machen, brauchst du sie an einem Ort, an dem du sie miteinander verknüpfen kannst, in dem du auswerten kannst, in dem du sie durchsuchen kannst und so weiter und so fort. Und das ist einer der ganz großen Gründe jedenfalls dafür, dass es so Zentralisierung gibt. Und Blockchain ist eben die einzige und erste Herangehensweise, die verspricht, dieses Feature zu generieren, ohne dass man zentralisieren muss. Ne? Also das heißt, die Alternative zu alles an einer Cloud, ne? Also das ist im Endeffekt genau das ist sozusagen die Anti-Cloud, ja. Also alles in einer Cloud zu speichern, ist sozusagen die Alternative ist, alles bei allen zu speichern. Hm. Ne? Weil dann hast du die Features, dass du alles durchsuchen kannst, dass du alles connecten kannst, dass du eine gemeinsame Datenbasis hast, ja. Also diese Features von der Cloud hast du dann plötzlich dezentral. Und das ist das Versprechen von der Blockchain.
Also ehrlich gesagt muss ich sagen, kommt drauf an, was man haben möchte. Für sowas, da würde ich sagen, doch eher, also BitTorrent ist ja auch verteilt. Und
aber das ist was anderes. Das ist ja nicht
verteilte Daten.
Ja, genau, aber es ist halt nicht irgendwie kein Storage, sondern es ist ja nur die Distribution, ne?
Weil die Blockchain ist ja auch kein Storage in sich.
Also doch, die Blockchain ist ein Storage.
Es ist eine große Datei.
Genau, es ist ein Storage. Es ist ein verteilter Storage. Das ist der Punkt.
Nee, ist nicht, überhaupt nicht verteilt. Jeder hat eine Kopie.
Genau, das ist verteilt. Also
ach so, du
jeder
meinst,
hat
also,
eine verteilt.
Nein, man hätte
man verteilt eine.
Ich dachte, du meinst verteilt in dem Sinne, dass jeder ein
so,
kleines Stück hat und dann nur zusammen ergeben
soll
das Ganze.
Nee, genau. Also das ist der Punkt. Also jeder hat alle Daten. Ja? Jeder hat alle Daten und damit hast du ein Storage-System, das halt nicht auf eine zentrale Instanz angewiesen ist, sondern eben auf verschiedenen Rechnern. Und das ist halt.
Aber ehrlich gesagt, wie gesagt, wo ist da der Unterschied zu BitTorrent?
BitTorrent ist kein Storage. BitTorrent ist reine Transaktion. Es ist, reiner Transfer. Also man könnte zum Beispiel, das wäre zum Beispiel toll, irgendwie Blockchain und BitTorrent
zu schließen. Wo ist denn die Blockchain Storage? Das ist eine Datei.
Blockchain ist Storage.
Nee, aber eine BitTorrent hast du doch auch. Du kannst doch auch Dateien auf deiner Platte haben.
Ja, aber ja klar.
Das ist dann Storage. Aber, und dann teilst du die per BitTorrent aus.
Ja, aber
du kannst beliebige Dateien austauschen.
Verstehst du das? Also BitTorrent ist halt gut für große Blobs, ja, von Dateien.
Kannst auch viele kleine Blobs machen.
Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, ganz ehrlich.
Das funktioniert also, super, weil ich weiß, ich kenne zufälligerweise eine Firma, die ihre internen Dateien per BitTorrent distributiert.
Ja klar, also, von Server zu Server. Dass man da vielleicht irgendwie auch ein Storage-System mit BitTorrent hinmachen kann, also Storage im Sinne von Datenstorage. Ja, also,
BitTorrent-Sync gibt es ja auch, das ist ja so ein Dropbox-Alternative.
Genau, Also will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das auch ginge, ja, aber oder dass man da vielleicht auch ein gutes System draus machen könnte. Aber genau, bei Blockchain hast du halt noch die... Das kommt natürlich noch ein paar Sachen hinzu. Bei Blockchain hast du halt die Signatur von Transaktionen, das heißt also die verteilte Autorität, die dann halt eine Transaktion beglaubigt, ja. Und das sind natürlich so Features, die, sag ich mal, gerade für Storage im Sinne von du willst valide Daten speichern, ja, irgendwie ganz, ganz nützlich.
Also ich habe wirklich, soweit ich die Blockchain verstanden habe und ich behaupte nicht von mir, sie vollständig durch erfasst zu haben, habe ich das Gefühl, dass dieses BitTorrent tatsächlich relativ exakt für den Fall gebaut worden ist, für den es jetzt genutzt wird. Man kann es natürlich auch für andere Dinge nutzen, so als ewige Liste sozusagen, um dieses Vertrauen aufzubauen auf so eine Art nach hinten hin. Aber es fällt mir wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber es fällt mir schwer, weitere Einsatzzwecke zu entdecken. Und dieses, ich weiß nicht, also ich habe wirklich das Gefühl, also als ich diese Presseerklärung da gelesen habe von diesem israelischen Uber-Clone, der ohne Geld funktioniert, und das klang mir wirklich sehr nach.
Was ich jetzt sagen wollte,
ja.
Ich will es auch gar nicht behaupten, dass ich das alles verstanden habe und dass ich glaube, dass das alles funktioniert oder so. Ja, das will ich auch gar nicht sagen. Ich bin da auch skeptisch. Ich warte immer noch auf den großen, echt guten Anwendungsfall, wo ich jetzt sage, hier guck mal, da funktioniert das und das ist geil. Aber was ich sagen wollte ist, es ist halt nicht das gleiche wie Cloud und es sind nicht die gleichen Leute wie Cloud, weil dort tatsächlich... Also du sagst es ja schon selber, bei dem Uber ohne Geld, ja, da geht's halt nicht in erster Linie um ein kommerzielles Ding, sondern da geht's um ein Community-Ding. Und das ist eben genau das ist genau das Disruptive, was man sich da vorstellt, dass man halt tatsächlich plötzlich Dienste und Dienstleistungen und Sachen anbieten kann, ohne dass man sozusagen monetäres Unternehmen dafür braucht, das dann irgendwie viel Geld erwirtschaftet, sondern wo man sozusagen dezentral community-mäßig Dinge organisiert. Ja, und das ist eigentlich eine ziemlich geile Vision.
Ja, das ist eine geile Vision, aber ich glaube, es gibt bessere Methoden als Blockchain, um dahin zu gelangen. Je nachdem, was man hat.
Blockchain ist Communism.
Okay. Is a money for communism.
Is a money for communism. Nee, ganz interessant hier, der Stefan Heidenreich, der ist eigentlich Medientheoretiker, hat sich aber ziemlich steil in so Wirtschaftskram eingearbeitet, hat jetzt mehrere Bücher geschrieben und sein aktuelles Thema ist gerade halt eine Zukunftsökonomie ohne Geld und er redet da zum Beispiel auch viel von so Blockchain und dass das damit irgendwie machbar wäre, irgendwie, dass man halt plötzlich sozusagen kein allgemeines Geld mehr hat, sondern eben so Transaktionssysteme für alle möglichen Lebenslagen, die dann eben einfach sozusagen Bedarf und Angebot halt miteinander auskongruieren und blablabla. Ich weiß es auch nicht. Es ist nur so, es beflügelt gerade ziemlich viele Geister. Und ich lasse mich davon aber, ich versuche mich davon nicht anstecken zu lassen, ja. Nee, die Cloud ist ja der Punkt. Die Cloud war ja überhaupt nichts Innovatives. Ja, die Cloud war ja im Endeffekt
Cloud
nur
super innovativ.
Aber die Cloud war erstmal nur die Idee, wir packen Dinge auf den Server. So.
Nee. Also Cloud ist ja eigentlich, dass du on-demand Kapazität dazu kaufen kannst, welche auch immer du brauchst. Wenn du mehr Storage
halt,
brauchst,
ja, genau.
kaufst du
das. Das ist dann halt aber im Endeffekt nur das Gleiche, nur inskalierbar. Ja,
aber das ist der große Unterschied.
Ja, okay.
Inskalierbar.
Ja. Ich meine, okay, ich will es auch nicht, gar nicht sagen, dass die Cloud keine große Wirkung hatte. Aber.
Also mein Eindruck ist, warum ich gesagt habe, es sind die gleichen Leute, ist halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du halt, wenn du für irgendeinen Venture-Kapitalisten gehst mit deinen Slides, was du gerne bauen wolltest, dann musst du da vor 5 Jahren unbedingt Cloud drin auftauchen, ansonsten hattest du gar keine Chance. Und so ein bisschen ist mein Eindruck, als ob es jetzt so wäre, dass Blockchain halt drinstehen muss. Das ist, und dass Cloud langsam nicht mehr drinstehen darf. Und
Max, ich bin damit nicht einverstanden, ich mache jetzt eine Facebook-Seite.
Okay. machst mir einen Minuspunkt, ja?
Mach jetzt Facebook-Seite. Ne? Genau, so geht's nämlich weiter.
Was war danach?
Folge 30.
Ja.
Also relativ bald danach kam Folge 30. Die sehr berühmte, unsere letzte Folge war das.
Ich erinnere mich noch, da wolltest du auf keinen Fall eine Seite haben, ne?
Nee, also interessanterweise, wir haben uns in dem Podcast selber kaum gestritten.
Genau.
War gar nicht so schlimm.
Na doch, es war schon zum Ende hin, hatte ich das Gefühl, dass es schon so, also nicht deswegen, aber dass es, also ich habe auf jeden Fall gekocht, als die Sendung vorbei war.
Ja, irgendwie, genau, du warst irgendwie.
Und du, glaube ich, auch. Wir haben irgendwie über, ich glaube, Lärmpegel in Städten haben wir, also nicht so ein unwichtiges Thema wie, sondern ein wichtiges Thema wie,
die Facebook-Seiten, ja.
Sondern wichtiges Thema wie Lärmpegel in Städten haben.
Stimmt, da haben wir auch so, genau, ja. Und ich
und du warst so total, jeder soll zieh doch aufs Land.
Ja, stimmt, ich war auch so ein bisschen trollig drauf und
ja, bei mir hat es funktioniert.
Ich glaube, das war Ralf Stockmann hat das irgendwie, weil er es so toll fand, diesen Spruch, den ich gemacht habe, hat er sich das irgendwie aufgezeichnet und irgendwie hat das überall eingesprungen. Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung, die soll mal klarkommen in ihrem Leben, habe ich gesagt. Leute, die sich über Lärm beschweren, die sollen mal klarkommen in ihrem Leben. Und
ich glaube, der war anders, aber ja.
Irgendwie sowas, war, ja.
Nee, auf jeden Fall. Wir hätten uns Ralf hier reinsetzen sollen, als umfassendes WMR-Wissen.
Stimmt, er hätte uns viel, viel mehr sagen können.
Auf jeden Fall hätte sein Unwissen wesentlich besser überspielen können, als wir garantiert.
Stimmt. Na jedenfalls, wir haben uns nach der Folge sind wir noch, glaube ich, ein Bierchen trinken gegangen oder was?
Ich glaube in einer Dönerbude, wenn ich
oder wir waren
irgendwo um die Ecke in einem
Döner.
Genau. Ahnung. Das war auf jeden Fall hier noch in der Metaebene.
Das Ding rüber.
Können wir nachher noch ein Döner essen gehen, ne?
Boah. Ich weiß gerade.
Das ist ja das Einzige, was ich wirklich vermisst habe in Kalifornien.
Döner.
Döner. War ich 3-mal Döner essen in der Zeit jetzt.
Na gut, 3-mal Döner essen. Und da habe ich dann irgendwie mit der Facebook-Seite angefangen, ne? Und dann meinte ich so, ich glaube, ich habe die schon angelegt gehabt. Die gab es schon.
Die stimmt, du hattest die schon angelegt gehabt.
Ja, und dann haben wir uns über die Facebook-Seite angelegt, unterhalten. Und auf jeden Fall, auf einmal kam von dir, ich will, dass du diese löscht. Und ich so, hä? Was? Ich will, dass du diese löscht. Und dann, ich glaube, wir haben gar nicht. Ich glaube, es gab keine große Diskussion. Du meintest so, ich lasse mich damit nicht mit mir reden, ich will, dass du die löscht. Punkt.
Ja. Irgendwie sowas war das. Also wir hatten vorher, also ich glaube, das war schon der Punkt nach Diskussion. Das war, also da war Diskussion war da schon vorbei. Also Diskussion hatten wir schon vorher genug.
Okay.
Ja, das war. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag dann konsequenterweise die Seite Oh Gott, das war so eine scheiß Aktion.
Weil ich die Facebook-Seite nicht gelöscht habe, hat Max dann am nächsten Tag WMR vom Netz genommen.
Genau.
Ach Mann. Und das war dann ein bisschen.
Aber ich habe die alten Folgen nicht gelöscht.
Nein.
So viel war dann doch noch da.
Hast du den Record rausgenommen aus dem oder was bei. Hast du einfach einen Index rausgenommen bei.
Ja, im Wesentlichen. Ich habe irgendwie einen Redirect auf eine andere Domain, auf einen anderen Pfad gemacht oder sowas.
Okay, auf so eine Website, wo steht MS Pro ist doof.
Ich hatte ja so im Hinterkopf schon die Idee, dass es eventuell sich als dumme Idee herausstellen könnte. Also es war ja nicht so, dass ich ich neige manchmal dazu, selbstzerstörerisch zu sein, aber
aber baust du noch ein Fallback ein?
Eigentlich immer mit Fallback. Okay.
ich springe jetzt aus diesem Flugzeug. Wo ist denn der Fallschirm?
Genau. Ja, und dann haben wir erstmal eine ganze Weile, wir haben uns echt verkracht. Also ja. Wir haben lange nicht miteinander geredet. Wir haben
dann Funkstelle gehabt.
Wir haben Funkstelle, genau, habe ich schon hier in der Straße gewohnt mit Diana zusammen. Und Diana war gerade irgendwie in Frankreich in so einem Urlaub. Die hatte so, ich hätte mal einfach mitfahren sollen in den Urlaub. Das klang total geil und ich habe es aus irgendeinem Grund nicht gemacht.
Weil du WMR machen musst.
Weil ich WMR machen muss. Weil ich da noch diese Facebook-Seite löschen muss. Nee, keine Ahnung. Es klang erstmal irgendwie alles nicht so, keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwie abendelang da mit Diana per FaceTime hin und her. Und Diana war so, oh Gott, da bin ich einmal im Urlaub. hat mir dann auch weitergeholfen, hat mich durchaus für verrückt erklärt. Also das ist, hat dann im Hintergrund zu wem Kontakt aufgenommen? Nadine, glaube ich.
Zu Nadine, ja.
Ja.
Stimmt, das kann sein.
Die dann auf dich auch ein bisschen eingeredet hat. Und die haben dann untereinander Kontakt gehalten, haben uns beide für verrückt erklärt, aber dass man das irgendwie wieder auf die Reihe kriegen müsste.
Naja.
Und dann irgendwann haben wir uns wieder in einer Hausbar haben wir uns getroffen, glaube ich.
Es war dann erstmal Funkstille.
Ja.
Da war dann halt auch eine ganze Menge Porzellan zerschlagen, da waren dann auch Gefühle verletzt und ich hatte dann auch irgendwie keinen Bock, ich hatte natürlich Bock, das irgendwie wieder einzurenken, aber ich brauchte erstmal Zeit, dass ich da wieder irgendwie.
Wir sind beide extreme Dickköpfe. Wir können beide extreme Dickköpfe sein.
Genau.
Ich hoffe, das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt im Laufe der letzten Jahre, weil ich habe mir so viel damit im Laufe meines Lebens kaputt gemacht.
Ja.
Mit dieser Dickköpfigkeit. Und
nee, das bin ich auch. Also, und ich hoffe auch, dass ich da ein bisschen. Also, ich glaube schon, dass es da einen Progress gibt bei mir. Ja. Ich glaube, sehr, sehr langsam. Aber ich glaube,
wie das halt so beobachtet.
Ja. Also auf der langen Achse kann man, glaube ich, den Progress beobachten.
Genau. Auf wie viel dran steht, wie viele Lebensjahre du gerade alt bist, oder? Wir sind einfach alt geworden. Sagen wir es doch.
Ja.
Nennen wir das Kind doch beim Namen.
Ja,
wir sind einfach alte Säcke.
Ja, ja. Und ich glaube, ja, genau. Jedenfalls hat es ein paar Monate gedauert und dann haben wir vorsichtig miteinander Kontakt aufgenommen und dann sind wir mal wieder ein Bierchen getrunken.
Ich glaube, irgendjemand hat sogar für uns den Kontakt hergestellt.
Nee, oder? Ich glaube, irgendwann habe ich auch den Kontakt gesucht.
Ja?
Ja, habe ich dann gesagt so.
Ich dachte, dass irgendjemand das für uns
gemacht hat. Also zwischendrin hatten wir auch, war nicht Fiona? Hat nicht Fiona auch irgendwas gemacht?
Ich weiß es nicht.
Die hatten sich jedenfalls irgendwie sie hatte sich irgendwie als Mittlerin damals angeboten.
Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein, dass wir irgendwann auf jeden Fall, kann sein, dass es da noch nicht geklappt hat und dass du dann Nein gesagt hast oder irgendwie sowas.
Mm.
Und das war dann irgendwo, ich krieg's nicht mehr genau zusammen.
Ich glaube, am Ende habe ich auf jeden Fall Bescheid gesagt und dann haben wir uns in dieser Hausbar getroffen.
Genau.
Und das war dann halt, da haben wir uns irgendwie wieder, war dann auch relativ schnell wieder alles so,
also es hat noch eine Weile gedauert, weil ich weiß nämlich noch nach diesem Gespräch, das war so, ich war so ein bisschen hoffnungsvoll, dass das wieder klappt, also dass wir wieder irgendwie Freunde werden könnten, aber das war noch nicht in sicheren Tüchern. Also wir waren so auf der Ebene, wir reden miteinander, immerhin.
Aber wir haben, glaube ich, auch gleich gemerkt, dass halt diese Ebene noch da ist.
Ja, auf jeden Fall.
Also es war halt, dass die Ebene war noch da, das Vertrauen war halt so ziemlich hart angeknackst. So.
Ich weiß noch, dass du irgendwie gesagt hast, irgendwie sowas, ja, aber wie soll ich denn mit jemandem befreundet sein, der nicht mit mir in so wichtigen Punkten einer Meinung ist? Und ich war mir auch
wie Facebook-Page oder
wie
was?
Facebook, ja.
Nein.
Ja, oder wie, ja, und ich war so auch so wirklich so, ich weiß jetzt selber gar nicht, was ich sage, aber vielleicht kann man das ja auch einfach aushalten. Weißt du, es schien mir selber total irre, dass man mit jemandem befreundet sein kann, obwohl man an ein paar Punkten unterschiedlicher Meinung ist.
Stimmt, ich glaube, das war aber so, dass wir halt tatsächlich auch festgestellt haben, dass wir in bestimmten.
Dass wir an mehreren Punkten unterschiedlicher Meinung hatten.
Genau, uns so auseinanderentwickelt haben, vielleicht auch, ne? Irgendwie. Und ja.
Und seitdem weiß ich, dass man mit Menschen befreundet sein kann, auch wenn sie durchaus an eine andere Nutella-Sorte bevorzugen. Gibt es mehrere Nutella-Sorten?
Ja, ich kann aber tatsächlich, ich kann immer nicht verstehen, wie du mit Lutz Bachmann befreundet sein kannst, Max.
Mit wem?
Lutz Bachmann.
Ist das der Piggy, der Lutz? Wieso, der ist doch nett. Hat schöne Reden. Hat da so eine nette Bewegung. Was willst du denn sagen?
Also das kann ich echt nicht nachvollziehen. Ja, also das, dann haben wir wieder angefangen. Gab es dann die Reunion. Wir haben das, glaube ich, dann Staffel 2 genannt.
Season 2.
Und dann haben wir haben ab dem Punkt, sind wir ein bisschen vorsichtiger miteinander umgegangen. Das war, glaube ich, auch eins der Resultate. Wir sind dann nicht mehr ganz die Trolllinie durchgezogen und auch mal ein bisschen abgecheckt, wie der andere so drauf ist und
das ist übrigens,
ein bisschen mehr auf uns Acht gegeben, sagen wir mal.
Das ist übrigens eine wichtige Erfahrung, die man so, ich meine, ich weiß nicht, wie viel diese Sendung, die wird wahrscheinlich so im Durchschnitt 2 Stunden gedauert haben, also können wir mal sagen, dass wir 200 Stunden WMR gemacht haben, ich habe noch einige Stunden andere Podcasts, Mobile Max und sowas gemacht, ich war alles in allem wahrscheinlich 400 Stunden betrunken im Live-Radio.
Und du hast noch eine Reputation.
Und ich habe meine Reputation noch nicht vollständig verspielt. Und das ist, also man lernt daraus, dass man auch, dass viele Menschen auch bereit sind, einem erstaunlich peinliche Sachen zu verzeihen.
Ralf liefert nach.
Okay.
Wenn du das da, kannst du das darauf spielen, dann kannst du
das hier so rein. Ich kann das hier. Ach so, oh Gott, jetzt müsste ich rauskriegen. Ah!
Dann müsstest du dich jetzt einloggen.
Da müsste ich jetzt. Tim hat es mir sogar irgendwie, aber ich glaube, wir haben die Spur gar nicht reingenommen, weil nö, brauchen wir eh nicht.
Doch, wir haben eine Musikspur. Das ist egal, okay.
Ja,
ist egal.
Können wir jetzt. Ja, das war. Wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes rein. Vielen Dank, Ralf.
Warte mal, ich würde.
Komm ruhig rum, wenn du Bock hast.
Ich würde das hier mal einfach abspielen.
Obwohl, das kriegen wir dann auf gar keinen Fall. Mit dem, da müssen wir irgendwas mit dem Mikro. Okay, machen wir es auf die ganze.
Ja, was sollen denn diese Leute machen? Also, was soll halt einfach mal klarkommen in ihrem Leben?
Okay, war doch, sollen einfach mal klarkommen.
Die sollen einfach mal klarkommen.
Aber das macht in erster Linie der Ton. Also,
Ralf hat uns seine die Pottperle dazu.
Ein Projekt, was ich ja sehr vermisse, dass das so sich noch.
Das gibt es anscheinend noch.
Na, die Seite gibt's noch, aber es kommen da keine neuen Sachen hinzu. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, genau, seit 2003 ist da nichts, 2013 ist da nichts passiert und, 2014? Okay, irgendwann ist es noch 2014 nochmal was passiert, aber so richtig viel ist da leider nicht mehr los, hochgekommen. Auf jeden Fall, man kann sich durchaus vor mehreren tausend Menschen total zum Horst machen und das überleben. Es heißt aber nicht, dass es deswegen eine gute Idee ist.
Nee,
das ist meine Erfahrung. Hat mich 7 Jahre meines Lebens gekostet, aber so weit bin ich jetzt gekommen. Aber es ist lustig eigentlich. Das ist so eine Radio, ich glaube, da muss man auch echt lange Radiomoderator zu sein, um so viel Live-Erfahrung zu haben wie wir oder so. Sendungserfahrung oder wie
auch immer. Ganz ehrlich, ne? Dafür sind wir noch verdammt schlecht.
Ja. Wir haben halt nie probiert. Weißt du, das ist so, ich probiere das jetzt. Ich kann ja zum Beispiel überhaupt nicht kochen. Bin wirklich eine totale Kochniete. Aber ich probiere jetzt langsam das perfekte Rührei hinzukriegen. Und vorgestern wurde mir gesagt, dass das beste Rührei gewesen sei, was diese Person jemals von einer Privatperson sozusagen gegessen hätte. Mhm. So außerhalb. Also.
Was ist das Geheimnis, Max?
Das Geheimnis von Rührei? Es ist wirklich, also ich mache da nichts. Also erstens, was wohl wichtig ist, dass man die Gewürze erst nicht vorher schon reinmacht, sondern erst am Ende. Weil ansonsten.
Also am Ende von dem Rührvorgang oder dem Bratvorgang?
Braten? Also ich, die Eier schlagen, genau, ja. So rühren und dann in die Pfanne und dann irgendwann, wenn die quasi fast fertig sind, dann erst würzen, bevor man Salz und Pfeffer bisher.
Pfeffer auch, ja, okay.
Ja. Und ich finde es immer ganz geil, wenn das noch so ein bisschen glibberig ist. Genau, nicht so super fest. Genau. Und das ist halt.
Es darf nicht angebrannt sein. Es
genau,
muss wirklich so dieses reine gelbe Zeug sein.
Relativ niedrige Temperatur, dauert relativ lange. Mhm. Kostet viel Zeit. Ich bin ja großer Adam Savage Fanboy.
Whoever that is.
Das ist, kennst du Mythbusters, die Serie?
Ja, 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 ja.
Und das ist einer der beiden Moderatoren. Ich finde diese Sendung aus irgendeinem Grund nach wie vor total fantastisch. Und der macht.
Weil du ein Nerd bist.
Ja, so ein bisschen. Und Diana findet das ja auch toll. Und als wir irgendwie, als wir 2 Wochen in San Francisco wohnten und unsere Wohnung hatten, hält vor uns plötzlich so ein Fiat 500 und wer sitzt drinne? Dieser Adam Savage-Typ. Okay. Der scheint, der muss irgendwo relativ bei uns in der Nähe wohnen. Okay. Und seitdem stalke ich das auch auf Google Maps so ein bisschen so weit, wie es geht. Also ich habe rausgekriegt, wo die ihren Laden hatten. Das ist jetzt relativ einfach. Der ist, ist tatsächlich so 5 Minuten von uns entfernt. Und der hat mal irgendwie einen Podcast darüber gemacht, wie man das perfekte Ei macht. Und das habe ich dann so ein bisschen abgewandelt und probiere das seitdem mit dem, also habe schon vorher immer Rührei gemacht und probiere das seitdem.
Aber dieser Savage, der schluckt bestimmt die Eier und dann kotzt er sie in die Pfanne, oder?
Nee, der hat gezeigt.
Aber die kotzen doch immer bei.
Nee.
Das verwechselt das schon wieder mit Jackass.
Ja, hallo? Nein, das ist echte Wissenschaft. Echte, echte Wissenschaft ohne Resultate.
Hands-on Wissenschaft.
Hands-on genau. Wissenschaft. Ja, das ist so, ich weiß nicht, guck, und da habe ich mir das. Und der hat noch gesagt, dass man auch Enteneier nehmen soll. Nee, das hat nicht er gesagt, sondern er hat zuerst gezeigt, wie er Eier kocht, und dann hat er sich quasi eine Eierkochexpertin, also eine Köchin mit da gehabt, die ihm dann das richtig gezeigt hat, und die hat noch Enteneier genommen, was man in Amerika relativ, also quasi überall kriegt. Insofern, das will ich auch nochmal probieren.
Enteneier.
Enteneier statt Hühnereier. Und
wie kriegt man die denn bitte?
Wie gesagt, überall.
Hä?
In Amerika kriegst du die überall.
Aber hier nicht, in Deutschland nicht, ne?
Was weiß ich. Ich glaube, in Deutschland gibt es das tatsächlich.
Hab ich noch nie gesehen.
Da gibt es viele Sachen, gibt es hier nicht.
Abgefahren.
Leckere Avocados zum Beispiel gibt es ja auch nicht. Ja, doch, manchmal sind die auch ganz lecker. Das ist schon okay.
Aber guck doch mal bitte nach, Folge 30, wann war das?
Folge 30.
Dann haben wir so ein bisschen, damit wir es ein bisschen historisch einordnen können. Ja.
Ups, ja. Geht das? Ja, geht. Nee, WMR 30 ist jetzt, ach so, hä? Irgendwas ist hier gerade nicht. Das Hä, war da hier Mate da?
Was? Nein.
Ich habe hier gerade mal WMR 30 einfach in die Nummer reingekippt.
Warte
mal,
ich probier's. Kann es dann auch 31 sein? Vielleicht, ja.
Ich glaube schon. Warte mal, gucken. Geschmacksmusterknaben, Mates Gemälde. Nee, dann muss es später gewesen sein. WMR 31. Gibt's nicht. WMR 41 gibt's aber. Warte mal, ich guck mal im Backend hinten. So, WMR. Leute, WMR. Ach, hier.
Ende ist es, das ist Ende.
Achso, heißt der einfach Podcast nur Ende. Heißt Ende. Okay.
Deswegen.
Ah.
Weil wir am danach haben.
2.9.2011 veröffentlicht.
2.9.2011?
Ja.
Okay, 2011 war das noch. Okay, interessant.
2011.
Und dann haben wir wahrscheinlich die nächste Folge erst 2012 aufgenommen, wahrscheinlich, oder?
Kann mal gucken, wie viel Zeit das ist.
Wir hatten ja mehrere Monate.
Am 1.12. tatsächlich.
Am 1.12.
Also hat man relativ exakt 3 Monate
Funkstille.
3 Monate Funkstille, genau.
Okay, das geht ja noch. Das ist ja so ein fast normal.
Normalerweise reden wir.
Ich glaube, wir waren damals im 2-Wochen-Modus, deswegen ja. War das schon ganz
das war, lang. Wir haben wirklich null. Wir hatten.
Ey, wie sich alle über uns lustig gemacht haben. Das ist so krass.
So ja, zu Unrecht. Ihr Schweine.
Die Mikrodilettanten haben eine Folge gemacht, wo sie das verarscht haben.
Damals, als wir noch Relevanz hatten.
Ja. Und alle haben, glaube ich, gedacht, wir sind total durchgeknallt.
Ja.
Ja.
Und heute wissen sie, dass sie überhaupt. Oh Gott.
Ist auch egal. Jedenfalls, 38, wann waren 38?
Gucken wir mal, wann die 38 kommt. Ah, doch auf der nächsten Seite noch. Am 21.03.2012.
31.03., also okay. Das war dann schon 2012. Da war nämlich eine wichtige Folge, 38, nämlich mit Malte Welding.
Genau.
Also es war sowieso eine sehr hörenswerte Folge. Ich finde ja, dass ich Malte Welding, auch wenn ich wirklich teilweise mit seinen Ansichten nicht so viel anfangen kann, ist immer ein unfassbar interessanter Podcast-Gast, weil er halt immer irgendwelche Sachen erzählt, zu denen man, über die man auf diese Art jedenfalls noch nie nachgedacht hat. Oft auch mit Recht nicht auf diese Art und Weise.
Aber er kann gut plaudern.
Er kann gut plaudern und er hat immer eine interessante Ansicht, so sag ich mal. Ja? Und deswegen war es auch eine tolle Sendung mit ihm. Sie war aber auch vor allem deswegen wichtig, weil er dort so dermaßen über Julia Schramm hergezogen ist. dass das echt nicht mehr schön war.
Mir ist das gar nicht aufgefallen in der Sendung.
Ja doch, das war eine der Sachen. Er hat wirklich, glaube ich, echt sehr lange über Julia Schramm hergerantet. Und das war dann für uns Anlass genug, uns dann in der Folge 39 Julia Schramm einzuladen. Also eine Folge später. Und Julia Schramm war in einem auch interessanten Zustand, weil sie hatte ihr Buch geschrieben, irgendwie extrem hohen Druck, extrem kurze Zeit, viel schreiben und so gerade hinter sich und hatte jetzt sozusagen die ersten Fahnen gekriegt und es wurde klar, dass der Termin da ist und so weiter und so fort und das Buch rauskommen würde und sie hatte schon darauf einen getrunken, als sie bei uns ankam und wir hatten ein wirklich sehr ausgelassenes Gespräch, das dann über alle möglichen Themen kreiste und eins der Themen, über die wir zu der Zeit auch viel geredet haben, beziehungsweise es kam gerade zu der Zeit auch so ein bisschen auf, war dieses Urheberrechtsthema.
Urheberrecht,
da haben wir uns auch die Köpfe immer wieder eingeschlagen an dem Thema.
Stimmt, nach der Sendung hat mich dann Frank Schirmacher kontaktiert per Twitter.
Ja.
Doch mal quasi die Theorie, die ich in der Sendung aufgestellt habe, für den FAZ-Feuilleton aufzuarbeiten.
Ja, also genau. Und der Witz war, er hat dann anscheinend einem seiner Redakteure den Link gegeben zu unserer Sendung und der hat dann ein Profil, also wirklich ein paar Tage später hat er dann einen großen Artikel über Julia Schramm gemacht.
Oh, das auch noch.
Ja, aber das ist...
Stimmt,
und da wird der Podcast halt mehrmals sehr, sehr genau seziert. Also man muss sagen, das war natürlich, nachdem ich schon nicht mehr bei der FAZ war, nachdem wir sozusagen schon...
Warst du da nicht noch?
Ja, da war ich schon lange nicht mehr bei der FAZ. Ich war ja nur 2010 bei der FAZ. Weil noch während ich in New York bin ich herausgeflogen.
Stimmt, ich erinnere mich. Zur Einführung des iPhones 4.
Genau.
Ja, du hattest auch deine sehr dicke Köpfe im Moment, muss man so mal im Nachhinein festhalten.
Das stimmt, ja. Ja, genau. Stimmt, das, wir sind halt zwei Dickköpfe. Zwei Dickköpfe. Super.
Oh Gott.
Jedenfalls, irgendwie hat Schirmacher jedenfalls damals noch unseren Podcast gehört und dann irgendwie kam dann dieses Porträt über Julia Schramm und da wurde unser Podcast, wurden ihre Statements in unserem Podcast zitiert und unser Podcast wurde damals referenziert mit in dem Grusel-Podcast Wir müssen reden.
Ja, und seitdem steht das bei uns in der Dachzeile unten drin.
Genau, seitdem sind wir der Grusel-Podcast.
Und mich hat dann eben Frank Schirmacher noch kontaktiert, dass ich doch diese Theorie, die ich da irgendwie überlegt hatte in dem Podcast, also die Theorie war nämlich die, jetzt mal ganz kurz gesagt, dass also aus der Softwareentwicklung, man hat eine Codebase und man...
Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, ich hab wochenlang drüber nachgedacht, wie ich das irgendwie... Und... man hat irgendwie eine Codebase und dann macht man einen Commit, also man macht einen Diff obendrauf. Das war meine Idee. Was ist denn die, also ging die Diskussion, was ist
Stimmt,
denn...
Nee, du hattest sozusagen einen Lösungsansatz für dieses Urheberrechtsproblem.
Genau, das sozusagen, was ist denn der Unterschied, weil man ja immer aufbaut auf bestehender Kultur und ich habe dann halt gesagt, es gibt immer den Diff, in Anführungsstrichen, den Unterschied, was war vorher... Was war, bevor ich das gemacht habe, was habe ich danach gemacht? Und das ist zwar eine sehr kleine Sache im Zweifelsfall, aber das ist halt relativ messbar. Und daraufhin hat er mich gebeten, das doch für die FAZ aufzuarbeiten. Und ich habe und dann habe ich ewig lange drüber nachgedacht, was ich dann ja jetzt schreibe und bla 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 und in die FAZ. Und dann irgendwann schreibe ich jetzt einfach so übers Urheberrecht und habe dann so ein Habt euch doch alle lieb Artikel geschrieben, der natürlich ganz, ganz furchtbar war.
Ach, aber der wurde trotzdem veröffentlicht.
Der wurde trotzdem veröffentlicht. Also das war, ich habe auch brav meine 200 Euro oder was auch immer dafür gekriegt.
Okay.
Und
stimmt, ich kann mich erinnern, ja.
Das war auch, also habe ich noch heute irgendwo rumliegen. Ich bin in der FAZ und genau deswegen habe ich noch rumliegen. Und das war damals, das war aber auch sowieso eine relativ grausige Erfahrung insofern, dass man halt, ich wurde von der FAZ, vielleicht hätte ich es einfordern müssen oder sowas, aber ich wurde überhaupt nicht von denen betreut. Also ich habe nur erfahren, dass der Artikel, und das war auf der Aufmacherseite immerhin irgendwie eine linke Spalte oder sowas.
Echt?
Also
vorne auf der Seite?
Nee, auf dem Feuilleton, also auf dem Feuilleton-Buch-Aufmacher, okay. Ja. Aber immerhin, also und die haben mir nicht mal Bescheid gesagt, dass das jetzt erschienen ist oder sowas. Nicht mal irgendwie so eine SMS, so, hallo, ja, die sollten heute mal die FAZ kaufen.
Aber das ist relativ normal in Redaktionen.
Ich weiß.
Das nervt.
Also ich hoffe, das auch. Aber, ist mir klar, dass sie jetzt nicht meinetwegen das extra kaputt gemacht haben oder sowas. Aber es war damals, ja. Und, also waren wir mehrfach in der FAZ teilweise, wegen diesen einen Podcast. Das muss man ja,
genau. Das war irgendwie interessant. Also das war eine interessante Zeit. So, irgendwie.
Auf jeden Fall.
Dann, 2012. ACTA war relativ.
Und wir hatten super Gäste.
Ja.
Mir fällt jetzt nämlich einfach nur vom Titel her, fällt mir eine andere WMR-Folge auf, gerade WMR 42, die heißt Der Igel wohnt jetzt hier.
Ja, der Titel ist super, ja. Also, wer war da?
Das war mit Antje Schrupp.
Mhm.
Antje Schrupp kannte ich damals noch gar nicht. Ich glaube, Antje Schrupp ist die Frau, die ich am häufigsten zitiere, mit dem einzigen Zitat, was ich von ihr kenne, was aber für mich eine unfassbar tiefe Wahrheit hat, ist, das Gegenteil davon ist genauso falsch.
Das ist die Dachzeile ihres Blogs.
Genau.
Ja.
Und
das ist ein sehr schöner Spruch, ja.
Und das ist gerade wenn man dazu neigt, sehr dickköpfig zu sein,
ja.
Ist das ein Satz, den man sich hin und wieder mal sagen sollte.
Vor allem ist es interessant, ne, weil es ist halt eben nicht irgendwie dieses, die Wahrheit liegt in der Mitte. Das ist halt diese dumme Dumpfwahrheit, so, ja?
Ja.
Das ist dieses irgendwie so, ja, die Erde ist eine Scheibe oder die Erde ist eine Kugel. Ja, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
Ja.
Nein, tut sie nicht. Ja.
Es ist halt nicht nur in Extremen.
Genau.
Selbst wenn dein Gegenüber total Unrecht hat.
Ja.
Und wenn du dann kann deine Position trotzdem immer noch genauso falsch sein. Und genau. Ist sie wahrscheinlich auch.
Und vor allem, man hat, genau, also gerade so als Dickkopf kennen wir das ja ganz gut, dass man dann seine Position, ne, wenn man halt Gegenwind bekommt, nochmal überspitzt.
Oh ja, ja, das ist ja sowieso. Dass
man dann nochmal einen draufsetzt und sagt, nein, es ist nicht nur so, sondern es ist sogar noch so und so.
Jetzt erst recht.
Genau. Irgendwie, nein, ich finde, Urheber sollten nicht nur enteignet werden, sondern auch erschossen.
Ich würde mal sagen, fahr mal am Montag nach Dresden, da findest du da bestimmt Unterstützung. Wenn du sagst, dass alle von der Lügenpresse in Wirklichkeit auch noch Urheber sind, dann wirst du ganz schnell Köpfungsminister im neuen Regime dann, wenn es dann soweit ist.
Ja, also, das waren, ja.
Aber wir hatten echt tolle Gäste in der Zeit. Ich krieg sie natürlich alle sowieso nicht zusammen.
WMR 50, da hatten wir Sascha Lobo. Wir haben Sascha Lobo Podcast in Jungfurt. Das war der erste Podcast mit Sascha Lobo.
Ich gucke jetzt gerade ein bisschen angewidert. Ich mag dieses Entjungfern-Bild nicht.
Aber es war ein grausenhafter Podcast.
Das war Mediensascha, der sich da zu uns gesetzt hatte.
Ja, und er hat ja am Ende noch erklärt nach der Sendung, es gibt nur Mediensascha, sobald das Mikrofon an ist.
Tja, das ist schade.
Ja.
Weil wenn das Mikrofon aus ist, kann Sascha sehr, sehr unterhaltsam sein. Das stimmt, das war...
Also er versuchte ja auch unterhaltsam zu sein, aber er hatte das Gefühl, dass er nur unterhaltsam sein kann, wenn er uns die ganze Zeit disst. Ich meine, das war für Leute unterhaltsam. Es gab Leute, die kommentierten so, oh geil, endlich schenkt den zweimal einer ein. So, also, aber der Großteil der Kommentare war dann schon eher so, hä? Was soll das denn jetzt hier?
Ja, und es war unproduktiv einfach und es war nicht unterhaltsam und hey Tim! Tim ist im Chat, nicht hier. Tim, genau. Gregor Settlak hatten wir da.
Gregor war auch eine schöne Sendung.
Ja, wir hatten Anne Helm.
Das war auch eine schöne Sendung.
Hitlervergleiche für 300, ja. Die hat auch Spaß gemacht. Wir hatten Linus Neumann und Rosa Luxus.
Ja, genau, die beiden. Die waren auch sehr lustig.
Wobei, da muss man selbstkritisch anmerken, da kamen nachher berechtigte Kommentare, dass Rosa Luxus nicht genug Sprechanteil hatte als Frau.
Da haben wir noch nicht so drauf geachtet, Leute.
Ja.
Da waren wir noch nicht so gender-aware. Wobei wir hatten ja schon damals auf jeden Fall unsere Policy, dass wir immer abwechselnd Mann und Frau einladen. Aber mit Linus, ich habe das Gefühl, dass Linus zu der Zeit halt auch noch gar nicht so bekannt war. Also er war schon auch bekannt, er hat ja auch schon Logbuch Netzpolitik gemacht und so, aber ich hatte das Gefühl, dass wir damals bekannter waren als Linus zu der Zeit.
Damals waren wir noch wer.
Ja, beziehungsweise, also jetzt mittlerweile ist Linus ja irgendwie der große Sprecher vom CCC und.
Und der kleine Sprecher vom CCC
ist er auch noch. CCC ist er auch noch. Und der mittlere
ist er auch noch. Und Netzpolitik ist, glaube ich, auch.
Netzpolitik ist, glaube ich, so einer der größten Podcasts, die es jetzt gibt. Und wir sind jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Wir sind auch eher jetzt so unteres Mittelfeld. Ja, vielleicht oberes Mittelfeld.
Ist ja scheißegal, wo wir sind.
Naja, auf jeden Fall fand ich das ganz interessant.
Auf jeden Fall, hier stehen ja immer noch die Downloadzahlen daneben. Da ist, also bei den alten Folgen bringt das halt nicht so viel, weil wir erst relativ spät auf das Podlove-Plugin aktualisiert haben, was dann auch Statistiken führt. Aber seitdem ist der, hat der relativ viele Downloads im Vergleich zu den anderen. Gucken, was noch so hier viele Downloads hat.
Ich glaube, der mit Julia Schramm, der hat, glaube ich, also der war damals jedenfalls schon
outstanding. Der war damals riesig, das stimmt.
Der war outstanding.
Der war damals riesig. Müsste ich jetzt nochmal klicken, mache ich jetzt nicht. Stefan Niggemeier hatten wir da.
Aber ich weiß auch nicht, ne? Also wir hatten viele tolle Leute, wo das dann aber irgendwie, also also der mit Stefan, der war halt okay. Der war halt jetzt aber irgendwie, wo man jetzt so
sagt. Aber nicht herausragend.
Genau, also so jemand wie Stefan da zu haben, hätte man jetzt eigentlich sagen können, okay, das ist so, das müsste jetzt so Sternstunde sein, hätte ich jetzt so erwartet. Aber es war halt so einfach ein okayer Podcast, so. Ne? Irgendwie, also er war nicht schlecht oder sowas, er war halt aber auch nicht irgendwie herausragend.
Das stimmt, was sind denn, ja.
So Podcast-Momente, ja. Also wenn ihr noch irgendwie, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr noch irgendwie ganz vitale Erinnerungen an einen ganz bestimmten Podcast habt, an einen ganz bestimmten Gast oder Gästin, dann
schaltet das jetzt dann live rein.
Meldet euch irgendwie entweder bei uns im Chat, im WMR auf, in dem IRC-Chat, WMR auf Freenode oder eben per Twitter oder wie auch immer. Oder ihr ruft an.
Anne Wizorek, also Martha Dier, hatten wir auch da, dann 2013.
Genau, das war nach der Aufschreisache. Ne?
Das war nach der Aufschreisache, genau. Das, wo wir uns gar nicht so sicher waren, ob sie überhaupt kommen würde, weil sie so durchaus ja Günther Jauch-Formate gewohnt war und sowas. Aber das fand ich zum Beispiel, war, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Sendung.
Ja, vor allem, wir haben ja auch so ein bisschen über die Hintergründe geredet, über den ganzen Hass, den sie da jetzt so im Hintergrund abkriegt, was man natürlich irgendwie in der allgemeinen, was man so allgemein gar nicht mitbekommt, ne?
Genau. Dann WMR 61 hat den Titel "Beim Wetter waren wir uns noch einig". Ich erinnere mich dunkel, dass es da explodiert hat.
Was, 61?
Ja.
Beim Wetter waren wir uns noch einig. Also der Titel klingt jedenfalls danach.
Der Titel klingt sehr danach und ich
glaube, wir haben uns auf jeden Fall gestritten.
Ranten, doch wir mussten streiten. Wir hatten mal wieder einen dieser Tage, wo wir uns lieber fruchtlose Diskussionen verzetteln mussten, um sie mit heiliger Rechthaberei durchzuexerzieren. Kommt vor, kennt ihr ja. Nächstes Mal läuft es wieder besser. Immerhin, wir haben
selbstkritisch
für uns beide. Hast du? Ich weiß nicht. Ich war mir immer noch, also ich wusste, dass ich recht hatte. Und ich habe aus deinem Artikel gelesen, dass du es genauso siehst eigentlich. Nee, keine Ahnung. Das war.
Welche war das jetzt?
Die 61.
Die 61. Hier die eine Sendung, die richtig gut war, war die 67, Cyborg-Lauschangriff.
Das war super, das stimmt.
Mit Enno. Enno hat gerockt in der Folge, fand ich. Das war eine der ganz großen Folgen. Es war damals, als das Cyborg-Thema auch noch relativ neu war. Und wir haben, wo wir dann sozusagen Enno direkt in unsere Audio-Setup eingestöpselt haben. Also Enno als Person und nicht sein Headset.
Stimmt.
Sein Cochlea-Implantat.
Das hat einen 3,5 Millimeter Eingang. Also Kopfhörerbuchse. Und da konnte man ihn dann direkt ans Mischpult anschließen. Wundert mich, dass Tim sowas sich noch nicht hat implementieren lassen. Anne Roth war, glaube ich, auch noch ganz gut. Oder nicht ganz gut, sondern Anne Roth ist einer, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich mag Anne Roth sowieso gerne. Ich stimme zwar inhaltlich nur sehr selten mit ihr überein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie eine Person ist, die andere Meinungen durchaus wohlwollend hinnimmt. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit in diesem Internet, leider.
Die Sendung mit Joel, die fand ich auch gut.
Stimmt, die war auch super. Gott, und dann kommen Wahlen. Da ist mir nämlich aufgefallen, ich habe nämlich mal, als ich vorhin durch, ich habe bis ungefähr zur 70 zurückgescrollt vorhin, So weit bin ich gekommen, weil wir erst vor ungefähr 2,5 Stunden auf die Idee gekommen sind. Und das ist, und da ist mir aufgefallen, so dieses, was man jetzt, wo man jetzt irgendwie das Gefühl hatte, so die Rechten, die kommen jetzt irgendwie plötzlich aus ihren Löchern gekrochen und die waren ja plötzlich alle da. Nee, das war eigentlich schon länger irgendwie so spürbar und absehbar. Also es war schon.
Das war so eine leichte Steigerung immer die ganze
das
Zeit.
Das war so eine
wir
leichte.
Haben auch begleitet, ne?
Wir haben das auch, genau. Weil es hat nämlich und zwar rede ich jetzt hier von WMR 71, Wahlkater mit Miriam Seifert. Und
Miriam da?
Offensichtlich. Behauptet das Archiv. Ich glaube, das Archiv hat recht. Und das ging da noch so um den Wahlkampf und dann ging es halt so dieses, dass da plötzlich so diese ganzen angeblichen Missbrauch, also sozusagen die Grünen, das sind doch alles Kinderficker Sachen damals hochkam, was für mich jetzt nicht gerade von, also was ja so ein Thema ist, was sich nach wie vor durchzieht und was nicht gerade von politischem Stil war und auch so eine total bizarr hochgehypte Sache war, an der ja eigentlich auch bestenfalls am Rande irgendwas dran war. Und wenn man, das war auch die Wahl, wo die AfD nur haarscharf am Bundestag vorbeigerauscht ist. Das war damals noch eine etwas andere AfD.
Das war damals die Lucke-AfD.
Das war noch die Lucke-AfD. Aber wo man sich darüber streiten kann, ob sie wegen der Wirtschafts-Blablabla, wegen der nicht reingekommen ist oder ob sie also fast reingekommen wäre oder ob sie nicht eher schon, also sozusagen, ob nicht diese Eurokritischheit und so diese Wirtschaftsbezogenheit, ob das nicht eher der Bremsklotz war und die Leute so oh, endlich mal wieder jemand, der die Wahrheit sagt, hier gegen Euro sein und so sein tun. Und ich würde sagen...
Das war jetzt bestimmt nur aus Versehen, dass du den sächsischen Akzent dabei gemacht hast.
Total. Oh Gott, das ist was, das muss ich mir so abgewöhnen. Das ist auch dem Baby gegenüber. Und ich meine, wenn man so viel andere, der hält das ja für Deutsch. Ich meine, so viel. Der hört ja nicht so viel Deutsch in seinem Alltag. Und nachher sächselt der dann. Das wird, ja.
Artikel von Emmels Brühl.
Artikel von, ich lege ihm auch jeden Arm. Nein. Ja.
Ah. Ja, genau, da ging das los.
Deutschland jetzt noch abgeschafft. Ich meine, das war auch in der Zeit damals so, dass hier dieser Sarrazin-Vollidioten, das auch massenhaft gelesen worden ist und sowas. Und das alles schon jetzt gar nicht.
Noch ein Meilenstein oder eine besonders, besonders hervorhebenswerte Folge ist die 74 mit Lorena Jom-Palasi. Kannst du dich noch an die erinnern? Kannst du dich noch an Lorena Jom-Palasi erinnern?
Ja. Oh Gott, da war ich auch nicht gut in der Folge. Ich war da total scheiße, aber die Folge selber war gut, glaube ich.
Wieso warst du da scheiße?
Ich weiß nicht, war irgendwie...
Ja, jedenfalls, ich fand das irgendwie sehr spannend, weil sie
hatte super.
Dann richtig gut aus dem FF erzählt. Das war halt damals auch schon nach dem Snowden-Skandal. Und sie ist halt in Sachen Politik und internationale Beziehungen halt echt das kennt sie halt echt sehr gut. Und wir hatten da so einen ziemlich gut heruntergekochten Diskurs darüber, welche Stelle und welche Rolle Geheimdienste einnehmen in dem ganzen Staatsgefüge und ich fand das eine ziemlich erhellende Folge.
Sie hat viele sehr, sehr, sehr schlaue Sachen und sehr, sehr richtige Sachen gesagt. Das war, und das war auch so aus einer komplett anderen Perspektive, aus einer hyperpragmatischen, also sozusagen einfach, also nicht sozusagen, dass das ihre Wunschwelt ist, sondern einfach so diese Analyse, die sie da gemacht hat.
Ja.
Und das war wirklich gut.
Mhm. Ich fand die auch sehr, sehr gut.
Wollte ich in der Sendung nicht wahrhaben, aber sie hat an sehr vielen Punkten sehr, sehr recht gehabt.
Ja. Stimmt, ich glaube, du hast da.
Ich habe da so ein bisschen Konter gegeben.
Du hast da Konter
gegeben. Auf nicht sonderlich hohem Niveau.
Und das war jetzt hier schon wieder, das war jetzt hier auch schon wieder auf dem Kongress. Da haben wir unser erster, ich glaube, das war unser erster Kongress. WMR auf dem Kongress 76, Bombe, Bombe, Jihad, YOLO.
Das war ein Kongress, okay.
Da mit Schwarz-Blond und Tante.
Ja, das ist krass, weil es überhaupt nicht im Titel drin steckt, darum. Das war, so live macht ja immer Spaß. Ja. Wobei wir haben unseren ersten, war nicht unser erster Live-Auftritt überhaupt, war das nicht auf der Republika?
Ja.
Auf der Republika, damals noch in einer Kalkscheune.
Das war noch in der Kalkscheune, ja. War glaube ich 2010 oder so war das, glaube ich.
Und in dem blauen Saal da unten drinne und ich dachte, wir sind da zu dritt. Und wir haben den kleinen Saal doch erstaunlich vollgekriegt.
Ja.
Das hat super Spaß. Also,
ich glaube, das war auch damals, gab es noch gar nicht so Live-Podcast.
Ich weiß nicht, ob wir das live überhaupt hingekriegt haben oder ob wir es noch aufgezeichnet haben und danach veröffentlicht haben, ehrlich gesagt. Kann nämlich sein, dass es.
Also live im Sinne.
Achso, auf einer Bühne.
Auf einer Bühne, ja.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das irgendwie gemacht und ich fand das extrem. Also es war auf der einen Seite haben wir beide festgestellt, dass wir es überhaupt nicht konnten, glaube ich, weil halt so mit Publikumsbespaßung und Hörerbespaßung, das ist so ein Problem irgendwie.
Ja, das halt, ist immer schwierig.
Das ist immer bei diesen Podcast-Live-Situationen. Du sitzt da mit diesem Headset auf der Bühne und brabbelst so vor dich hin und irgendwie musst du ja doch dieses Publikum dann so ein bisschen beziehen. Das haben sie ja dieses Jahr dann auf dem Kongress auch probiert, sozusagen, dass das eben nicht passiert, aber dann hat man halt die Gefahr, dass
haben wir eigentlich irgendwelches Feedback für die Folge 99 gekriegt?
Ja, da sind Kommentare.
Ja?
Ja, da sind Kommentare.
Also.
Kannst ja mal gucken. Ein Kommentar.
Ich guck mir das mal an hier.
Ein Kommentar.
Warte mal, ich.
Oh Gott. Und da kann man auch mal schön sehen, wie wir nach und nach betrunkener werden bei der 99.
Das gehört dazu.
Am Ende tanzen wir also rum.
Ach, du guckst dir gerade das Video an.
Nee, ich guck mir gerade die Bilder dazu an. Die Selfies. Und ich werde mir definitiv so einen Selfie-Stick kaufen. Das ist,
Der hat gerockt, ne?
Der war super. Ich bin ja.
Also wir kommen ja auch manchmal auch nicht mit dem Kommentar freischalten hinterher, deswegen logge ich mich jetzt mal ein.
Aber ich sehe hier keine Kommentare. Nee,
stimmt, ja.
Ja, also wenn das ist, also es gibt regelmäßig mal, kriegen wir regelmäßig mal irgendwie wollt ihr mich nicht freischalten oder sowas? Tut uns leid, das ist, das ist keine böse Absicht. Tatsächlich, also ich weiß nicht, bestimmt löschen wir auch mal Kommentare. Meistens ist es keine böse Absicht, sondern einfach Verpeiltheit auf unserer Seite.
Ja, ja. Also ich habe auch schon Kommentare gelöscht. Also
so ist es ja, nicht. aber in sehr vielen Fällen ist es einfach, dass wir das mal wieder nicht auf die Reihe kriegen. Aber ihr könnt ja auf Twitter, auf Facebook, haben wir eigentlich sollen wir einen Instagram-Account anlegen zur 100. Folge?
Ey, dann lösche ich WMR.
Sorry. Kannst du gar nicht, du hast keine Adminrechte auf dem.
dann wandere ich nach Kalifornien aus.
Mist!
ein Instagram-Account, sorry, nee, das lohnt sich nicht, oder?
Ich meine, nein, das war aber auch nicht.
Okay.
Außer wir machen die ganze Sendung, packen wir dann in ein 15-Sekunden-Video und.
Genau, also das war ja auch mal so eine Idee, das hätte ich ja immer noch Bock irgendwie, dass es, also hat man glaube ich so aufgerufen, dass Leute einfach mal hingehen und die Folgen runterkürzen auf irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten oder so, irgendwie wo sie dann halt sozusagen die Highlights zusammenschneiden.
Das fände ich super, ja.
Das wäre echt gut, ne, irgendwie WMR in 15 Minuten.
Also vielleicht gar nicht unbedingt so 15 Minuten, aber so eine Sendung, die hat immer Längen und, also sie ist mal besser und mal schlechter an einzelnen Stellen und selten ist sie direkt am Anfang am besten. Und ich fände es ja toll, wenn jemand sozusagen die ganzen guten Passagen, sofern es denn welche gibt, rausschneidet und halt, dass die nochmal separat veröffentlicht werden. Aber eigentlich ist der Hauptgrund, ich weiß nicht, wie das dir geht mit dem Podcast, ich habe das irgendwann mal, irgendwann hat mal jemand so, wer war denn das? Da hat jemand irgendwo einen Artikel geschrieben. Ich weiß, das ist jetzt hyperspezifisch. Und das ging könnte ich eigentlich nachgucken, weil ich habe ja ein eigenes Blog. Da habe ich nämlich in meinem Blog drauf geantwortet, habe ungefähr 4 Replies bekommen. Genau, mein letzter Eintrag überhaupt. krass, das war letztes Frühjahr noch. Und da ging es nämlich darum, dass... ich habe nicht verlinkt. Nämlich, dass irgendwie jemand geschrieben hat, ja, der Podcast ist in einer Krise und alles furchtbar und bla. Und
war das nicht Nicolas Seemack?
Ich glaube schon.
Das war doch Nicolas Seemack. Dafür hat er auch so auf die Fresse gekriegt von allen möglichen Leuten. Dabei war es eigentlich nur die Überschrift, die so unglaublich trollig war. Das war nämlich bei der Wired, ne?
Stimmt.
Bei der Wired irgendwie.
Und die war ja nicht mal von ihnen, die Überschrift,
genau. Wie sich das so und er hat sich so gegen Laber-Podcast aufgedingst, obwohl er ja selber mit Mikrodilettanten so einen der Laber-Podcast. Es war irgendwie, ja, es war so ein bisschen albern. Es hat ja auch in der Podcast-Szene ziemlich viel Hall ausgelöst.
Ja, vielleicht wollte er auch was Richtiges. Also ich habe auf jeden Fall mal aufgeschrieben, warum ich einen Podcast mache und warum wir keinen Trailer haben. Und mir ist die Technik, ich bin ja normalerweise total technikaffin, aber so Podcast-Technik geht mir total am Arsch vorbei. Die soll einfach funktionieren und damit hat sich der Salat. Und das tut sie leider viel zu selten. Aber für mich ist so ein Podcast, ich unterhalte mich einfach gern mit dir. Und mir ist im Endeffekt scheißegal, ob da jemand zuhört oder nicht. Und ich glaube, das merkt man im Podcast auch manchmal an, sowohl im Negativen als auch manchmal im Positiven. Und ich mache all diese Podcasts nicht, um damit jedenfalls um berühmt zu werden und um Geld zu verdienen. Das ist sowieso nicht. Also bin ich in der glücklichen Situation, dass ich darauf nicht angewiesen bin, sondern
Podcast-Millionen scheffel ich ja auch.
Stimmt, du hast ja unseren Flatter-Button.
Genau. Ja, den einzigen verbliebenen. Wir haben gar keinen Flatter-Button mehr, ne? What? Übrigens.
Gar keinen?
Bei den einzelnen Episoden haben wir keinen mehr.
Da muss der mal wieder hin.
Ja.
Kein Wunder, dass niemand mal flattert.
Ja.
So einfach kann die Erklärung sein.
Ohne Flatter-Button ist das Flattern schwierig, Max. Ja.
Genau.
Aber immer aufrufen, ne? Hier, flattert mal schön. So.
Nee, wird dein Button geflattert? Aber der scheint auch weg zu sein, kann das sein?
Nee, mein Button ist noch da.
Da steht irgendwie ein Gebt in der zweiten Seite und da ist kein Button drin, jedenfalls nicht bei mir.
Bei mir ist ein Button.
Ach, warte mal, vielleicht macht das hier Ghostory weg. Und ja, genau, muss ich den Flatter-Button mal wieder einschalten.
Geil. Ghostory hat uns schon so viel Geld gekostet.
Oh Gott. Stimmt das eigentlich?
Ich sag dir, Privacy wird uns noch ruinieren.
wie komme ich jetzt darauf? Und darum investiere ich auch selber so wenig Zeit, wie es geht, in Podcasts, außer in das eigentliche Gespräch.
Ja, und ich bin ja extra zu dem Podlove-Workshop gefahren, um mich in diese ganze Technik einzuüben, damit wir jetzt sozusagen die aufnahmennehmende Instanz sein kann, wenn wir über den Teich.
Wenn wir Gäste haben.
Genau, wenn wir Gäste haben.
Ja, super. Freut mich sehr. Also in Zukunft wieder hoffentlich mehr mit Gästen. Das würde mich sehr, sehr freuen.
Ja. Aphelia war 78. Also Marina Weißband.
Ja, das war eine lustige Folge.
Die Folge fing schon so geil an. Ne? Also wir haben ja irgendwie uns verabredet. Und kann man das erzählen? Ja, ne?
Ich weiß nicht, was du erzählen willst.
Ja, also wir haben jetzt mal ganz lange gewartet, bis die kamen ja ganz lange nicht.
Stimmt.
Und dann kam, das hat sie, glaube ich, auch im Podcast erzählt, ne?
Ich glaube schon, ja.
Ja, und dann kam sie irgendwie eine Stunde später, irgendwie kam sie dann an, es war mitten im Winter, es war irgendwie auch so Februar, es hat Schnee gelegen.
Sie hatte einen unfassbar dicken Mantel an.
Genau, sie hat einen unglaublich dicken Mantel an. Dann kam sie an und dann, dann saß sie da und sie war irgendwie auch so ein bisschen aufgelöst und jetzt brauchst du erstmal einen Wodka und dann haben wir ihr einen Wodka gegeben und ein Steak, so Schnitzel, genau.
Stimmt, ich hatte einen Schnitzel vom Imbiss geholt.
Genau, und dann war es halt so, dass sie halt irgendwie vorher im Krankenhaus war, weil sie irgendwie gestürzt war.
Stimmt, irgendwas war da.
Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob wir das irgendwie revealed haben in dem Podcast.
Na toll.
Tja, sorry.
So, welche Gäste können wir denn noch haben?
Genau. Es war auf jeden Fall sehr dramatisch.
Als nächstes erzählen wir, welche Gäste bei uns nackt waren.
Nein, sorry. Die Liste bleibt geheim, Max. Sie bleibt geheim. Aber ich fand, der Podcast war aber nichtsdestotrotz ziemlich gut. Aber ja, das ist einfach, Marina ist einfach Profi. Mhm. Muss man schon sagen.
Sie hat sehr schön über den Maidan erzählt. Und
genau,
über
sie war ja dann ja, das war ja gerade total aktuell. Das war ja Maidan und ja. Sie war auch da und so weiter und so fort. Das war echt eine gute Folge. Danach habe ich irgendwie diese ganzen Sachen auch besser verstanden. So.
Leonid Dombusch, war das auch?
Leonard,
ja. Genau. Achso, jetzt habe ich seinen. War das nicht auch auf der Republika?
Nein, das war bei dir zu Hause auf der Couch. Das weiß ich noch. Leonard war eine sehr interessante Sendung, aber Ich habe mich hinterher echt ein bisschen geärgert, weil Leonard ist so ein unfassbar lustiger, humorvoller Mensch, mit dem man so viel, auch so viel Scheiße labern kann, wenn man Bock hat, ne?
Und wir haben
das er ist ein hochintelligenter und super gebildeter Mensch, aber gleichzeitig auch ein total witziger Typ, mit dem man wirklich stundenlang nur Scheiße labern kann. Und eigentlich hatte ich natürlich gehofft, dass wir auch irgendwie diese Scheißerlabe-Geschichte, haben wir aber gar nicht mit reingenommen. Also kam einfach nicht drin vor, kam nicht, obwohl wir doch eigentlich so gute Scheißelaberer sind. Kam es da nicht so weit und wir haben nur über hochintelligente, abstrakte, theoretische Themen geredet. Was ja auch gut war. War auch eine schöne Folge. Aber hätte lustiger werden. Mit Whitey Chan fand ich auch gut. Sie hat ja über China berichtet.
Sixtus finde ich ja auch einer der streitbaren Persönlichkeiten.
Auf jeden Fall.
Internets.
Stimmt, der passt eigentlich auch ziemlich gut ins Team, so, ne? Also denke ich mal, irgendwie, er ist halt auch so einer, er ist uns ein bisschen ähnlich, so sehr meinungsstark, auch wahrscheinlich so dickköpfig.
Wenn er mit dabei gewesen wäre, dann hätte man aus unserem Split-Up eine Atomexplosion machen können.
ich glaub auch, ja. Also der wäre noch mehr
gegangen. Dann wäre jetzt ja einfach ein Loch.
Dann hätten wir die Meta-Ebene echt zerlegt, glaube ich. Mit Sixtus.
Ja, genau, so schätze ich den ein.
Aber das hat man auch gemerkt, glaube ich, bei dem Podcast mit ihm. Also dass wir halt da irgendwie auch auf so einer Wellenlänge sind. Und
ach ja. Dann hatten wir Autofokus da.
Das war auch sehr schön, ja.
Erinnere ich mich nur noch an wenige Details, aber die waren, die habe ich auch in guter Erinnerung. Ja, und dann ging es schon weg. Danach haben wir schon hier
Thomas Wiegold, Liebesgrüße aus Asien. Genau, da war ich in Asien dann. Interkontinental-WMR und Liebesgrüße aus Asien.
Der mit Thomas Wiegold war der letzte, den wir quasi in Berlin gemacht haben.
Stimmt, dann warst du ja schon weg, ne?
Genau, und dann war ich ja schon weg. Dann haben wir nämlich eine längere Pause gehabt, weil du zum einen im Urlaub war und zum zweiten, weil ich erstmal klarkommen wollte.
Das Projekt, über das Thomas Wiegold im Podcast nicht reden wollte, ist jetzt ja übrigens schon länger draußen. Also das war so ein Buchprojekt über Drohnen zusammen mit Kai Biermann.
Ah, sehr schön, cool. Ich habe keine Erinnerung mehr, dass er über ein Projekt nicht reden wollte.
Ja, habe ich auch nur, ist mir gerade nur so eingefallen.
Sehr gut.
Genau.
Weißt du, wie das Buch heißt? Irgendwas mit Drohnen.
Irgendwas mit Drohnen.
Okay.
Wiegold Biermann, irgendwas mit Drohnen. Ja, und das finde ich jetzt interessant, ne? Weil WMR 90 war jetzt wieder live vom 31C3, also es war sozusagen, und 99, das heißt, wir haben in einem Jahr nur 9 Folgen gemacht.
Ja, das stimmt.
In dem 2015.
WMR 90 saß ich in einem kleinen Räumchen bei Facebook rum, in einem Meetingraum, den ich mir geholt hatte.
Genau.
Und ihr wart auf dem Kongress irgendwie spät in der Nacht.
Mit Michael Kreil.
Und ich habe mir sagen lassen, dass ihr wirklich sturzbesoffen wart.
Wieso sagen lassen? Du warst doch dabei.
Ich war dabei, ich habe das aber nicht gemerkt.
Du hast es nicht gemerkt?
Ich habe das nicht gemerkt.
Ja, das ist ein Profis,
ich habe das, weißt du? Hab das dann irgendwann relativ spät mitgekriegt, so dass irgendwas läuft hier gerade nicht so ganz so rund.
Wir hatten halt zu zweit, also wir hatten zu zweit jeweils irgendwie, glaube ich, 2-3 Bier.
Ja.
Und dann hatten wir halt noch eine gemeinsame Flasche Wodka. Ja? Und die wurde auch leer. Ziemlich leer.
Ich glaube nämlich, ihr habt schon ziemlich strahl angefangen und oder ich weiß es nicht.
Ja, bei mir ging das. Also ich habe, glaube ich, vorher nicht viel getrunken.
Aber irgendwie, ich habe das nicht so richtig wahrgenommen, dass ihr so besoffener und besoffener geworden seid.
Also,
und es war sehr lustig.
Auf jeden Fall. Michael, der ist dann irgendwann aufs Klo gegangen und ich glaube, es hat ganz lange gedauert, bis er zurückgekommen ist, weil er, glaube ich, irgendwie auf dem Klo vergessen hat, dass er auf dem Podcast ist. Okay. Das war schon sehr lustig. Obwohl, das ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil mit dem Michael Krall kann man sich natürlich auch total gut unterhalten und ich glaube,
wenn wir zu viel Blödsinn oder zu wenig, ne?
Genau, da hatten wir ein bisschen zu viel Blödsinn. Also da hätten wir ein bisschen zurückschrauben können und dann noch ein bisschen.
Als ob du dich erinnern könntest.
Ja. Ich hab's mir nochmal hinterher durch mal angeguckt.
Machst du das mit hin und wieder? Ich höre mir total selten mal
irgendwie. Ja, ich muss das ja manchmal machen, weil wir haben ja keine Shownotes mehr.
Das stimmt.
Und dann muss ich, also zum Beispiel bei der letzten Folge, die habe ich auch komplett durchgehört. Also nicht die letzte, doch, die letzte auch, ja. Ja, und WMR99, wir müssen mit euch reden. Da sind wir dann sozusagen am Ende angelangt. So, das waren jetzt innerhalb
und
von
jetzt
fast
Folge,
zwei Stunden.
Folge 100, da sitzen wir wieder in der Metaebene und jetzt müssen wir bis zur jetzt in Sekunde wieder vorkommen. Und dann guckte mich Michi fragend an, was ich denn für einen Müll erzähle und wartete darauf, dass er endlich wieder das Wort ergreifen kann und sagte:
Der Punkt, der mich beschäftigt, ist, wie konnte es von deinem Tweet mit ihr werdet euch noch wünschen, wir werden Politik verdrossen, zu unserem heutigen Zustand kommen, der da lautet, wir wünschen uns, sie werden Politik verdrossen.
Das ist ja, ich wollte ja eigentlich immer mal für die Republika einen Vortrag draus machen. Habe ich natürlich nie gemacht, weil ich es nicht genug gesammelt habe. Ich hatte mal eine Zeit lang Google Alerts, damals als es noch gab, für meinen Namen und für den, ihr werdet euch noch wünschen, wir werden Politik verdrossen. Weil das ist ja damals so richtig rumgegangen. Es gab einen Spiegel Online Artikel, der das als Titel hatte, wobei da war es falsch, da war ich falsch zitiert. Und da war der
falsch! Lügenpresse!
Lügen! Nee, das war, sie werden sich noch wünschen, ihr werdet oder sie werden sich noch wünschen, wir wären Politik verdrossen oder so. Was halt so eine total, aber dieses, es ging ja darum, ihr werdet, also so die direkte Anklage, bla, zweier Konstellation.
J'accuse.
Und dass das irgendein Spiegel-Online-Redakteur nicht auf die Reihe kriegt, das zu sehen und einfach drin zu lassen, das finde ich, und vielleicht höchstens die Kommafehler zu beseitigen. Fand ich damals schon relativ schwach. Wo ich hingegen korrekt zitiert worden bin, schon relativ früh, war in irgendwelchen Neonazi-Foren.
Ja.
Und damals war
Du hast das alles ausgelöst.
Ich habe das alles ausgelöst.
Du hast das alles ausgelöst. Max!
Okay, so kommt's raus. Und ich habe das in, das hat mir damals so ein bisschen Angst gemacht, weißt du, so in diesen, als diese Lichtermärsche aufkamen und so und diese Leute plötzlich durch Ostdeutschland gezogen sind und so mit Fackeln und so weißen Masken damals und so. Und das war irgendwie das Spreeblick. Es hieß tatsächlich sowas ähnliches, man könnte es verwechseln mit Spreeblick, irgend so ein Spreekinder oder irgendwie sowas, Forum, und das war halt ein ganz offensichtliches Nazi-Forum und mittendrin plötzlich so, wie Max Winde schon schrieb, ihr werdet euch noch wünschen, also, oh mein Gott, was habe ich angerichtet?
Ja.
Aber das ist halt, du hast über sowas keine Kontrolle und es natürlich behaupten ihn, also, ja, wir wünschen uns, sie wären Politik verdrossen. Sie haben mein Zitat richtig geklaut. Das ist, das haben sie schon, das ist, ja, das war damals, das ist, aber das ist sowas, was ich.
Aber ich frage mich halt wirklich nicht, ich meine, das ist vielleicht so tatsächlich auch eine gute Beschreibung, diese Situation, die wir heute haben. Weil ich glaube, dass eine Großteil der Leute, die jetzt irgendwie bei Pegida mitmarschieren, die jetzt die AfD, auf AfD-Kundgebung gehen und so weiter und so fort, die waren vorher Politik verdrossen. Die waren vorher wahrscheinlich, die haben sich wahrscheinlich für Politik gar nicht, die haben sich komplett rausgezogen.
Na, oder sie haben halt CDU gewählt oder sowas, irgendwas Unauffälliges.
Ja, aber ich glaube schon, dass auch eine ganze Menge Leute, die dort aktiviert waren, die waren vorher für die Politik gar nicht mehr erreichbar.
Bestimmt. Also, weiß ich nicht, wer
interessant. Und ganz ehrlich, das war eigentlich ein ganz guter Zustand.
Ja, das ist, also, ich muss ja mal sagen, ich habe ja jetzt, fast zwei Monate Zeit gehabt, mir dieses Land mal wieder ein bisschen aus der Nähe anzugucken. Und wir sind ja auch ein bisschen rumgereist und sowas. Und ich neben einigen anderen Sachen, die einem plötzlich, wenn man mal so, eigentlich ja im Endeffekt nur anderthalb Jahre, aber weg war, was mir aufgefallen ist, das ist diese Diskrepanz, diese Angst, die gerade so umgeht in Deutschland. Und das ist halt auf der einen Seite ist das die Angst vor Flüchtlingen, die man ja auch durchaus im Verwandtenkreis durchaus auch da ist. Jetzt sicherlich nicht so schlimm, wie man sie aus einigen Facebook-Kommentaren kennt, aber schon irgendwie so ein bisschen. Auf der anderen Seite ist die Angst vor denjenigen, die Angst vor Flüchtlingen haben, beziehungsweise vor den Nazis, die so wieder hochkommen. Und das Irre ist, du kriegst, also ich habe, glaube ich, nicht ein Gespräch mit irgendwie Freunden oder so geführt, in denen dieses Thema nicht also als politisches Thema das beherrschende Thema war. Also ich meine, wir haben natürlich auch über viele andere Sachen gesprochen, aber wenn wir über Politik gesprochen haben oder wenn wir irgendwie sowas Allgemeines gesprochen haben, war immer diese Flüchtlingskrise dabei. Ich kann es nicht mehr hören, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Und du redest halt darüber und jeder hat und jeder hält es für redenswert, aber wenn du rausgehst, siehst du es einfach nicht. Das finde ich das Irre. Es ist so, es gibt keine. Was ich gesehen habe, war in der Nähe von Freiburg, waren wir in so einem Wildtierpark. Und durch den Wildtierpark sind ein paar Leute gelaufen, die ich für Flüchtlinge halten würde, so auf den ersten Blick. Erstens von der Hautfarbe, zweitens von Klamotten her und sowas. Und wo ich dann dachte so, naja, vielleicht haben sich ein Busticket gekauft und sind hier in diesen kostenlosen Wildtierpark gefahren. Dann stellte sich aber raus, so als wir rauskamen wieder aus dem Wildtierpark, dass direkt daneben, dachten wir am Anfang, das wären irgendwelche Partyzelte oder sowas, aber dass da offensichtlich Zelte für Flüchtlinge aufgebaut waren. Das war das einzige Mal in der ganzen Zeit, dass ich mit Flüchtlingen konfrontiert war sozusagen. Und in dem Fall waren sie halt irgendwo...
Wobei man sagen muss, dass, glaube ich, schon die Kommunen und so weiter und so fort versuchen, die Flüchtlinge vor... so zu verstecken, ja.
Also in dem Fall waren die auch total versteckt.
Genau, also ich glaube schon, dass es auch eine Strategie ist. Was ich, glaube ich, für langfristig für keine so gute Idee überhaupt halte. Nicht. Weil das natürlich der Integration total entgegenstehen steht.
Wir starren gerade weiter beide auf den Kommentar von D. Stamper im Chat und verstehen ihn nicht.
Naja, hätte der NDR halt auch mal darauf hinweisen sollen, dass einige der voll im Kommen seienden Podcasts auch IRC-Channels haben.
Ja, normalerweise haben wir sowas auch nicht hier, so einen neumodischen Scheiß
wie ihr. NDR?
Ich glaube, es gab im NDR gab es irgendwie einen Artikel darüber, dass Deutschland jetzt langsam die Qualitätspodcasts kommen.
Ah, okay.
Jetzt. Ja. Ich glaube, Tim war echt beleidigt, weil, wieso
ja, genau.
Jetzt?
Ja, genau. Er hat das auch getwittert. So, genau, ja. Ich habe noch nicht reingehört übrigens in das neue Projekt, in dieses 4 Kilohertz.
Habe ich auch noch nicht reingehört.
Also ich meine, ich kannte ja schon Elementarfragen von Nicolas Semak, fand ich sehr gut. Aber da gibt es wohl eine neue Folge, wollte ich auch mal, ich muss mich mal alles noch abonnieren. Ich habe noch keine Zeit. Ich höre
relativ selten Podcast in letzter Zeit, ich traue es mich kaum zu sagen, aber...
Ja, Podcasts sind auch irgendwie durch.
Ja, echt. Jetzt, wo der NDR das entdeckt hat, kann man es echt mal langsam ab.
Das ist eigentlich tot, ja.
Ja, auf jeden Fall, das ist so dieses, dass man, also hier nicht weit weg in der Winzstraße ist ja auch irgendwie eine Turnhalle, die jetzt gerade als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt ist und sowas. Aber du kriegst, ich bin da mehrfach dran vorbeigelaufen, ich habe jedes Mal vergessen, drauf zu achten. Und also klar, wenn man am Lagi so ist und sowas, da sind die
Zustände. Also da sieht man das auf jeden Fall deutlich, ja.
Sagen wir mal so, die wo auch immer man es sieht, sieht man es im Allgemeinen nur, weil die Bürokratie und die Politik so versagt hat. Mhm. Oder die Verwaltung. Und ich finde,
Also man kann 1 Million Flüchtlinge nicht verstecken. So,
es geht. Man kann sie nicht verstecken, aber es ist doch, das hat hier, wie heißt der Flughafen-Fuzzi von den Piraten? Martin Delius.
Der Flughafen-Fuzzi von den Piraten.
Der Flughafen-Fuzzi von
den Piraten. Hast du das gehört, Martin? Du bist jetzt der Flughafen-Fuzzi von den Piraten.
Heißt Martin, ne?
Martin Delius.
Heißt Martin, okay. Hat ja irgendwie so geschrieben, naja, es ist doch eigentlich erstaunlich, so die Müllabfuhr kommt noch, das ist, also so Deutschland kriegt das so, also dieses Land kriegt diese Menschen, die da sind, offensichtlich, also noch nicht integriert und so, und das ist alles noch nicht gut, aber es ist so, dass man bis auf ein paar Sporthallen, die überfüllt sind, und wo Kinder, oh mein Gott, keinen Schulsport machen können, mal für ein paar Monate, die Kinder werden bestimmt ganz furchtbar traurig sein, kriegt dieses Land das irgendwie super auf die Reihe, aber nichtsdestotrotz ist halt so diese total hysterische Stimmung.
Ich hab heute eine Karikatur für Twitter, die fand ich sehr, sehr schön. Ein riesengroßes, flauschiges Wohnzimmer mit einer Couch in der Mitte vor einem riesengroßen Fernseher sitzen Mann und Frau mit einer heißen Tasse Kaffee vor dem Fernseher, schauen auf diesen Fernseher, zurückgelehnt, liegen sie dort auf der Couch und der Mann sagt zu der Frau: dieses Flüchtlingsthema bringt mich noch an die Grenzen meiner Belastbarkeit.
Genau.
Das fand ich sehr geil.
Und das muss man sich mal klar machen. Das sind Menschen, die durchs Mittelmeer geschwommen sind, in Booten gefahren sind, die da zum Groß, die da oft ersaufen, die, wenn die hier ankommen, weil die keine Klamotten haben, keine Waben, wo die Kinder teilweise abgefrorene Finger haben, wo nach dem, was ich gehört habe, mittlerweile kaum noch eine Frau unvergewaltigt hier ankommt, weil sie irgendwo auf der Strecke von irgendeinem Arschloch vergewaltigt werden, wo Flüchtlinge von Hunden gebissen werden, weil in Bulgarien irgendwie die Polizei nichts Besseres zu tun hat, als die Hunde auf Flüchtlinge zu hetzen, und hier dieses Land ernsthaft so tut, als könnte man dieses Problem lösen, indem man einfach irgendeine dämliche Quote einführt und einfach dann sagt, nö, euch lassen wir jetzt nicht mehr rein. Und da endet einmal, ich meine, es gibt so oft, gibt es irgendwo auf der Welt Katastrophen, um die wir uns einen Scheißdreck kümmern, und hier endet mal der Ausläufer. Es ist ja, wir haben ja von dieser ganzen Sache in Syrien, das ist ja nicht so, dass wir irgendwie im Mittelpunkt wären oder sowas. Das ist hier der letzte Ausläufer, wo es hinkommt. Das ist in Libyen, die haben viel, viel mehr Flüchtlinge. In der Türkei, die haben viel, viel mehr Flüchtlinge. Alle haben viel, viel mehr Flüchtlinge. Ja, für europäische Verhältnisse haben wir relativ viele Flüchtlinge. Allerdings auch nicht pro Kopf. Und ich kann es nicht ab. Und ich will es nicht haben, dass das wirklich, dass auf allen Seiten, und zwar wirklich auf allen Seiten, auf der einen Seite natürlich bei diesen Nazi-Idioten, die allen Ernstes glauben, jetzt hat die Islamisierung das, also dass irgendwelche Abendländer davon untergehen könnten, dass irgendwie mal eine Million Flüchtlinge kommen und also
ich würde die eintauschen.
Und sich hier ja, und sich hier mal aufwärmen. Und auf der anderen Seite eben dieses, dass sozusagen jetzt wiederum auch glauben, dieser. Also wie wenig Vertrauen habt ihr denn in Demokratie, dass da ein paar Pegida-Schreihälse und Arschlöcher jetzt ernsthaft dieses Land gefährden könnten? Also das ist ja dann die nächste Untergangsangst. Und ich habe so das Gefühl, dass alle gerade so mit Untergangsängsten kämpfen. Und ja, es ist schwer und es sind Probleme, aber es sind lösbare Probleme. Und
es geht noch, ne? Es geht noch. Aber der
Punkt
ist...
Es geht nicht noch, es hat noch nicht mal angefangen.
Ja, du hast schon recht. Was ich mir nun denke, ist halt, Ich hab schon das Gefühl, dass dieser Verfall der Vertrauen in die Institutionen, ja, und so weiter und so fort, dass dieser Verfall irgendwie so unfassbar schnell geht. Und das macht, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was so Angst macht.
Das verstehe, also dass man davor Angst hat. Ich meine, die Ängste haben ja, ist ja nicht so, dass die keine Basis haben. Also auch die Angst vor den Fremden ist ja, ich halte sie für falsch und ich halte sie, aber sie ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Und auch die Angst vor diesem, also ja, es ist angsteinflößend. Und ich finde auch, seitdem ich jetzt hier bin, so dieses jeden Montag mitkriegen, dass jetzt gerade da diese Pegida-Hanseln wieder, und draußen ist es dunkel. Das ist ja immer noch so dieses, da, draußen ist es dunkel und da ziehen die wieder mit ihren Fahnen los und mal gucken, welche Fahnen sie dieses und welche Parolen sie diesmal und welche Scheiße sie sich diesmal erlauben und wie weiter radikalisiert sie sind. Und das ist definitiv angsteinflößend. Aber es sind genauso wie es halt nur relativ wenige Flüchtlinge waren, egal wie viele es waren, die da in Köln rumgestanden haben, sind es genauso nur relativ wenige Deutsche, die tatsächlich zu diesen Pegida-Demonstrationen gehen. Und da wird ein viel zu, also es ist einfach ein viel zu geiles Thema, um es nicht einfach hyper zu hysterisieren. Das ist, ich finde das wirklich.
Ja,
also das ist sowas, was ich so echt fest...
Wahrscheinlich wird das gerade noch viel zu heiß gekocht, als es ist.
Ich hoffe natürlich.
Der Punkt ist der, was mir Angst macht, ist halt zum Beispiel, dass diese Attacken in Köln, die passiert sind, die ohne weiteres schlimm sind, ja, keine Frage, aber was für Wellen das ausgelöst hat.
Ja.
Also das fand ich schon krass. Und wie dann plötzlich selbst die Leute, die irgendwie bisher relativ gutmütig und relativ ja easy so dahinter standen und sagten so, ja, irgendwie Flüchtlinge und so, wir schaffen das und keine Ahnung, ja, wie die plötzlich gekippt sind, und zwar reihenweise, und zwar in der Mitte, nicht irgendwie rechts, sondern wirklich in der Mitte gekippt
teilweise
sind.
Teilweise auch links.
Und teilweise sogar links gekippt sind. Und ich frage mich halt, was passiert in diesem Land, wenn mal ein Terroranschlag passiert? Das ist wirklich das, was mich, weil ganz ehrlich, Ich halte das nicht für unwahrscheinlich. Ich halte es für möglich.
Ist eine Frage der Zeit.
Ich würde auch sagen, es ist eine Frage der Zeit, dass hier ein Terroranschlag kommt. Und ich habe weniger Angst davor. Ich habe keine Angst vor dem Terroranschlag an sich, weil dieser Terroranschlag wird sicherlich Tote, vielleicht auch Verletzte fordern. Aber es ist extrem geringe Wahrscheinlichkeit, dass man selbst dabei ist.
Es werden nicht mehr Leute sterben als in 2 Wochen Straßenverkehr.
Ja, irgendwie sowas. Ja, also so vergleichbar mit ein paar Wochen Straßenverkehr kann man das, glaube ich, sehen. Aber was mir wirklich Angst macht, ist, was dieser Anschlag dann auslösen wird. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die ängstlichen Deutschen dann komplett kippen und dass dann alles vorbei ist, ja. Und dass dann halt und das dann wirklich.
Aber es gibt sie doch auch noch, die Hilfe. Es gibt sie nach wie vor und es gibt zum Beispiel, wir haben zum Beispiel Kindersachen haben wir abzugeben.
Apropos Hilfe, ne? Du hast ja irgendwie diese Aktion mitgekriegt, gestern. Mit dem angeblich toten Flüchtling?
Ja, habe ich mitgekriegt.
Oh, Alter. Alter, Alter, Alter.
Ja, da hat sich irgendjemand, aber das ist auch in dem Moment, also ich hab's morgens gelesen, hab's Diana gesagt und so und die hat irgendwie, und ich hab's dann, wollte dieses Posting, was da kam, irgendwie wollte das zuerst reposten quasi und hab dann gedacht, ich warte mal nochmal. Irgendwie war das tatsächlich so dieser Gedanke in dem Moment, ich warte einfach nochmal, was sich im Endeffekt auch als gut erwiesen hat. Aber ja, also das war hier, habt ihr garantiert mitbekommen, irgendwie in Berlin gab es Gerüchte, dass ein Syrier gestorben sei.
Ich habe einen Facebook-Eintrag von einer Aktivistin, die bei Moabit hilft, also das heißt, diese Organisation, die beim Lageso aushilft, freiwillig, die hat einen Facebook-Posting geschrieben, in der sie einen Kollegen von sich zitiert, mit dem sie gechattet hat, der angeblich mit einem Flüchtling auf dem Weg zum Krankenhaus war, weil der sich eine Infektion zugezogen hat und er dann einen Herzstillstand gehabt haben soll. Diesen Chat hat sie darauf gepostet, hat dazu einen sehr emotionalen Facebook-Eintrag gemacht.
Ja.
Und ich gehöre zu den Leuten, die das auch gleich retweetet haben.
Den habe ich nicht. Ich habe das
retweetet. Ich habe dann nochmal einen Tweet hinterhergeschickt mit irgendwie, wenn sich das als wahr Dings und so weiter. Ich habe da noch ein Konjunktiv reingemacht, aber im Endeffekt habe ich auch mitgeholfen, das zu verbreiten. Wer kann schon davon ausgehen, dass sich das jemand ausdenkt? Ja, also so blöd, den kann man eigentlich gar nicht denken. So. Ich meine, obwohl, ich kann mich da auch nicht rausreden, solche Sachen macht man nicht. Man wartet darauf, dass diese Meldung bestätigt ist. Und
eigentlich lustig, dass man so als Twitterer mit ein paar Followern so anfängt, über journalistische Standards nachzudenken. Aber es ist besser. Ja. Also ich fühle mich dann auch besser, wenn ich sowas. Also,
ja, ich habe mich auch nicht wirklich wohlgefühlt damit. Ich muss ganz ehrlich sagen, und deswegen habe ich auch diesen Tweet nochmal hinterhergeschickt mit irgendwie, wenn sich das als wahr behauptet oder wenn sich das bestätigt. Jedenfalls, es ist halt so, dass ja, man muss echt verdammt aufpassen, ne? Also dieses ganze Social Media verleitet einen natürlich, es gibt diesen Confirmation Bias, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vor irgendwie, glaube ich, 2 Tage vorher oder einen Tag vorher habe ich irgendwas über das Lageso gelesen, über die Zustände dort, und die sind wirklich grauenhaft. Die sind wirklich, wirklich grauenhaft. Und als ich das gelesen habe, habe ich original gedacht, das kann nicht mehr lange dauern, bis da ein Toter ist.
Ja.
Ja, bis da jemand stirbt. Und
jeder nur drauf.
Im Endeffekt war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ja. Und als das dann plötzlich sozusagen in meinem Stream auftauchte, habe ich wirklich, das passte halt einfach super in das Weltbild, das ich halt hatte. Ne? Und ich sage jetzt nicht, dass das Weltbild falsch war, aber ich sage, dass meine Reaktion darauf, die mein Weltbild ausgelöst hat, nämlich den Confirmation Bias, etwas einfach weiter zu retweeten, weil man es für so unglaublich wahrscheinlich hält, das war falsch. Und
die Tatsache, dass sich diese Nachricht als falsch herausgestellt hat, hat die Zustände am Lagi so um keinen Deut verbessert. Die sind nach wie vor katastrophal.
Es gab aufgrund dieser Meldung Rücktrittsforderungen gegenüber dem Mario Scheser oder wie der heißt, dem sozialen Senator Chesna und gegen Henkel, und das ist weiterhin aktuell. Sorry,
das ist
wer so etwas wie das Lageso so lange, das geht seit August,
das geht
seit
länger, August, das geht viel viel länger,
seit Juli oder August.
Ich habe mit Björn Grau darüber geredet, der meinte, die haben einer Familie geholfen, die da war. Und zwar ist das so, du kriegst, wenn du dich beim Lagi so anmeldest, dann kriegst du irgendwie deine Dokumente abgenommen. Und dann kriegst du irgendwie irgendwelche Übergangsdokumente oder also kriegst du eine Karte, hey, du bist registriert und kriegst deine Dokumente zurück. Dieser Zustand sollte normalerweise irgendwie so 2-3 Stunden dauern. Der dauert mehrere Monate.
Ja.
Und das war vor 1,5 Jahren. Da war von dem aktuellen Ansturm noch nichts zu spüren.
1,5 Jahren?
Ja. Dieses Lagiso war schon überfordert, als es noch nicht schlimm war. Als noch gar nichts zu spüren war. Und die Mitarbeiter vom Lagiso haben das damals auch schon gesagt. Und
ey, das Ding muss man einstampfen und nochmal neu bauen.
Und Björn Grau hat darüber mir auch gesagt, dieses Lagiso arbeitet noch mit ausgedruckten Akten. Das heißt, jedes Mal, wenn da einer hinkommt, müssen die zum Schrank rennen und müssen dessen Akte rausholen. Weil die haben im Jahr 2016 noch keine digitale Akte.
Ey, ich sag dir, Berlin ist ein Failed State. Und eins der Tweets, den ich hier auch rausgehauen habe, ist halt, dass irgendwie das Laissez-faire, dieses Laissez-faire, diese coole, zurückgelehnte Einstellung, die Berliner gegen sich gegenüber und der Stadt gegenüber haben, die ist nicht mehr zeitgemäß. Das kann man nicht mehr so machen. Weil wir sind jetzt wirklich an den Grenzen eines Failed State. Berlin ist kaputt. Berlin ist wirklich, wirklich, wirklich grundtief kaputt und da muss das passieren, und da werde ich echt so ein bisschen zum Konservativen, da muss das passieren, was Rudy Giuliani in New York gemacht hat. Rudy Giuliani hat in den 90ern New York umgekrempelt.
Ja.
Komplett umgekrempelt. New York, als Giuliani Bürgermeister wurde, war auch ein Failed State. Das sah noch ein bisschen ekliger aus mit extrem krassen Kriminalitätsraten, mit einer Mordrate, die jenseits aller Vorstellungen ist. Fast ein Bürgerkriegsgebiet, ja. Und er hat das Ding...
Es gab wohl Gebiete in New York, wo man die Schüsse quasi, also wo es so wie in so ein Kriegsgebiet, ja, wo du hören konntest, aber die ganze Zeit.
Es gab viele Viertel, in die die Polizei sich nicht mehr reingetraut hat. Und wir sind nicht ganz so weit, aber wir sind in verschiedener Hinsicht, wir sind in verschiedener Hinsicht gut auf dem Weg. Und ich bin mittlerweile der Meinung, da muss jetzt wirklich das Laissez-faire hat jetzt echt, das ist jetzt gescheitert. Du musst jetzt wirklich, ich weiß nicht, ob diese Zero-Tolerance-Politik von Giuliani, ob das jetzt genau das Richtige ist, aber in die Richtung muss das jetzt gehen. Und da muss jetzt wirklich...
Ich glaube, Berlin braucht einfach sowas wie eine funktionierende Regierung. Ich hätte es auch anders formuliert als Failed State. Also ich habe tatsächlich ähnliche Gedanken gehabt. Wie ich sagen würde, dieses arm, aber sexy, was ja irgendwie ein paar Jahre lang ein ganz, irgendwie ganz cooler, passender Spruch war. Das ist cool, wenn man Anfang 20 ist. Aber irgendwann, jetzt sind halt 15 Jahre rum, irgendwann bist du jetzt halt Mitte 30.
Ja, und solange es funktioniert, weißt du, der Punkt ist der.
Ja.
Also diese Zero-Tolerance-Geschichte von Giuliani, die basiert ja auf einer Theorie, auf einer Sozialtheorie, die nennt sich die Broken-Window-Theorie. Mhm. Broken-Window bedeutet, um das mal verkürzt zu sagen, ja, wenn in deiner Nachbarschaft eine zerbrochene Fensterscheibe ist, dann...
Ich glaube, es gab noch einen Zeitraum, wenn die für länger als 5 Wochen existiert.
Genau, genau. Und das wird nicht repariert. Dann kumuliert sich daraufhin weitere Verfallserscheinungen. Und das ist so aus dieser, auf dieser Theorie im Endeffekt, dass eine bestimmte Handlung oder das Unterlassen einer bestimmten Handlung zu ähnlichen Handlungen führt. Und das ist einfach so ein sozialer Automatismus. Jemand macht etwas und andere machen das nach. Und wenn einer etwas verlottern lässt, dann lassen die anderen dran auch was verlottern. Weil irgendwie alle zusammen natürlich einen gemeinsamen Sozialstandard definieren und jede einzelne Handlung, die diesen Sozialstandard definiert, eben wiederum zurückwirkt auf alle anderen. Und der Punkt ist, dass, glaube ich, dass wir in Berlin eine gewisse Abwärtsspirale die letzten 10, 20 Jahre erlebt haben, dass eben die Leute halt einfach so, ja, passt schon, scheiß drauf, funktioniert, passt, wackelt, hat Luft und dass halt zu viele Leute zu viel haben schleifen lassen und dass das sich in alle Ritzen unseres Bewusstseins und auch vor allem des Bewusstseins innerhalb der Behörden und der einzelnen Leute, die eigentlich dafür zuständig wären, für bestimmte Dinge zu sorgen, halt eingeschliffen haben und dass wir deswegen halt auch, dass das hier eine Kultur, dass hier im Endeffekt eine Kultur des Laissez-faire herrscht, die sich eingebürgert hat, die die dann eben zu so einem Chaos führt, wie wir sie momentan in Bürgerämtern haben, wie wir sie momentan am Lagier so haben, wie wir sie momentan im Endeffekt überall haben, wo das Land Berlin im Endeffekt Dinge tun müsste und sie nicht tut und nicht fähig ist, mehr sie zu tun.
Oder willens. Was auch,
also, natürlich, es kommen natürlich andere Sachen hinzu, beispielsweise Stellenstreichungen, klar. Es kommen natürlich Sachen hinzu, politische Fehlentscheidungen, das will ich überhaupt nicht abstreiten, ja. Aber das kann man auch als Teil dieses Prozesses, dieses Niedergangs sehen.
Das ist, also ich finde auch so diese, es ist auch die Erwartungshaltung. Also so dieses, dass zum Beispiel der Flughafen jetzt nicht aufmacht, was so, wo ich öfters mal Leute, naja, ich finde ja Tegel eigentlich sowieso viel geiler.
Mhm.
Und ja, das ist, Tegel ist irgendwie ein citynaher Flughafen, bla bla bla, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Fernreisen von Berlin aus nicht in Direktflug möglich sind. Und oder in vielen Situationen, weil du halt immer noch mal nach Frankfurt fliegen musst oder sonst wohin, um eben zum Beispiel nach San Francisco zu kommen. Und dass das auch für die Wirtschaft natürlich ein Punkt ist, dass wenn ich jetzt wüsste, wie ich. Ach, siehst du, hätte ich ja mal. So, jetzt habe ich hier. Ich hoffe, jetzt habe ich dein Mikro ausgemacht. Und mich hört man noch, also ich bin zumindest auf der Aufnahme drauf. Das ist mir sowas, ich hab keine Lösung dafür, ich sehe es nur, es ist mir vorher nicht so aufgefallen und es hätte einem vielleicht auffallen können, aber es ist mir halt nicht so aufgefallen. Und wo Michi das so sagt, also mir ist es aufgefallen, als ich die Warschauer Straße runtergefahren bin neulich, und da ist dieses eine Haus an der Grünberger, da ist irgendwie letzten Sommer ist da irgendwie ein Matratzenladen ausgebrannt. Das Haus sieht aus, aber ist noch bewohnt. Sieht wirklich krass schlimm aus. Ist außen komplett verrußt, ist komplett schwarz. Und wenn man dann eine Kreuzung weiterfährt, kann man sagen, okay, ist halt ein Haus und die sind noch nicht dazu gekommen, das zu renovieren. Wenn man eine Kreuzung weiterfährt an der Kopernikusstraße, wo ich früher mal als Kind gewohnt habe, dann sieht man direkt das nächste Haus, was so mit Holzbalken, wo die Balkone gestützt werden, weil die bald in sich zusammenfallen. Und das ist sowas, was nur ein Bild des Ganzen ist. Mir ist klar, dass für diese beiden Situationen kann die Stadt vermutlich nicht allzu viel, warum das in diesem Zustand sind. Vielleicht, wobei, wer weiß, vielleicht schon. Aber es ist halt so dieses, so dieser Eindruck, dass es nicht vorangehen würde. Und das ist mir an einigen Stellen aufgefallen. Also es ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass ich mit einem gewissen Schrecken mitbekommen habe, dass, hatte ich dein Mikro doch nicht ausgeschaltet? Naja, egal.
Naja.
habe ich das, also der Prenzlauer Berg hier, wir wohnen jetzt gerade in der Rieckestraße hier übergangsweise, da ist unsere Ferienwohnung, der macht einen gentrifizierteren Eindruck als die Mission in San Francisco. Und wirklich, also das ist so piekfein geworden und da ist keine Durchmischung mehr vorhanden. Also das ist, in San Francisco ist das ein wichtiges Thema und ich glaube, sie verkacken es auf ganzer Linie, ohne Frage. Und sie schaffen es nicht, eine vernünftige Durchmischung zu erhalten. Aber hier ist das schon lange vorbei. Und hier hat man irgendwann so dieses, naja, irgendjemand wird sich schon drum kümmern und es ist nicht passiert. Und darum hast du da jetzt diese hyperschicken Bezirke, wo, ja.
Wo dann so Facebook-Mitarbeiter wohnen.
Wo Facebook-Mitarbeiter ihre Ferienwohnung haben.
Genau.
Und sich freuen, wie billig der ganze Scheiß hier doch ist. Und, will sagen, Das hat so einen Wild-West-Charakter, so ein bisschen, weil halt die Stadt nicht in der Lage ist, da vernünftig zu regulieren.
Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch so, dass ich, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich das ja auch gesucht, ne? Genau diesen Wild-West-Charakter. Ich weiß noch, als ich in Ende der 90er, Anfang 2000 halt ab und zu mal in Berlin war, da war das ja noch mehr Wild-West, da war das ja noch mehr.
Total.
Also ich habe wirklich gedacht, so, ey, das ist hier irgendwie so eine gelebte Utopie irgendwie. Ich hatte das Gefühl, dass es total der regelfreie Raum wäre. Wo Leute gefeiert haben, aber es war trotzdem, es hat aber trotzdem funktioniert. Das war das Interessante. Es hat trotzdem funktioniert und es hat trotzdem war es irgendwie in Harmonie. Diese ganzen Clubkultur-Leute, es war alles irgendwie, die waren zwar alle irgendwie druff, aber die waren irgendwie friedlich. Es war irgendwie, es war eine regellose, anarchische Utopie, die da gelebt wurde. Und so ein bisschen ähnlich geht es mir auch tatsächlich mit dem Internet. Ne? Also ging es mir am Anfang mit dem Internet, weil das war ja auch am Anfang so. So die frühe Bloggeria, das war so ein anarchisches Ding, wo es gab nicht viel Streit, es gab nicht viel Konflikte, es gab viel.
Da habe ich die frühe Bloggeria anders in Erinnerung, aber okay, ja, erzähl mal das. So.
Ja, das waren aber wirklich nur wirklich Streits auf irgendeiner inhaltlichen Ebene, aber halt nicht irgendwie so fundamental und grundsätzlich mit diesen verhärteten Fronten,
wie wir sie heute haben. Menschliche Streits und nicht so irgendwie solche.
Genau, so.
Ich habe das Gefühl, bei Berlin und wahrscheinlich auch beim Internet ist halt das Problem jetzt das Geld drin.
Ja, beziehungsweise ich habe ganz ehrlich, auch wenn es so eine elitärische Geschichte ist, ich habe das Gefühl, es sind auch einfach die falschen Leute drin. Ich glaube, es sind auch die Leute, die dazugekommen sind. Die Massen, die dann irgendwann ins Internet strömten und die Massen, die dann irgendwann nach Berlin strömten. Mhm. Und ganz ehrlich, ne, also es gibt immer noch die Feierkultur, aber die Feierkultur hat ihre Unschuld verloren. Du kannst halt echt, du kannst halt so Revaler irgendwie kaum mehr lang gehen, ohne irgendwie aufs Maul zu kriegen oder sowas, ja. Oder zumindest zu sehen, wie jemand aufs Maul kriegt. Du kannst halt.
Ist das wirklich so schlimm?
Es ist richtig schlimm geworden, ja. Du kannst halt genauso wenig, wie du halt irgendwie noch auf Twitter irgendwie 24 Stunden lang unterwegs sein kannst, ohne, ja, ohne zu sehen, dass jemand aufs Maul kriegt. Ich habe früher mal gesagt, Berlin ist das Internet ist das bessere Berlin, ja. Und das stimmt, das meinte so eine positive Geschichte. Im Endeffekt, ich kann beide gut vergleichen. Beide haben diese anarchische Freiheitszone.
In beiden sind die Menschen, die ich mag.
Genau, in beiden sind die Menschen, die ich mag. In beiden ist so eine interessante Community, die sich daraus halt entwickelt hat. Und ich habe das Gefühl, dass auch beide den gleichen Weg gegangen sind. Ja? Also, das Berlin fühlt sich mittlerweile an wie das Internet oder beziehungsweise andersrum. Und in beidem bin ich halt mittlerweile auch der Meinung, die ich halt früher überhaupt nicht hatte.
Sprengen.
Nee, dass halt tatsächlich sozusagen, dass es mehr Kontrolle braucht. Also Kontrolle in dem Sinne.
Das vielleicht daran, dass wir älter geworden sind? Ich sag das öfters in diesem Podcast, aber ist das vielleicht auch so?
Ja, das kann natürlich sein.
Bis zu einem gewissen Grad schon, oder?
Das kann natürlich sein.
Aber ich stimme dir trotzdem zu, weil es...
Ich glaube schon, dass das auch objektiv feststellbar ist. Ich glaube schon, dass das objektiv feststellbar ist. Ich glaube schon, dass ich mit dieser Beobachtung nicht alleine bin. Es mag sein, ich meine, das Internet, es gibt ja nicht mehr das Internet. Ne? Das Internet ist ja mittlerweile viele Internets und in den meisten dieser Internets bin ich überhaupt nicht, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ja, also die YouTube-Szene, diese Instagram-Szene, diese ganze und so weiter und so fort, die haben ganz andere Diskurse, die haben, vielleicht ist da ja auch ein ganz anderes Feeling so, ja. Also ich kann jetzt nur für diese Bubble, in der ich unterwegs bin, sprechen, diese Netzszene-Bubble, von die sich eben so 2009 da halt irgendwie etabliert hat, entwickelt hat. Und ich bin da mittlerweile, ich bin da weg von diesem Anarchischen. Ich glaube nicht mehr an das Funktionieren von anarchischen Strukturen. Das habe ich früher geglaubt. Das war und das hat sich auch so angefühlt. Das hat sich auch so angefühlt, als ob das funktionieren könnte.
Ich weiß nicht. Also in Bezug aufs Internet teile ich deinen Pessimismus tatsächlich nur begrenzt.
Okay.
Ich weiß nicht, also ich habe, also es ändert sich definitiv. Und die Technologien ändern sich und die Plattformen ändern sich. Und so dieses, ich hoste hier mein eigenes Blog, oder ich meine, viele sind ja auch damals schon zu irgendwelchen großen Blog-Hostern gegangen und sowas. Und oh, ich muss mal wieder, mein Rechner hat sehr den Bildschirm ausgeschaltet. Das. Oh shit. Ist der Ton jetzt gerade drauf gewesen?
Ja.
Klang so, ne? Also hätten wir doch die ganze Zeit über Ton gehabt.
Also ich habe das auf meinen Hörern, auf meinen Kopfhörern.
Ja, ich schalte hier meinen Ton aus. Na, das hat ja hervorragend funktioniert. Warte mal, ich mache mal hier den anderen Output. Sorry. Also für mich hat sich die Technologie geändert und die und so, aber dieses, also es ist vielleicht nicht mehr ganz so anarchisch oder sowas, aber so die Meinungen sind in meinen, also ich lese nach wie vor meinen RSS-Reader, ist für mich extrem wichtig.
Du lebst also immer noch im Jahr 2012.
Ich lese immer noch im Jahr 2012, damals als, es ist viel, viel besser geworden seitdem. Ich habe viel, viel bessere RSS-Reader und es ist nach wie vor für mich eine unfassbar wichtige Quelle, weil es so schön langsam ist und ich habe.
Für mich war der Tod des Google-Readers der Tod von RSS.
Das war für mich der Beginn von RSS.
Echt?
Ja, weil es sind so viele gute Dienste aus dem Boden gestampft und ich zahle jetzt irgendwie $2 im Monat für Feedbin. Mhm. Und das ist halt irgendein Typ, der davon lebt, dass er diesen Service am Laufen hält. Und die Software dazu ist komplett Open Source und du kannst dir das alles auch selber aufsetzen, wenn du magst, aber ich habe da halt keinen Bock drauf und darum zahle ich den $2 im Monat, damit er sich drum kümmert und mein iPhone kann ich damit synken, mein iPad kann ich damit synken, mein Mac auch. Wenn es hart auf hart kommt, könnte ich auch über einen Web-Client reingehen. Und ich finde das super. Und ich habe irgendwann mal radikal aussortiert. Also ich habe diese ganzen Massenfeeds, also was weiß ich was, Heise Newsticker habe ich früher immer noch gelesen. So dieses, was einfach extrem viel Masse produziert, das habe ich rausgeschmissen. Jetzt habe ich pro Tag vielleicht noch so 20 neue Artikel. Und es sind immer so, dass es zu wenig ist. Also ich hätte immer gerne, ich komme immer am Laufe eines Tages an die Situation, oh, jetzt hätte ich gerne ein paar mehr Artikel in meinem Feedreader drin. Und was aber auch ganz gut ist, weil das halt darauf hindeutet, dass man immer noch ein bisschen hungrig ist und nicht total übersättigt, weil das ist ja im Endeffekt die einzige Alternative dazu, dass man total übersättigt ist. Und ich mag nach wie vor meinen RSS-Reader. Ich lese nach wie vor Felix Schwenzel zum Beispiel, ich lese kotke.org, ich lese
Kotke?
Kotke, kennst du nicht? Nee. Das ist ein super Blog. Und ich lese haufenweise Sachen über einen RSS-Reader und ich liebe es und ich habe einen schönen Font eingestellt in Reader und großartig. Und darüber hinaus stelle ich mir halt so ein bisschen mein Feed mit Facebook zusammen. Das sind so die eher unwichtigeren Sachen, von denen ich gar nicht alles sehen will. Also so, wo ich nicht jedes einzelne Posting sehen will, sondern wo ich schon irgendwie möchte, so The Verge oder irgendwie so Tech-Sites, wo so die 500 Artikel am Tag raushauen, von denen die Hälfte irgendwelche besseren Presseerklärungen sind und nur irgendwelche und ein paar Artikel dabei sind, die vielleicht ganz gut sind. Und ich hoffe, dass der Facebook-Algorithmus halbwegs gut in der Lage ist, mir die nach oben zu spülen. Ansonsten sind sie halt für mich auch verschwunden. Scheiß drauf. Und das funktioniert für mich eigentlich relativ gut. Und solange ich nicht explizit nach irgendwelchen Pegida-Idioten suche, finde ich die ehrlich gesagt auch nicht auf Facebook. Also wenn ich nach ihnen suche...
Nee, das passiert mir auch nicht. Also ich meine, wenn ich halt mal wieder einen Facebook-Post habe zu einem entsprechenden Thema und das irgendwie größer abgeht, also ich hatte jetzt zum Beispiel
deine Sachen gehen deutlich besser ab als meine. Und
ich hatte einen Post, der hatte irgendwie 1000 Likes oder so.
Ja.
Da hatte ich dann wirklich zu tun, weil da kamen dann echt eine ganze Menge Pegidisten-Leute und da musste ich echt extrem viel löschen. Und
wobei ich ja da auch mittlerweile sagen würde, schalte ich die Kommentare ab für Freunde, die nicht meine Freunde meiner Freunde sind oder irgendwie sowas. Und
da habe ich die Funktion nicht gefunden.
Muss es irgendwo geben, glaube ich. Ja, ich habe es bisher noch nicht gebraucht, aber bisher habe ich habe bisher so 2-3 Sachen mal von Hand löschen müssen und das war's.
Ja.
Und darüber hinaus hat das für mich immer eigentlich ganz gut funktioniert. So, der Teil funktioniert für mich nach wie vor gut. Es gibt andere Communities, Instagram. Ich bin biased, weil ich bin bei Instagram, also ich arbeite da, wie ich sicherlich oft genug erwähnt habe, aber ich finde, das ist auch eine Community, die nach wie vor relativ gut funktioniert und sowas, weil es halt um andere Sachen geht,
ja.
Also die für mich relativ gut funktioniert.
Ich meine, wahrscheinlich wirst du da teilweise auch geliked von Leuten, von denen du nicht die politische Meinung wissen willst.
Siehst du, aber das ist scheißegal, weil es nur um, ja, genau. Fotos von Essen geht. Und das finde ich ja auch, das finde ich auch mal...
Max, dein Foto wurde von einem Nazi geliked. Ich habe das recherchiert.
Deutsches Schnitzel. Ja, aber darf man, stell dir vor, dass, du hast ein Posting, was von einem Nazi geliked wurde. Und darüber hinaus, was vermisst du denn?
Von diesem, was ich vermisse?
Ja.
Ja, so eine gewisse Unschuld. Also das ist, ich weiß, das ist irgendwie so eine scheiß Rhetorik, aber ja, also ich habe das Gefühl, wir haben damals auf Twitter und so, ja, und auch vielleicht am Anfang unseres Podcasts, haben wir halt echt viel unschuldiger rumgealbert.
Das stimmt.
Wir haben uns nicht viel bei gedacht. Wir haben einfach nur irgendwie gemacht und wir haben irgendwie, wir haben so im Flow gelebt und diese Regellosigkeit, die halt existierte, war etwas, was wir umarmt haben im Sinne von, ja, dann lass uns was Cooles draus starten. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch grundsätzlich so war und dass das eine Menge Leute so gesehen haben. Und ich habe das Gefühl mittlerweile, dass es für mich, aber auch für ganz viele Leute, die ich kenne, das liegt vielleicht auch daran, ne, dass ich sensibilisiert bin durch Leute, die ich kenne, die halt regelmäßig von Hate Speech und solchen Geschichten betroffen sind.
Okay.
Und die da nicht täglich mit zu kämpfen haben. Ich glaube, das allererste Mal, wo ich so etwas halt wirklich in Reihenform gesehen habe, war tatsächlich bei Julia Schramm, die damals dieses Interview auf Spiegel Online hatte, wo man dann halt irgendwie diese unangenehmen Kommentare gesehen hat. Da habe ich das erste Mal gesehen. Ich habe das richtig krass miterlebt, als das bei Kati, damals Totalreflexion, als sie diesen Shitstorm abgegangen ist. Ich habe damals ihren Account übernommen, weil sie das nicht konnte. Also sie hatte so eine sexuelle Belästigungssituation in der U-Bahn und dann hat sie darüber getwittert und danach kam wirklich ein Maskenschutzsturm von wirklich ganz ekelhaften Ausmaß. Und ich habe damals ihren Account sozusagen übernommen und habe halt irgendwie alles geblockt, was halt so kam, irgendwie was so ekelhaft war. Und da habe ich dann halt auch mitgekriegt, was da so abgeht. Richtig krass war halt das, was Anne Helm passiert ist nach dem Bomber Harris-Geschichte, was die für, das war dann halt aber auch richtig Nazis, ne? Anne ist da, jeder Nazi hat ein Poster von Anne in seiner Wohnung, wo er Dartpfeile drauf schießt, habe ich das Gefühl. Also sie ist da wirklich
nicht. Sicher, dass es Dartpfeile sind?
Ja, oder Kettensägen, keine Ahnung. Jedenfalls, sie ist da wirklich populär in der Szene, ja. Und sie kriegt halt Mord- und Vergewaltigungsdrohungen am laufenden Band und damals natürlich in einem unschieren, unfassbaren Maße. Ja, und ich, also durch diese Erlebnisse, die sich natürlich dann auch über die Zeit gesteigert hat, wir haben auch mit Anne Wizorek drüber geredet. Ne? Ich habe einen großen, großen Respekt dafür, dass sie sich immer noch, also jetzt zum Beispiel bei dieser neuen Kampagne nach Köln, dass sie sich da wirklich ihr Gesicht in die Tagesschau stellt, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, was dort für Feedback kommt, ja, wenn sie sich dort gegen Rassismus in der Tagesschau stellt. Was diese Frau an Feedback verkraften muss, das ist etwas, was ich könnte das gar nicht, ja, ich könnte das gar nicht.
Da muss man sich wirklich mal ein grobes Bild von machen. Ihr habt diese Kommentare gelesen, ihr kriegt sie teilweise mit, was da einzelne Personen, die es wagen, aus der Masse herauszustechen, in irgendeiner Form.
Und vor allem Frauen halt.
Natürlich.
Das ist halt echt auch so.
Was Frauen, eben in dem Fall Anne oder andere Frauen, die sich da aus der Masse hervorstechen, die es wagen sozusagen. Das ist ja diese ganze Köln-Debatte, das ist ja, ich sag, für mich ist so der Eindruck, das geht ja für viele da gar nicht um Sexismus, sondern es ist für die ein Eigentumsdelikt. Wieso grabbeln die unsere Frauen an? Die dürfen nur wir angrabbeln.
Ja, genau.
Und dieses, dass das jetzt sexuelle Belästigung sei oder sowas, ja, das ist für die halt deswegen, weil es kein Weißer war, der die sexuelle Belästigung begangen hat. Und dazwischen diese, also in das Malwerk von diesen Arschlöchern zu geraten, das muss wirklich furchtbar sein, ja. Ja. Das stimmt.
Und vor allem, dieses Malwerk ist einfach so riesig und ich glaube, und das ist das, was mir, das ist etwas, was mir wirklich nachhaltig so ein bisschen diese, den Glauben ans Internet so ein bisschen und an die anarchische Struktur des Internets wirklich nachhaltig verleidet hat.
Aber andererseits muss man doch sagen, es ist doch, also jetzt in dem Falle von Aufschrei und ausnahmslos jetzt.
Ist die Kampagne, ja.
Sieht man doch, dass es endlich ankommt. Also das ist doch,
ja.
Also solange du ignorierst wirst oder solange du kein Feedback kriegst oder nur positives Feedback, also so schön es auch ist und so viel angenehmer es ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du gerade gar nichts bewegst. Und ich glaube, natürlich ist sozusagen diese Unschuld des Internets weg, aber auf der anderen Seite ist jetzt auch die Chance da, jetzt ist es Massenmedium und Gesellschaftsmedium genug, um damit richtig was zu bewegen. Und das wird, der Verteilungskampf wäre das sozusagen bestimmt, was da im Internet, der läuft noch und der ist gerade sehr, sehr eklig und wird sicherlich nicht so bald schön werden und es wird sicherlich nie mehr so werden, wie es damals war, aber es hat jetzt immerhin Relevanz.
Es gibt unterschiedliche Interpretationen.
Ja.
Die eine wäre positiv im Sinne, die Gesellschaft macht Fortschritte, aber durch das Internet habe ich gesehen, dass wir noch nicht so weit sind, wie ich dachte, dass wir sind.
Ne? Ja.
Das heißt also, dass diese Idee, das Internet führt nicht zu mehr Hass und Gewalt, sondern bildet nur den Hass und die Gewalt ab, die schon längst in der Bevölkerung drin ist.
Mhm.
Ich glaube, diese These hat eine gewisse Berechtigung.
Mhm.
Ich glaube aber nicht, dass es ausreicht, um das zu erklären. Ich glaube, es gibt noch die zweite These, die dass durch das Internet auch durchaus Hass geschürt wird, der vorher nicht da gewesen wäre.
Okay.
Es gab jetzt diese Studie auch, die
auf jeden Fall.
Diese italienische Studie, wo sie sich angeguckt haben, wie ja bestimmte Communities auf Facebook miteinander kommunizieren, wie beispielsweise Verschwörungsforen und so weiter und so funktionieren. Und sie haben zum Beispiel, eine der Key Findings war einerseits relativ offensichtlich, es gibt diese Filterbubbles, es gibt diese Echo Chambers, ne, also irgendwie, wo nur noch irgendwie sozusagen bestimmte Leute, die sich dann hermetisch verschließen gegenüber fremden Meinungen oder Meinungen, die abweichen gegenüber ihre Verschwörungsmeinung, das ist jetzt keine große Überraschung, finde ich. Aber eine Sache, die fand ich irgendwie ganz interessant, war tatsächlich, dass eben radikale Aussagen innerhalb einer Community dazu führen, dass andere Leute sich berufen, diese Aussagen zu toppen.
Mhm.
Also dass es so einen Überbietungswettbewerb gibt an Radikalität, ja, dass es den gibt. Und das ist, glaube ich, dann doch, wo ich dann sehe, dass das Internet tatsächlich in seiner einfachen Möglichkeit, Leute zusammenzubringen, die die gleichen Einstellungen haben, die gleichen Weltbilder haben und so weiter und so fort, die gleichen Meinungen haben, wo es halt zu Aufschaukelungseffekten kommt, die es ohne das Internet nicht geben würde.
Mhm.
Das kann im Positiven passieren. Ne?
Mhm.
Also wir haben alle irgendwie den arabischen Frühling gesehen und ich glaube, das ist halt auch einer der Resultate gewesen, dass es halt im Internet Aufschaukelungseffekte gegeben hat, die dann dazu geführt haben, dass sich Leute getraut haben, sich auch gegen Mubarak auf die Straße zu gehen, Tahrir und so weiter und so fort.
Mhm.
Dass das alles nicht gut geendet ist, ist nochmal eine andere Geschichte, die mich auch sehr, sehr, sehr krass verstört bis heute. Aber nichtsdestotrotz war das Auflehnen gegen Mubarak nach wie vor eine gute Sache und ich will das nicht irgendwie diskreditiert wissen. Das ist eine gute Sache gewesen. Genauso wie Aufschrei eine gute Sache war. Ja? Aufschrei
nach wie vor ist.
Nach wie vor ist, wo im Endeffekt dasselbe passiert ist. Ja? Da wurde dann eben eine Geschichte geteilt, was andere Leute dazu ermutigt hat, ihre Geschichte zu teilen. Ja? Und aber dass das halt, dass der gleiche Mechanismus, die gleiche die gleiche Logik, die dahinter steht, halt auch für das Gegenteil passiert.
Natürlich.
Dass halt irgendwie jemand eine rassistische Aussage macht und jemand halt darauf eine noch rassistischere Aussage macht, dass jemand ein Gerücht streut und, jemand sich dann ein zweites Gerücht dazu ausdenkt und so weiter und so fort. Und dass diese Aufschaukelungseffekte ganz genauso funktionieren, ist, glaube ich, halt, also Wow Holland, ne? Der Vater des CCC, wenn man so ein bisschen sagen will, hat der sagt, das Internet ist ein Strukturverstärker. Mhm. Also jede Struktur, die da ist, wird durch das Internet verstärkt. Mhm. Und das heißt erstmal nicht, dass es etwas Positives ist, das heißt auch nicht, dass es etwas Negatives ist, sondern wenn eine positive Struktur da ist, wird sie positiv verstärkt, oder eine negative Struktur ist, wird sie negativ verstärkt. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, und ich glaube, das ist jetzt wieder dieser Elitismus bei mir, aber ich habe das Gefühl, dass halt zu einem bestimmten Zeitpunkt die guten Kräfte deutlich mehr in der Mehrheit waren im Internet, als das heute der Fall ist.
Das kann im Internet durchaus der Fall gewesen sein. Ich meine, wer geht denn als erstes ins Netz? Es sind die Visionäre, es sind die Zukunft für was Tolles halten, für die sie bejahen, die gerne experimentieren, die gerne ausprobieren, etc. pp. Das sind erstmal die Ersten, die ins Internet gehen. Und die ganzen Leute, die sich eigentlich nie was trauen und die konservativ sind und die sagen, früher war alles besser, natürlich gehen die erst ins Netz, sobald sie gezwungen werden, ein Smartphone mit ihrem Vertrag zu nehmen und obwohl sie jahrelang gesagt haben, ich brauche doch nur SMS und plötzlich kriegen sie auch ein...
Hier kann man auch hetzen, geil.
Genau. Und das insofern mag das Internet theoretisch mal sozusagen voller mit zumindest interessanten Leuten gewesen sein, die auf der Suche nach irgendwas waren. Und ohne Frage, und das wird auf das gesamte Internet, aber ich meine, das ist auch eine dämliche Anspruchshaltung, ehrlich gesagt, dass für das gesamte Internet, du musst halt immer weiter deine Nischen suchen, auch in diesem Internet, in dem das nach wie vor der Fall ist, und dann wirst du sie sicherlich auch finden. Aber darüber hinaus glaube ich, ja, du hast recht mit diesem Verstärkungseffekt, aber das ist, glaube ich, nicht das Ende der Welt. Das ist, mein Opa hat angeblich immer gesagt, Krise ist Chance. Ich habe meinen Opa nie kennengelernt, insofern weiß ich nicht, ob er es wirklich gesagt hat.
Das ist ja auf jeden Fall nicht der einzige, ich kenne das Spruch. Den so. Und ich kenne deinen Opa auch nicht. Ja,
nicht? Opa Franz?
Beziehungsweise es gibt einen schönen Spruch, der geht so, lasse niemals eine Krise ungenutzt oder sowas.
Okay,
ne? Also
das war zu intellektuell für meinen Opa, der war Gärtner, Bauer, Krise ist Chance. Hoch genug für ihn. Okay. Und
sagt dasselbe insofern, ja.
Sagt er dasselbe. Und ich will es nicht aufgeben. Und ich,
nein, aufgeben will ich auch nicht. Ja,
ja, aber es ist. Aber es, ach komm, da sind jetzt meine.
Da sind
viele Idioten und ich weiß, und wir brauchen für Idioten brauchen wir bessere Filter. Und ich finde gerade. Und mit Filter meine ich nicht löschen oder so eine Scheiße. Also ich finde Löschen tatsächlich halte ich für problematisch, besonders wenn sie von Privatfirmen durchgeführt wird. Aber ich glaube, Filter sind der Mechanismus. Und ich glaube, dass Filter, dass Twitter zum Beispiel war jahrelang, ich glaube, Twitter ist dafür ein Extrembeispiel, eines Dienstes, der super funktioniert hat, der groß geworden ist, weil er gar keine Filter hatte und darum so eine absurd geringe Latenz, was total geil war. Und jetzt ist der Punkt schon lange erreicht, wo viele Leute danach schreien, auf Twitter endlich mal mehr Filter zu haben, weil sie halt nicht mehr die ganze Zeit von jedem Ei, was daherkommt, angepöbelt werden wollen. Und
die besorgten Eier gab es ja.
Die besorgten Eier. Und das ist, aber ich meine, das war ja auch schon bei Gamergate und das ist ja immer wieder das Gleiche. Das ist, du hast irgendwelche Leute, die zu viel Zeit haben und darum anfangen, irgendwelche Leute fertig zu machen, weil sie aus irgendwelchen Selbstbeweihräucherungsgründen und Selbstmitleidsgründen glauben, dass sie ja in Wirklichkeit das Opfer seien und nicht die Täter. Und ich glaube, das wird nicht mehr weggehen. Aber ich glaube, wir werden damit lernen, besser umzugehen. Und ich glaube, wir werden eine Gesellschaft schaffen, die dem hoffentlich besser aus dem Weg gehen kann. Und
also mehr sage ich auch nicht. Ich sage ja nicht irgendwie, dass das Internet für mich tot ist oder dass es irgendwie doof ist. Ich bin ja noch irgendwie überall am Start und so weiter und so fort. Und ich habe auch keinen Bock, irgendwie zum Kulturpessimisten zu werden. Was ich sage, ist halt meine Haltung dazu, diese total libertäre, die ich halt wirklich sehr lange hatte. Also ich hatte wirklich eine sehr, sehr lange, sehr, sehr krasse libertäre Haltung, gerade was so Meinungsfreiheit angeht, irgendwie, ja, nee, ey, gib ihm. Und war im Endeffekt auf der gleichen Schiene wie du, im Endeffekt, wir haben eben nur ein Filterproblem, ja. Wir haben kein Meinungsfreiheitsproblem, wir haben kein etc., wir haben nur ein Filterproblem. Mhm. Ich bin da mittlerweile nicht mehr der Meinung. Ich glaube, dass wir da mehr auch Sanktionierung brauchen. Mhm. Wir brauchen Sanktionierung für bestimmte Meinungen. Die Leute müssen spüren, denen muss das zu spüren gegeben werden, dass ihre Meinung unerwünscht ist. Wir brauchen da Lenkungsmechanismen, die in den Diskurs eingreifen können. Das ist jetzt meine momentane Meinung. Die ist auch streitbar und so weiter. Ich habe übrigens jetzt gerade erst vor 2 Tagen einen
Podcast. Ach, jetzt plackst du hier den anderen Podcast. Du Fremdpodcastest und jetzt plackst du es ja.
Genau, es war so eine spontane.
In letzten Folge hast du ja gar kein Gefühl.
Ich habe einen spontanen Podcast aufgenommen mit Christoph Kappes. Der, glaube ich, ganz hörenswert ist, der auf Soundcloud ist, auf meinem Soundcloud-Account, den man über meinen Twitter-Account oder Christoph Kipp Twitter-Account finden kann. Eine Stunde lang haben wir uns über das Thema Hate Speech auf Facebook und vor allem, wie man das policen kann und was dafür notwendig ist, unterhalten. Das ist alles noch nicht ausgereift. Ich habe da meine Meinung ist da auch noch nicht irgendwie gesetzt. Ja, vielleicht hast du recht mit den Filtern, aber diese Filter muss ich erstmal sehen, wie die aussehen sollten. Auf Facebook scheinen sie jedenfalls noch nicht gut zu funktionieren, auf Twitter auch nicht. Und ich bin da mittlerweile eigentlich von ab zu glauben, dass man das nur durch Filtern lösen kann.
Ich glaube, es sollten keine Filtern, also.
Also blocken ist ja filtern, ne? Das ist
ja nee, das meine ich nicht mit Filter. Also ich meine nicht, dass du irgendwie aktiv werden musst, damit dieser Filter existiert oder sowas. Ich finde, also was mir aufgefallen ist auch.
Alle Rechtsradikalen werden dann halt irgendwie sozusagen automatisch rausgesondert und dann siehst du plötzlich, dass deine Mutter geblockt ist oder so.
Ich meine
mal ohne Scheiß, die Gesellschaft ist es komplex. Ich meine, das ist
natürlich. Nee, ich meine auch gar nicht damit, dass man sowas unbedingt. Also zum einen glaube ich, dass tatsächlich, wenn man sich so viele, ich habe mir heute einen Twitter-Account angeguckt. So manchmal guckt man ja, mit wem diskutieren da die Leute und so weiter und so fort. Und du erlebst ja oft genug irgendwelche Twitter-Accounts, das fällt mir immer wieder auf, du siehst es erstmal daran, dass sie noch nie eigenen originären Content produziert haben, in dem Sinne, dass sie noch nie einfach einen Tweet rausgehauen haben.
Ja, es gibt reine Troll-Accounts, ja.
Naja, ich sag jetzt nicht mal, dass das unbedingt alles Troll-Accounts sind. Also
teilweise gibt es.
Ja,
es
gibt, natürlich.
Es gibt sie.
In dem Fall war das halt einer, der jeder Tweet in der Geschichte dieses Accounts, und das waren einige, also ich hab nicht bis zum Ende gescrollt, solange ich es gescrollt habe, ging entweder an N24 oder an NTV. Und das sind einfach irgendwelche Idioten, die früher mal ihren Fernseher angebrüllt haben.
Wahrscheinlich, ja.
Und jetzt brüllen sie halt den Twitter-Account von N24 oder NTV an. Und hin und wieder erwischen sie mal auch einen echten Redakteur und der dann vielleicht sogar antwortet und dann ist natürlich Polen offen, wenn sie feststellen, dass tatsächlich mal jemand ihren Scheiß auch liest und den tatsächlich darauf reagiert hat. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel, das sind die gleichen Idioten, die es schon immer gab und die hat man früher einfach nicht gehört und jetzt hat man halt die Möglichkeit, sie zu sehen und man sollte tunlichst vermeiden, ihre Meinung zu sehen, weil sie ist scheißegal. Was mir aber aufgefallen ist, als ich jetzt hier bin, dass ich wie viel angenehmer ich den Autoverkehr in Amerika finde als hier. Mit ein bisschen anderen Verkehrsregeln. Und da ist mir mal bewusst geworden, wie sehr man sowas, vielleicht haben die Leute auch eine andere Mentalität, kann alles sein. Ich meine, in Italien sind die Verkehrsregeln relativ ähnlich wie hier, aber die Leute fahren trotzdem viel, viel irrer. Aber ich glaube, es liegt ein Stück weit auch an Verkehrsregeln, weil ich habe es an mir selber gemerkt, wie plötzlich der Schalter umgelegt werden und ich von einem, naja, nicht aggressiven, aber so tendenziell aggressiven Fahrer zu einem, ich fahre einfach und gucke und fahre schön langsam und so Fahrer werde. Einfach, weil die Verkehrsregeln andere sind.
Du meinst jetzt in den USA?
In den USA, ja. Genau. Und ich ich kann den
Auto. Welche Verkehrsregeln sind das genau?
Das sind zum einen, es gibt kein Rechtsfahrgebot auf dem Highway. Mhm. Finde ich total geil. Also das ist hier, dieses Rechtsfahrgebot ist das ätzendste überhaupt. Mhm. Also die deutsche Autobahn, ohne Scheiß, ist das überschätzteste in Deutschland. Mhm. Das ist, alle halten die für geil. Im Endeffekt fährt man eh nie viel schneller als 130, solange man halbwegs bei Besinnung ist. Das ist sowas wie Waffengesetze. Du hast hier kein, damit eine Handvoll Idioten rasen können, haben alle ein schlechteres Leben auf der Autobahn, weil du hast halt dieses Rechtsfahrgebot und du überholst gerade jemanden, du fährst irgendwie deine 140 und da fährt jemand 120 und du überholst den und du musst die ganze Zeit in den Rückspiegel gucken, dass nicht irgendeine fette Karre plötzlich hinter dir auftaucht, die unbedingt 200 weiterfahren will und dann musst du ganz schnell rechts rüber, weil es ist ja Rechtsfahrgebot.
Aber das fand ich auch wirklich interessant. Also ich war ja auch mehrmals in Amerika.
Ja.
Und dieser Highway, ne, wo dann halt wirklich so eine Blechlawine sich in gleichbleibender Geschwindigkeit sozusagen so.
Natürlich, das liegt auch an der Höchstgeschwindigkeit.
Genau, die haben alle eine gemeinsame Höchstgeschwindigkeit. Es gibt kein Rechtsfahrgebot, sondern alle fahren sozusagen nebeneinander. Und diese ganze Blechlawine bewegt sich in einer Geschwindigkeit fort und ist wahrscheinlich auch viel, viel schneller, weil es gibt ja diese Aufstaueffekte durch das Bremsen. Ne? Einer bremst, der nächste bremst ein bisschen stärker, der nächste bremst noch ein bisschen stärker und zack, hast du einen Stau. Ja?
Das also ist ja Deutschland durch das Rechtsfahrgebot ist ja eine Spur immer nicht genutzt.
Genau.
Das ist eine ist voll und die andere ist fast leer.
Im Endeffekt, ja, genau. Das stimmt. Das ist dann auch noch irgendwie, ist auch ein Datendurchsatzproblem. Ja. Das ist halt. Und das finde ich wirklich besser. Ja,
In Amerika, ich stelle mich in irgendeine Spur, die mir gerade gefällt, schalte mein Tempomat auf 65, nehme die Füße weg, also ich weder in der Nähe der Bremse noch in der Nähe des Gases, nehme einfach, stelle meine Füße hin, so, und dann lenke ich noch ein bisschen und ansonsten mein Hirn schaltet auf kompletten Durchzug. Und das andere ist, an Kreuzung hast du diese All-Stop, also die, du hast Stoppschilder an den meisten Kreuzungen und zwar in alle Richtungen. Und dann gilt, wer zuerst kommt, fährt zuerst. Und das ist nicht rechts vor links. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Weil rechts vor links ist es so, wenn einer von rechts kommt, ah scheiße, das könnte ich noch schaffen, weil wer weiß, wann die nächste Lücke kommt. Konkurrenzsituation. Bei diesem Stopp für alle ist es, es ist scheißegal, wer von euch beiden, als wenn der halt als erstes fährt, dann fährt er halt, ich bin ja eh der Nächste. Dann ist es klar.
Genau.
Und dadurch kommst du in so ein. Und an der nächsten Kreuzung stehst du eh wieder. Insofern drauf geschissen. Und dann lässt du noch die Leute brav über die Straße gehen, weil Fußgänger, das ist sehr angenehm, Fußgänger haben da Vorrang. Ja. Im Gegensatz zu hier. Und dann lässt du ihn noch brav über die Straße gehen und alles ist gut.
Weil ich glaube ganz ehrlich, die Entspanntheit, sag ich mal, des amerikanischen Straßenverkehrs liegt auch darin, dass du halt auch einfach deine Waffe hast und dann einfach irgendwie alle abknallen kannst, die dir im Weg stehen. So, das hast du einfach in Deutschland nicht. Ja.
Das ist
ich glaube wirklich, dass das Waffen.
Siehst du, brauchst du die eine Waffe, das eine schlopfte Gesetz und das andere Gesetz. Und dann, also während Straßenverkehr ja hier so ein kleiner Krieg ist, ist es in Amerika so eine Herde, so eine Büffelherde,
die sich so. In Deutschland will man halt irgendwie, da will man halt einfach, trachtet man den Leuten per Auto. Nach dem Leben. Das ist halt einfach so, ja.
Genau.
Das ist die Ersatzhandlung.
Insofern kauft euch AK, rettet die Welt, indem ihr Waffen kauft.
Ja.
Aber was ich meinen will, haben wir ja auch relativ ausführlich über Nudging geredet. Wie relativ kleine Gesetzesänderungen und sowas oder irgendwie gar nicht Gesetzesänderungen, sondern einfach so Verhaltensänderungen. Und ich hoffe, dass sowas auch in sozialen Netzen möglich ist. Und sei es nur, dass wenn du bei Facebook nach Pegida suchst, dass vielleicht sollte ich das mal als Hackday-Projekt machen, einfach eine Warnseite. Are you sure? Willst du das wirklich? Das letzte Mal, als du da warst.
Deine Apple Watch sagt, dein Puls steht jetzt schon bei so und so viel. Bist du sicher, dass du das gesundheitlich
deine verträgst? Deine Krankenkasse muss leider deinen Beitrag um 3% erhöhen, wenn du weiterhin auf diese Seite gehst.
Ja, ich habe mich ja mit Christoph über mögliche Sanktionsmaßnahmen unterhalten. Und das ist natürlich die, sag ich mal, offensichtliche Range geht von irgendwie, wir löschen einen Kommentar, bis wir sperren einen Account für eine bestimmte Zeit, über wir sperren Account komplett oder so etwas, ja. So als Sanktionsmöglichkeit. Aber du hast natürlich recht. Facebook könnte extrem viel per Nudging machen. Also auch alleine dadurch, welche indem sie da halt sowieso den Newsfeed kontrollieren, könnten sie halt bestimmte Beiträge einspielen, bestimmte Beiträge unterdrücken, ja, wenn sie zum Beispiel sagt, okay, wir finden Pegida auch doof, ja, aber wir wollen die Pegida-Seite nicht löschen, weil Meinungsfreiheit, aber wir spielen die halt einfach...
Hin und wieder kommt mein Katzenbildchen dazwischen.
Aber wir spielen die halt einfach viel weniger in die Feeds der Leute, ja. Das wäre schon nudging. Aber sorry, Max, ist das nicht noch ein bisschen creepiger?
Also ich finde...
Also viele Leute würden jetzt sagen, das ist ja noch creepiger.
Also ich finde es problematisch zu sagen, wir finden Peggy da doof. Darum raten wir die runter und raten irgendjemand anders dann meinetwegen hoch, den wir irgendwie gut finden oder sowas. Das halte ich tatsächlich für problematisch. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich habe halt die Hoffnung, dass, also soziale Interaktion auf der Straße, warum rennen wir nicht die ganze Zeit rum und verprügeln andere Leute? Zum einen,
das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ich will das auch die ganze Zeit. Aber irgendwas hält mich davon ab. Ich weiß nicht, was es ist. Max, sag es mir.
Du bist einfach zu schwach. weil die anderen Leute Waffen haben. Wir brauchen Waffen auf Facebook.
Ja. Hey.
Nee, aber der Grund ist einfach zu einem gewissen Grad, dass du diesen Leuten oft genug auch einfach nicht über den Weg rennst. Oder dass, wenn du ihnen über den Weg rennst, dass sie dir nicht, dass es halt sozial nicht akzeptiert ist, jemanden seine Meinung ins Gesicht zu drücken in der S-Bahn. Und weil man da schön einfach sitzt und seine Fresse hält. Und
also mit anderen Worten, wir brauchen im Endeffekt ein Fressehaltegebot für Facebook.
Naja, ich meine, also zumindest, wo trifft man denn überhaupt die? Also manchmal hat man tatsächlich irgendwie, habe ich neulich erlebt, dass hat jemand, gerade gestern war es, hat jemand einen Kommentar gepostet. Ich weiß nicht mehr, was er da gepostet hat.
Facebook ist schon gut, aber es sollten alle mal die Fresse halten.
Nee, also es war so eine Story und halt irgendwie ein Iraker ist zusammengeschlagen worden von irgendwelchen Rockern grundlos. Okay. Und,
ja, ich habe mich auch gelernt.
Und daraufhin dann, ja, immer postest du hier nur die Sachen, die pro Ausländer sind, aber hier so die Sachen, die gegen, bla 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 bla. Und dann plötzlich sowas gibt's natürlich. So dieses, irgendwelche Freunde von dir stellen sich als Idioten heraus und du hängst plötzlich in einer Situation fest, in der du gar nicht hängen wolltest. Da hat sich dann auch noch jemand gefunden, ich weiß nicht, ob es ironisch gemeint war oder ernst, ich fürchte, ich war ernst gemeint, weil die Rechtschreibfehlerquote war hoch genug. Hast du etwa gerade Rocker mit Nazis verglichen? Ich zeig dich an wegen Volksverhetzung.
Ja, das hast du, das stolze Volk der Rocker.
Das stolze Volk der Rocker. Das scheint ja sowieso das neueste Ding zu sein, wegen jedem Scheißdreck wegen Volksverhetzung anzuzeigen.
Ich glaube, ich würde als Richter auch irgendwie so ein bisschen... Oh.
Ich glaube, die entsprechende Staatsanwaltschaft hat dafür auch ein Filtersystem. So ja. Volksverhetzung geht nach Def 0. aber ja, also die hast du natürlich. Aber ansonsten, ganz ehrlich, also ja, wenn ich einen Taz-Artikel in meiner Timeline habe und in die Kommentare gucke und das ist halt ein Taz-Artikel, dann finden sich da natürlich irgendwelche Nazi-Honks. Und die kann ich vermeiden, indem ich einfach keine Taz-Kommentare lese. Und
ja, das stimmt. Ich meine, ja, aber der Punkt ist ja, ach, ich weiß nicht.
Und ich habe noch nie eine wertvolle Diskussion unter einem Taz-Artikel gelesen. Also ich glaube auch nicht, dass unter Weltartikeln, also...
Mal ein ganz anderes Beispiel, also Möglichkeit von Nudging, ne? Stell mal vor, also Facebook würde jetzt nicht hingehen und sagen, wir regeln jetzt irgendwie Pegida runter in Sachen, wie oft das irgendwie in Newsfeeds auftaucht. Aber wir nehmen pro asylmäßige Narrative wie, keine Ahnung, wie so Flüchtling verteilt Rosen an Deutsche, um seine Dankbarkeit solche Stories gibt es ja auch, ne? Mhm. Irgendwie. Oder irgendwie Flüchtling findet Portemonnaie mit 1.000 Euro und gibt es ab oder sowas. Ja, solche Stories habe ich auch schon gelesen. Und wir nehmen, diese Stories und mischen die dann irgendwie vor allem bei Leuten, die Pegida liken, unter, ja? Also so plump, ja? Es ist jetzt so plump, ne? Aber was würdest du davon halten? Das ist ja auch manipulativ, ne? Aber.
Also ich fänd's gut, wenn wir da in eine Richtung kommen, die so ähnlich funktioniert wie Gesetze. Dass du keine Wertung drin hast. Nach Möglichkeit, also so, okay, gegen Volksverhetzung, das ist eine klare Wertung. Aber dass du einfach, dass man quasi Regeln eines gesunden Zusammenlebens, die nicht nach Möglichkeit nicht werten, probiert irgendwie festzuhalten, die aber die Luft rausnehmen aus solchen Sachen. Und es könnte ja auch sowas. Also zum Beispiel hört man ja öfters mal, dass solche Leute, die sitzen da halt in Zimmern und du hörst halt nicht die Stimme dazu und dadurch ist es halt relativ anonym und nehmen wir Linus Neumann mit seinem Refefe-Blog, der hat ja irgendwann mal seinen Vortrag da gehalten über dessen Kommentarfunktion.
Die Trolldrossel.
Mhm. Diese, dass du den Capture-Code umso öfter eingeben musstest, so oft du irgendwelche
Trigger-Words hattest,
genau. Und ich finde, sowas geht in die richtige Richtung. Das ist jetzt...
Ich glaube, das ist nicht skalierbar.
Klar. Darum meine ich aber in die richtige Richtung. Mhm. Also ich sage nicht, dass... und ich glaube, dass du...
Also Luft rausnehmen, ne? Im Sinne von irgendwie auch vielleicht sozusagen dem... Gibt dem Affen Zucker, ja? Irgendwie dem Nazi geben, was er will. Einfach bei Facebook so ein Genozid-Button, wo er einfach nur draufklickt.
Und plötzlich sind alle anderen weg und er ist ganz alleine. Und kann sich austoben.
Wo er irgendwie das Gefühl hat, plötzlich hätte er jetzt seinen Genozid so einfach mit Klick.
Ich weiß nicht, wie gut es ankommen würde. Aber im Endeffekt, also das ist halt sowas, was ich an dieser Diskussion problematisch finde. Also ich glaube, löschen, der Geist ist aus der Flasche. Das ist wenn du die löscht, zu viel von diesen Kommentaren, dann suchen sie sich andere Plattformen.
Das ist doch schon mal gut. Dann hat man die nicht mehr auf dem Facebook.
Ja, aber willst du sie einfach nur nicht sehen oder willst du, dass sie ihre Meinung ändern? Oder willst du das Problem eindämmen?
Ich will das Problem eindämmen. Und ich glaube, dass es auf Facebook eben nicht eindenkbar ist, weil diese Leute eben dann doch immer Leute erreichen, die sie dann anstecken mit ihrer Scheiße. Und ich sehe das wirklich so ein bisschen wie so eine virologische Geschichte, also wie so eine Epidemie, ja. Und ich glaube, dass es echt helfen würde, nicht helfen würde im Sinne einer Kur, aber helfen würde im Sinne einer nicht weiteren Ansteckung, wenn man diese Leute in Quarantäne steckt.
Also glaube ich nur begrenzt dran, dass das funktioniert. Also ich glaube, dann würden halt die Leute Links zu diesen Foren plötzlich in ihren Kommentaren posten oder irgendwie sowas. Und dann fängst du an, diese Links zu löschen, zu diesen Foren, in denen die sich rumtreiben. Und dann werden die halt über irgendwelche anderen Medien, gehen sie irgendwo Bitly oder sowas. Und das ist ein, ich glaube, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Und ich glaube, die aktuelle Situation, also ich bin mir nicht sicher, ob dieses aktuelle Aufbrausen hier in den deutschen Feuilletons und in den mein Problem sind nicht die Kommentare auf Facebook gerade, meine Probleme sind gerade die Kommentare in den Feuilletons und die Kommentare, die ich in der FAZ lese, oh mein Gott, Donald von so dieses blöde, dumme Arschloch. Ich weiß, du willst nicht über ihn reden, aber dieser Artikel, den er da geschrieben hat, dieser wirklich an Dämlichkeit.
Sorry, aber ich meine, das sind alle der Artikel von Donald von?
Ich lese die ja normalerweise nicht. Und
welchen hast du denn jetzt gelesen?
Oh, das war dieser, wo er irgendwie zur Sparkasse geht und da sind vier Männer und die stehen im Foyer der Sparkasse.
Oh ja, das habe ich auch gelesen. Oh Gott, wie peinlich.
Das ist wirklich, das ist an Selbstreflexion wirklich so unfassbar arm. Da stehen vier Typen und er hat sogar noch ein Foto von denen gemacht. Also da kommt irgend so ein creepy Guy an und fotografiert irgendwelche vier Typen und die im Kreis stehen und reden. Und das ist, und die stehen halt im Foyer der Sparkasse, weil es offensichtlich
das ist
kalt
ist. Terroristen reden.
Und was er ihnen vorwirft ist, die stehen da im Foyer, die stehen gar nicht in der Ecke vom Foyer.
Terroristisches Rumstehen.
Mich würde mir ja mal interessieren, was er geschrieben hätte, wenn sie in der Ecke vom Foyer rumgelungert hätten.
Terroristisches Ecke stehen.
Und dann, als er reinkommt, wagen sie es, nicht deutlich leiser zu sprechen. Ich möchte auch gerne mal wissen, was er gemacht hätte, wenn plötzlich, die Leute unterhalten sich, und plötzlich kommt er rein und sie schweigen plötzlich. Hätte er sich wahrscheinlich wie, also offensichtlich, egal was diese Leute gemacht hätten, außer nicht zu existieren, hätte diesen Typen einfach mal Angst eingejagt. Und er tut die ganze Zeit so, du liest dir diesen Artikel und du liest abgrundtiefe Blödheit. Das ist so unfassbar dämlich. Das ist wirklich soll sich nicht mit hier mit Kunstfigur Rainer Mayer raus, macht er wahrscheinlich so seit ein paar Jahren nicht mehr. Und der hat ja wirklich mal richtig tief in den AfD-Apfel gebissen. Das ist ja, wow. Ja, wow. Der war früher irgendwann mal, hat er sich als links bezeichnet. Das ist wirklich sagenhaft. Der war mal
Genosse, aber ich meine, hey, Sarrazin ist auch Genosse, ne?
Ja, aber, oh mein Gott. Also, das ist wirklich... Also das war, ich meine, ich mochte den nie, aber das war irgendwie, das zu lesen, das war wirklich so, da kriegt man fast Mitleid mit dem
Typen. Aber ganz ehrlich, in dem Moment habe ich fast gedacht, als ich das gelesen habe, das ist schon, dass er fast eigentlich ganz gut darstellt, wie, glaube ich, ein Großteil der Pegidisten
ja.
tatsächlich, wie diese Angst funktioniert.
Ja.
Das ist einfach so. Das sind vier Leute, die fremdländisch aussehen in meiner Sparkasse. Ich fühle mich, fremd in meinem Land. Ich muss jetzt auf eine Demo gehen.
Erschießen darf ich sie ja nicht.
Gott, Merkel! Man darf sie nicht mal erschießen. ja, irgendwie so.
Ja, das waren ja auch die Kommentare dann unter diesem Artikel. Also das ist
nicht, das ist so schlimm, wenn ich nur auch nicht, dass ich dann irgendwie die Kommentare bei Fonzi lese.
Holla die Waldfee. Also wirklich, das und aber er verwendet schöne Fremdwörter mittendrin und schreibt über irgendwelche Vorwürfe, irgendwas über den Islam und sowas und darum ist das plötzlich alles intellektuell und darf in der FAZ erscheinen. Und
intellektuell. Von sie. Oh Gott.
Ja, egal. Und das sind die Leute, die mir Sorgen machen. Ich meine, wenn sich die Leute, also wenn die Leute ihren Fernseher weiterhin anbrüllen, dann ist das schade und es tut mir leid um ihre Lebenszeit und das ist und so dieses, was ich mit dem Twitter-Account meinte. Aber es sind diese Kräfte mit Macht, die ich für das größere Problem halte. Und ich halte dieses Fokus online für ein Problem, die ja
gibt's. Oh Gott, ja, die sind auch ganz schlimm.
Und,
ja.
Und das sind alles so anständige deutsche Firmen, wie Harald Schmidt Helmut Schmidt sagen lassen. Und das ist nicht irgendwie das Neue und Social Media. Das sind einfach die gleichen Mechanismen, die ihr schon immer habt, die jetzt irgendwie gerade alle den Klicks hinterherrennen in dieselbe Richtung.
Ja.
Das muss doch lösbar sein, so ein scheiß Problem. Das kann doch nicht gewesen sein.
Aber ich noch mal ganz kurz zur Denkfigur, weil ich habe schon das Gefühl, wenn ich drüber nachdenke, dass sich etwas Grundlegendes geändert hat. Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern zum Beispiel auch in der amerikanischen Gesellschaft. Also diese ganze islamophobe Debatte, die da gerade zum Beispiel auch in den USA abgeht, ne? Irgendwie mit Trump, die da natürlich ganz vorne dabei steht, irgendwie worum geht's irgendwie, syrische Flüchtlinge aufzunehmen und so weiter und so fort, überhaupt Moslems noch aufzunehmen und solche Geschichten.
Klar.
Und wenn ich mir anschaue, wir sind jetzt halt einfach 15 Jahre nach 9/11.
Mhm.
Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, noch vor 5 Jahren war das nicht so krass. Mhm. Da war diese Islamophobie sogar in den USA, also sozusagen 10 Jahre nach dem 9-11 war die nicht so krass. Also ich glaube, so eine Debatte, wie sie gerade geführt wird, hätte es vor 5 Jahren nicht gegeben in den
USA.
Und jetzt überleg mal, jetzt würde zum Beispiel ein Terroranschlag in der Größe von 9-11 jetzt nochmal passieren würde. So, ja. Ich glaube ganz ehrlich, hell broke loose, so. Also.
Ja, ich meine, es. Ich bin mir mit dem.
Lass uns doch auch mal über Amerika schimpfen.
Ja, können wir gerne machen.
Können doch nicht immer nur Deutschland
schimpfen. Nein, also ich meine, Amerika ist gerade so weit weg. Wieso soll man über irgendwas schimpfen, was gerade
ist? Das ist bald ganz nah bei dir.
Das stimmt, dann können wir ganz wieder drüber schimpfen. Ich glaube, dass in Amerika diese. Ich glaube, dass das. Ich weiß nicht, ob. Oder ich könnte mir vorstellen, dass es vor 5 Jahren nicht viel schlimmer war. Aber dass es einfach nicht diese Bühne hatte.
Das kann das auch sein, ja.
Und dass es halt irgendwie. Also, das halt. Es ist jetzt halt Wahlkampf und es hat sich halt dieser Trump da mitten reingestellt und dass du irgendwie. Gerade die Amerikaner sind reichhaltig in ihrer Geschichte an bizarren rassistischen Phobien gegen alle möglichen Gruppen. Schwarze ist der Evergreen, der schon seit Jahrhunderten existiert, die benachteiligt werden und ganz massiv schlechter behandelt werden. Du hattest im Zweiten Weltkrieg hattest Japaner, du hattest Iren, du hattest es gibt kein Volk, was noch nicht weggesperrt war in der amerikanischen Geschichte. Und Kommunisten natürlich und Schwule und weiß der Teufel noch was alles. Und hier in Deutschland waren es ja, ich meine, früher waren es die Türken, die da irgendwie und Araber-Clans bilden und sowas. Davor waren es die Juden. Juden sind irgendwann mal aus der Mode gekommen. Und
ich würde mal sagen, die haben wir auch ganz gut reduziert.
Das Problem ist jetzt. Naja, aber es ist halt. Das ist halt bei hier Front National und auch bei den Deutschen ist halt, dass sie jetzt was halt die Zündung gebracht hat, ist das Umschwenken von Judentum auf Islam. Also dass sozusagen Juden plötzlich nicht mehr das Feindbild waren, sondern stattdessen halt der Islam jetzt das Feindbild ist.
Das hat ja schon tatsächlich in Holland hat das ja schon der wie heißt der?
Islamsblock?
Nee, keine Ahnung. Nee, in Holland gab es doch schon.
Ja, ich weiß, wen du.
Ja.
Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich bin mir aber nicht sicher.
Es gab diesen Anschlag auf Theo van Gogh.
Ja.
Und, na egal, auf jeden Fall.
Ja, also das ist, also mir fällt es gerade relativ schwer zu glauben, dass da nicht einfach, also ich glaube, dass da irgendwas geweckt wird, was schon wieder da war und dass jetzt einfach diese Möglichkeiten aufgreift. Gestern habe ich einen spannenden Artikel gelesen dazu, der sich so um die, der ging darum, die Rechte zu erklären auch, also wie die neue Rechte denkt und was
der Unterschied. Dieser Krautreporter, den habe ich auch gelesen, ja.
Und sollten wir auf jeden Fall den Link noch raussuchen, hoffentlich in den Kommentaren posten oder in den Shownotes.
Ja, vergiss mir eh, aber egal.
Weil der war, mal gucken, vielleicht finde ich ihn ja. Dann könnte ich wenigstens, tück, iCloud-Tabs. Nee. Gehe ich wirklich einfach auf Krautreporter. Die neuen Rechten verständlich erklärt von Rico Grimm. Könnt ihr bestimmt auch googeln. Gesundheit, der sozusagen so ein bisschen die Geschichte der neuen Rechten erklärt hat. Was ist Gesundheit? Erleben Sie live, wie es Herr Seemann sich eine Erkältung zuzieht.
Ich habe immer so eine Alkoholallergie manchmal. Ja.
Interesting.
Ja. Was ich sagen wollte, der Artikel hat vor allem, der ist unglaublich langer Longread.
Ja.
Und so ab der Hälfte wird er wirklich spannend.
Oh, scheiße, ey. Wie kannst du mit einer Alkoholallergie in Deutschland überleben?
Ja. Nein, ich weiß nicht, es ist keine Alkohol, es ist irgendwas anderes. Ich weiß auch nicht, was es ist. Manchmal, wenn ich Alkohol trinke, muss dann irgendwann kriege ich so einen Niesanfall.
Ich habe manchmal, wenn ich Alkohol trinke, dass ich dann am nächsten Morgen meine Nase zu ist.
Simon Weiß hat das übrigens auch.
Okay.
Das ist der einzige Mensch, den ich hier getroffen habe, der auch genau das gleiche hat wie ich, dass er halt irgendwie ab einem bestimmten Pegel, den er trinkt, irgendwie plötzlich anfängt zu niesen. Na egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, auf der Hälfte wird dieser Artikel ziemlich interessant, weil er dann wirklich ins Detail geht, was so die ideologischen Strömungen der neuen Rechten sind. Mhm. Das ist dann einerseits Carl Schmitt, das ist relativ bekannt. Dann gibt es eben einen französischen Vordenker, Bayon oder so heißt der. Und dann gibt es noch ja im Endeffekt diese ganze denkerische Schule der konservativen Revolution, die so ein bisschen antimodernistisch sind und im Endeffekt erzählt dann drei Elemente auf. Das eine ist Antiparlamentarismus, das andere ist Anti-Individualismus und das andere ist
Antiliberalismus.
Antiliberalismus, genau, aber wobei er natürlich so einen individuellen Liberalismus meint.
Genau, und das nicht andere, Wirtschaftsliberalismus, sondern den, ja.
Genau, und das andere ist Antiparlamentarismus, nicht Antidemokratie, wobei die halt eine ziemlich krude Definition von Demokratie haben, nämlich dass sozusagen Parlamentarismus oder Wahlen halt tatsächlich nicht der Volkswille sind, sondern dass der Volkswille natürlich nur in der Einigkeit einer allgemeinen Volonté générale sozusagen, ja, irgendwie erfüllt werden muss von einem starken Führer. Das ist dann echte Demokratie. Ja, also ist das deren.
Ich fand den Anfang auch schon ganz gut. Ja, erzähl erst mal weiter.
Und das dritte ist mir jetzt entfallen.
Achso, das kann ich nochmal. Ethnopluralismus.
Genau, Ethnopluralismus. Genau, das ist im Endeffekt eine Ideologie des wir sind alle identitär verschieden und damit haben wir auch nicht. Ist diese ganze Idee der, wir haben alle gleiche Rechte, halt totaler Quatsch, sondern im Endeffekt sind wir alle verschiedene Völker und es sollte deswegen alle auch unter uns bleiben.
Und wir können auch gar nicht zusammen.
Das geht
auch per Definition.
Wir haben einen sehr extrem starren Kulturbegriff, also das heißt, Kultur ist etwas, was sozusagen sich überhaupt gar nicht verändern kann. Also sozusagen du als Kulturträger, als individueller Kulturträger kannst deine Kultur auch überhaupt gar nicht ändern, sondern höchstens kannst du dich entfremden von deiner Kultur und deswegen ist kulturelle Vermischung sowieso das Böse und schlecht und funktioniert auch gar nicht und so weiter und so fort. Wie die sich die letzten paar tausend Jahre Europa erklären, das kommt da nicht ganz raus, aber so sind die halt drauf. Also und diese neue Rechte muss man eben verstehen, das ist halt eben nicht Pegida, sondern das ist halt so ein bisschen diese kulturelle Elite von Pegida oder von solchen rechtsnationalen Strömungen, die ja so im Endeffekt intellektuelle Theorien spinnen. Am nächsten kommt dem so ein bisschen auch diese ganze identitäre Bewegung entgegen, die sich im Endeffekt auf die gleichen Denker beruft und eben auf so ein, sag ich mal, jugendlich intellektuell und nicht so holzschnittartig dumm Auftritt, wie das eben Pegida und AfD machen. Andererseits gibt es aber auch Vermischungen, also beispielsweise Björn Höcke gehört halt mit zu dem engsten Kreis dieser neue rechten Ideologen in Deutschland und er ist jetzt halt einer der hohen Tiere jetzt innerhalb der AfD in Thüringen, glaube ich. Und das heißt also, es gibt da halt eine ganze Menge Schnittmengen und eine ganze Menge Transfer und die Sachen, die Höcke halt dort äußert, der übrigens ein sehr intelligenter Mensch ist, der wirklich sehr, sehr pointiert argumentieren kann, der sehr, sehr gut rhetorisch ist, geschult ist und so weiter und so fort, der überhaupt nicht dumm rüberkommt, der aber wirklich eine unfassbar widerliche, rassistische Ideologie vertritt, die würde sie ein AfD-Mitglied verstehen, wahrscheinlich sogar ein AfD-Mitglied abschrecken würde.
Hm, wahrscheinlich nicht alle, aber
ich also fand einige.
Auch, ja. Ich fand auch den Anfang von dem Artikel ganz interessant. Also dieser was ist der Unterschied zwischen rechts und links und diesen dieses Zitat hier, wenn man das Rechte auf einen Begriff bringen will, dann ist es eine merkwürdige Konstellation von Gleichheit und Ungleichheit, nämlich Gleichheit nach innen und Ungleichheit nach außen. Also Ungleichheit nach außen, man hat eine Gruppe und innerhalb dieser Gruppe sind alle gleich, aber nach außen hin sind alle ungleich. Also ja. Wenn du ein Deutscher bist, dann sind wir sind alle Deutsche, bla 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 bla, aber wenn du von außen bist, dann bist du uns total ungleich. Wohingegen sozusagen die rechte Politik darauf basiert, die Betonung dieser Ungleichheit zwischen den Menschen, wohingegen die Linke eher das Verbinde zwischen allen Menschen, ja. Also die Gleichheit von allen Menschen.
Beziehungsweise sie verfolgt eine Weltverbesserungs, also im Endeffekt die Linke zeichnet sich immer darauf aus, dadurch aus, dass sie halt eine Weltverbesserungsideologie verfolgt. Je nachdem welche, aber irgendwie hat sie immer eine Idee, wie man die Gesellschaft verbessern kann und nagelt sich darauf fest, während die Rechten halt immer so ein identitäres Spiel halt führen. Ne?
Ja. Aber jetzt eben, also das ist seine Theorie, ja auch so eine Art Projekt haben, also so diese Wiedererschaffung des,
genau.
Keine Ahnung wovon.
Im Endeffekt, dadurch, dass eben die Rechte nicht nur einfach sozusagen ein dumpfes Gefühl des Wir und Dir hat, sondern eben dadurch, dass bestimmte Vertreter es geschafft haben, daraus eine konsistente Ideologie zu bauen, gibt es dann halt auch bei den Rechten halt so eine Art Projekt, ja. Und dass sie halt. Und im Endeffekt ist das genau das. Ich glaube ganz ehrlich, das ist, also für mich ist das nicht nur rechts, sondern für mich ist das. Der Schritt rechts ist für mich halt wirklich so Ressentiment, ja. Mhm. Ist halt einfach nur dumpfes Ressentiment, ist halt so Rassismus, ist halt irgendwie, ich habe Angst vor Neuem, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist und so weiter, Konservatismus und so weiter und so fort. Das ist für mich rechts, ja. Für mich ist der Punkt, wo rechts in Nazi abgleitet, genau der Punkt, wo aus dem rechten Ressentiment plötzlich das Ganze mit einer Ideologie unterfüttert wird, die ein Ziel in Aussicht stellt und einen Zustand, einen erstrebenswerten Zustand und auf der anderen Seite auch eine, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das wurde auch im Artikel erwähnt, was ganz wichtig ist, eine Opferposition.
Oh ja, diese Opferposition, genau.
Genau, diese Opferposition herstellt. Also von wegen, wir handeln ja nur aus Notwehr. Ne?
Genau.
Ich glaube, und wenn das gegeben ist, also wenn sowohl eine Ideologie als auch so ein Opferkult, also so eine Selbstopfer-Ideologie an Hand geht, dann switcht das so von einem diffusen Rechtssein hin zu einer wirklichen, was ich halt Nazi nennen würde, was ich halt so nationalsozialistisch nennen würde.
Also er dröselt hier die, mit Nazi ist er...
Ist ein bisschen anders, genau.
Ist er total zurückhaltend und sowas, aber ist auf jeden Fall ein spannender Artikel, ist auf jeden Fall, man muss sicherlich nicht an allen Punkten mit ihm übereinstimmen. Man könnte an einigen Punkten durchaus noch ein bisschen krasser formulieren, ruhig, aber er probiert das halt relativ sachlich zu schreiben, was ja auch gut ist. Und ich finde, es ist ein auf jeden Fall lesenswerter Artikel, auch um einige, also zum Beispiel diese Opfersituation kommt ja auch daher, wenn man halt glaubt, dass die Völker prinzipiell nicht miteinander kommen können, also wenn jetzt sozusagen, wenn Integration unmöglich ist, dann kann es ja nur sein, dass diese und das ja eigentlich auch jedem bewusst ist quasi, das ist ja dann gerne so die nächste Stufe, ja, das weiß Merkel ja auch. Und darum kann ja ihr eigentliches Ziel nur sein, Deutschland mit Ausländern zu sodass genau. Die Deutschen untergehen werden.
Genau, es gibt halt dann auch gleich so eine Verschwörungstheorie, ne?
Genau.
Das gehört vielleicht auch mit dazu, ja.
Das taucht ja eigentlich relativ, Verschwörungstheorien tauchen da leider gar nicht auf, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, aber die sind echt auch nochmal wichtig, ja.
Die sind auch nochmal wichtig, also dieses, das ist doch diesen linken Gutmenschen alles nur klar und in Wirklichkeit wollen sie das ja auch, sozusagen. Ja. Dass Integration ja, da ist ja millionenfach hervorragend funktioniert hat oder mal mehr gut, mal weniger.
Und im Endeffekt ist es dieser Titel von Sarrazin, ne? Deutschland schafft sich ab. Ich glaube nicht, dass Sarrazin wirklich an eine Verschwörungstheorien glaubt, dass irgendwie Deutschland abgeschafft werden soll. Ne? Es war ja eher so eine Diagnose, die er halt so überspitzt da formuliert hat. Aber ich glaube, dass es halt wirklich so verstanden wird teilweise als eine wirkliche Verschwörung. Ja, irgendwie Merkel ist gekommen, beziehungsweise es gibt tatsächlich die konkrete, wird das konkret so ausformuliert, dass Amerika, also USA, ja, die bringt ja im Endeffekt Deutschland dazu. Ja, also es ist ja Obama eigentlich, ja, der hat das ja natürlich alles in der Hand, ja, und natürlich aber auch gesteuert von den Juden, also im Endeffekt ist es halt so, ja, also die Juden steuern Obama, steuern Merkel, um das deutsche Volk auszurotten.
Aber haben vorher noch Syrien bombardiert, damit die auch alle herkommen.
Genau.
Ja. Wichtig.
Wichtig, ja.
Die könnten uns eigentlich auch direkt bombardieren, der Einfachheit halber. Aber das wäre ja zu einfach. Aber warum die jetzt alle Deutschland ausrotten wollen, das ist jetzt noch nicht so ganz klar. Ah ja. Wird, es muss noch Rätsel für die Folge 101 geben.
Genau. Wollen wir es mal irgendwie...
ich würde sagen, wir haben es, oder?
Ja, wir haben es.
Wer bis hierher zugehört hat, recht herzlichen Dank. Wir bauen euch einen Flatter-Button ein. Bitte flattert uns! Wir müssen mehr Equipment
sollten
noch kaufen.
Dieses Patreon sollten vielleicht immer probieren. Das sind ja ganz viele Podcasts, da sind jetzt auf dieses Patreon umgewidmet.
Richten wir auch nochmal einen für euch, falls wir uns darüber nicht nochmal zum Verkrachen.
Ja, genau, also ich richte eine Patreon-Seite ein. Und
ich schalte morgen das Blog ab.
Genau. Das ist Arbeitsteilung.
Und ich würde sagen, wir danken euch fürs Zuhören.
Die nächste Folge gibt es dann wieder über den Atlantik hinweg, ne?
Definitiv. Mit hoffentlich besserem. Wir haben ja Geiles gehört über dieses, wie heißt es?
Studio Link.
Das muss ja wirklich der geilste Scheiß sein. Wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Wir hoffen, dass es super klappt. Und ja.
Vielen Dank nochmal für Tim, dass er uns die Meta-Ebene überlassen hat für einen Abend. Es war wirklich so ein bisschen wie nach Hause kommen.
Ja.
Es war so ein bisschen, das war auch einfach angemessen für die Folge 100.
Definitiv.
Ja? Also vielen Dank dafür, das war dem Anlass angemessen.
Und das nächste Mal probieren wir mal einen Gast aufzutreiben, oder?
Ja, finde ich auch gut.
Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Oh nein.